Herzlich willkommen zu Channelcast bei der Ausgabe 48. Heute ist der 26. Juni. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden und ich begrüße mal drei um. Mein Name ist zunächst mal Christian Meyer. Ich muss mich auch mal vorstellen. Mir fällt immer ein, man weiß immer gar nicht, wer da spricht eigentlich. Ne?
Das ist am Anfang. Überlege ich mir schon seit vielen Sendungen.
Deswegen sei es mal an dieser Stelle gesagt, genau. Mir gegenüber der Alexander Roth. Servus.
Hallo.
Aus Südschweden angereist der Markus Reiter.
Servus und moin moin.
Und den Urlaub für uns unterbrochen hat der Andreas Raum.
Das ist definitiv wahr. Ich bin Andreas Raum.
Genau. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir werden heute sprechen unter anderem über einige Dinge bei der Synaxon, bei Überallso werden wir sprechen. Die im Top wird natürlich, also die Ingram Micro Hausmesse wird natürlich ein Thema für uns sein. Wir werden weitersprechen über Microsoft. Natürlich unser Lieblingsthema online und stationär im Handel. Wie geht's da weiter? Was gibt's für Konzepte? Was tut sich da? Über den Mediamarkt werden wir selbstverständlich sprechen. Warum Autos zu rollenden Mobile Devices werden? Da hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen damit gestartet, als wir über Tesla gesprochen haben, weil der Michael Reiserer ja da bei uns zu Gast war. Wir werden sprechen über das Ranking der 30 größten deutschen Distributoren. Dann bei Tech Data gab es einige Ärgernisse im Channel, zumindest bei den Händlern gab es Ärger, bei Tech Data selber natürlich nicht.
Echt? Ja,
wollen wir nicht auch ein bisschen drüber sprechen.
Warum bin ich mal 3 Tage nicht da?
Ja, da kann man mal sehen, was alles passiert.
Was ist denn da los?
Und ja, wir werden auch darüber sprechen.
Das sagen.
Wir werden auch darüber sprechen, wie Systemhäuser soziale Netzwerke für sich nutzen können. Auch ganz interessanter Punkt. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kleinzeug haben wir da noch rumliegen, habe ich festgestellt. Ja, mit was fangen wir denn an? Wir haben ein paar Personalien und ein paar aktuelle Sachen hier drin stehen. Ich glaube, wir fangen mal mit den jüngsten Sachen sozusagen an. Also einmal bei Also hat sich etwas getan in der Konzernleitung. Markus, da bist du auf dem Laufenden. Ich weiß, dass du hast gestern schon was darüber geschrieben, glaube ich, oder vorgestern, ne?
Ja, vorgestern war es. Bislang war es so, dass die einzelnen Ländergesellschaften direkt an Gustavo Möller-Herg, den CEO und Verwaltungsratspräsidenten vom Konzern berichtet haben. Und jetzt ist praktisch eine Zwischenebene reingezogen worden. Und in diesem Zusammenhang ist der Stefan Klingelmeier, der war also Deutschland bislang für das und immer noch ist für das Broadline-Geschäft verantwortlich ist, in die Konzernleitung aufgestiegen und verantwortet das Geschäft jetzt in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Also schon wichtigen Ländern kann man mal sagen, die vier. Und die vier Länderchefs berichten dann direkt an den Stefan Klingelmeier. Sein Äquivalent ist der Torben Eklund. Der steht den Gesellschaften in Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden und Niederlanden vor. Mhm. Also es gibt praktisch drei jetzt, ne? Und zusätzlich natürlich noch den Gustavo Möller-Herg wie immer. Und
einer ist heraus.
Genau, aber das sollen persönliche Gründe sein. Wurde mir auch noch versichert, auch wirklich persönliche Gründe und nicht irgendwie vorgeschobene persönliche Gründe, die gibt's ja auch häufig. Der Torben Quist scheidet aus und
Torben Quist scheidet aus.
Der verlagert nach Asien da.
Torben Quist geht nach Asien.
Mhm. Ja. Okay. Aus persönlichen Gründen. Ja.
Verlagert, wie hieß es schön, verlagert sein Mittelpunkt der Lebensinteressen.
Lebensmittelpunkt. Irgendwer hatte Lebermittelpunkt versehentlich geschrieben. Das war falsch. Also Lebensmittelpunkt.
Ich hoffe, er nimmt seinen Lebermittelpunkt mit.
Nach Asien. Ja. Können oder wollen wir das irgendwie bewerten? Oder nehmen wir das jetzt einfach mal so zur Kenntnis?
Also ich glaube, man kann es zur Kenntnis nehmen. Der Stefan Klingelmeier hat mir noch gesagt, ist einfach dazu da, um mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, Expansion voranzutreiben. Und es soll wohl künftig Expansion in weiteren Ländern erfolgen. Mhm. Damit ist wohl mittelfristig zu rechnen, dass da neue Länder erschlossen werden.
Genau.
Und dass dann vielleicht auch einen neuen Länderverantwortlichen dann wieder gibt.
Ja. Markus, wir beide hatten uns am Eingang getroffen zum VIP-Abend der IM Top, also der Hausmesse. Ja. Am Vorabend ist immer so ein kleines Branchentreff. Ich glaube, das sind so 250, 300 Leute da.
Ja, 250 ungefähr. So. Aber auch wirklich Who is who aus Herstellung, Handel und Distribution. Ja, Distribution nur Ingram.
Ja, Distribution nur Ingram, wobei ich mich gefragt habe, wie es wohl einer, die hatte ich zumindest kurz gesehen, aber nicht mit ihr gesprochen, einer Simone Frömming zum Beispiel geht, als ehemalige
Simone da gewesen?
Die war da, als ehemalige Geschäftsführerin von Tech Data, also dem Mitbewerber. Und jetzt ist sie ja bei VMware in der Geschäftsleitung und denke ich mir, das ist auch irgendwie wahrscheinlich ein komisches Gefühl, ne, wenn du da dann auf so eine Veranstaltung gehst. Ja, aber da natürlich jetzt da sicherlich hofiert wirst, weil du ja ein guter Partner bist. Ne?
Und sie hat ja ihren Ex-Geschäftsführerkollegen von TechData wieder getroffen, Günther Schiesel.
Richtig, ja. Genau. Ja. Also ja, stimmt. Es laufen sich da eben alle über den Weg, ne? Man trifft sich dort. Ja, jedenfalls haben wir uns da direkt am Eingang getroffen und standen da und dann kam auch direkt Frank Röbers auf uns zu. Mit dem haben wir dann eine ganze Weile gesprochen, ne? Und der hat ja ganz verschiedene Sachen gesagt. Also das erste war, dass er gesagt hat, also im letzten Channelcast hätten wir wieder den totalen Unfug erzählt.
Nicht wir.
Also nicht explizit Markus, auch nicht explizit ich, sondern es wäre im Channelcast, wir schauen jetzt auch niemand an, viel Mist erzählt worden, worauf ich natürlich in meiner Art sofort gesagt habe, ja, dafür stehen wir ja, dafür sind wir ja bekannt, dass wir immer nur Unfug reden. Ne? Also ich habe da versucht, gleich mal ein bisschen die Luft aus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber er hat irgendwie gesagt, es war relativ unspezifisch, aber er hat gesagt, alles, was wir da gesagt hätten, würde so nicht stimmen und käme so nicht vor. Jetzt haben wir uns vorhin getroffen.
In der echten Welt.
In der echten Welt, ja, aber so richtig weiß jetzt auch niemand, um was es genau konkret geht.
Also ich weiß, alles was ich weiß, ist, dass, es wurde mir auch so zugetragen, dass wohl wir es so verstanden worden wäre, dass wir gesagt hätten, dass die iTeam als Marke sich stärken müsste, um vor die Systemhäuser zu treten und damit die Systemhäuser das Endkundengeschäft zu pushen. Das ist überhaupt nicht der Fall
gewesen.
Haben
wir das gesagt?
So haben wir das eben nicht gesagt, nein. Also wenn, dann wurden wir falsch verstanden, vielleicht haben wir es irgendwie so klingen lassen. Unsere Meinung war, dass die iTeam als Verband das Problem lösen sollte oder helfen zu lösen, was viele Systemhäuser haben, nämlich ihre Endkunden zu erreichen. Und das, ob jetzt unter dem Namen iTeam oder unter einem ganz anderen Brand oder einfach nur mit Dienstleistungen, steht ja jetzt im Raum. Und das ist, eine Meinung, zu der wir stehen. Und aus unserer Sicht ist das kein Unfug.
Ich war jetzt so lange
im Urlaub,
ich müsste das wieder komplett neu überdenken, glaube ich.
Mir fällt aber gerade ein, dass ich jetzt doch weiß, um welches Thema es ging. Wir kamen dann nämlich tatsächlich noch kurz drauf zu sprechen, weil Andreas, du hattest den Versuch unternommen, die Pressemitteilung anlässlich des Ausscheidens von Olaf Kaiser zu interpretieren.
Das war doch aber vor zwei Sendungen, oder?
Ja, das war vor zwei Sendungen.
Herr Röbers, Sie hören Channelcast einfach nicht regelmäßig, scheint mir.
Eine Sendung. Die Pressemitteilung zum Ausscheiden von Olaf Kaiser, was ich zu der Pressemitteilung gesagt habe, zu dem stehe ich mit jedem einzelnen Buchstaben. Gut. Und das auch noch zur nächsten Sendung. Die Pressemitteilung war
unüblich geschrieben.
War meines Erachtens ein absolut kommunikatorisches Desaster. Und ich lege das gerne nochmal anhand des Textes auseinander.
Aber nein, das kann man ja nachhören.
Man kann das auch nachhören.
Man kann das ja wirklich nachhören.
Gott sei Dank kann man ja.
Da sieht man, was Kommunikation wert ist in der Form, dass sie viele Unternehmen, das machen sie ja auch, wenn wir als Journalisten die Unternehmen anfragen und dann wird immer, das nehmen wir keine Stellung, dann muss man eben auch akzeptieren, dass spekuliert wird. Ne? Also.
Ne, es ging ja gar nicht um Spekulation.
Nee, die war ja sehr ausführlich.
Die Pressemitteilung war sehr ausführlich.
Ja,
Pressemitteilung war in zwei Teilen. Im ersten Teil wurde gelobt, bis ganz kurz vor Schluss. Und ganz kurz vor Schluss wurde gesagt, und eigentlich haben wir uns ja gestritten. Also sinngemäß.
Ja, also da habe ich mit Herrn Röbers noch ein bisschen drüber gesprochen. Also um es nochmal klarzustellen, die sind dort nicht im Streit auseinandergegangen oder sonst irgendwas. Also die waren so auf Konzernebene im Prinzip, also was Synaxon anbelangt, alles im Lot, auch alles in Ordnung. Es ging tatsächlich um die Themen Microtrend iTeam, um die Ausrichtung. Da gab es Differenzen und dann hat man sich ganz einfach getrennt. So war das. Aber es ist nicht irgendwie im Bösen gewesen oder sonst irgendwie etwas. Das, glaube ich, war eben wichtig, dass er das nochmal klarstellt. Das ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe ihm auch gesagt, also was sie da rausgeschickt haben, war, denke ich, war einfach eine Steilvorlage da für Interpretationen. Ne?
Die Pressemitteilung war kurios.
So auch nicht geschrieben, aber gut, sei es drum.
Ich habe die irgendwo in meinem Mail-Eingang noch.
So, jetzt hat der Herr Röbers hier seinen Redeanteil auch bekommen und ich denke...
Er will ja auch mal gerne mitmischen.
Ne? Er will auch mal gerne mitmischen, ja. Hat allerdings Bedenken, was ich natürlich immer verstehe, und das ist immer natürlich so ein bisschen ein Problem in dieser Runde hier. Der hat natürlich, kann der über bestimmte Hersteller und Marktteilnehmer wenig sagen oder will dann auch wenig sagen, weil da natürlich geschäftliche Verbindungen bestehen.
Ja, aber das ist ja bei jedem so.
Das ist, fast bei jedem so. Ich meine, ja, Michael Reiserer hat jetzt keine große Not beispielsweise. Ne?
Nein, bei dem ist das tatsächlich ein bisschen anders. So. Aber was weiß ich, bei Michael Krämer oder auch bei Michael Schickram oder so ist das ja auch so. Die haben Hersteller, mit denen die arbeiten. Und dann muss man halt an manchen Stellen diplomatischer sein als an anderen.
Ja, aber ich denke, es gibt genügend andere Themen, wo
sich der Herr Röbers mal mit einbringen kann. Es gibt reichlich Themen, wo man was machen kann.
Gerade zum Thema stationärer Handel, Online-Handel, denke ich, kann er doch einiges sagen. Kooperation kann er einiges sagen. Also, da schon interessant. In dem Zusammenhang hatte ich ihn natürlich auch gefragt, warum denn, dass man vom Andreas Wenninger relativ wenig hören würde. Der ist ja sonst auch relativ viel unterwegs und man trifft ihn an der einen oder anderen Stelle. Da die klare Aussage von ihm, der Andreas Wenninger ist quasi seit Oktober letzten Jahres, er hat, glaube ich, wortwörtlich gesagt, nicht mehr an Bord. Markus, korrigier mich.
Ich wurde immer auch viel abgelenkt, weil immer neue, wir
jetzt bleibst du wieder an mir hängen.
Nein, ich will es mal mit niemandem verderben, nein. Nein, das ist der Grund war, Christian, wir standen direkt am Eingang vom VIP, von der Veranstaltung und so kamen immer auch neue Leute rein und ich stand direkt noch mehr am Eingang und immer neue Leute kamen rein und die hat man begrüßt, insofern habe ich manchmal nur mit einem Ohr hinhören können. Ja, aber ich glaube, es ging in die Richtung, er ist ja nicht mehr richtig operativ jetzt tätig für die Sitzung, sondern kümmert sich um ein neues Geschäftsfeld aus dem Bereich Licht und
Energieoptimierung.
Also das, was auch Günther Schiesel den Bereich bei Ingram lange gemacht hat.
Da bastelt er seit letztem Jahr schon dran, ne?
Ja, ja.
Seit Mitte letzten Jahres oder so.
Ja, also da ist er schon länger unterwegs. Da hatte er mir auch mal davon erzählt. Aber um es nochmal klar zu sagen, also wenn man auf der Synaxon-Webseite nachschaut, ist Andreas Wenninger noch verzeichnet namentlich. Ich glaube, was der Herr Röbers da gemeint hatte, ist, dass er, wie du schon sagtest, dort nicht wirklich mehr operativ tätig ist, sondern sich um dieses neue Projekt kümmert. Ob das je an den Start gehen wird, ist noch unbekannt. Ich glaube, da gibt es noch einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Da ist ja ein ähnliches Konzept angedacht, also ein Franchise-Konzept angedacht.
Ja. Möglicherweise
eben eine Kette sozusagen. Ich hab mich einen Moment mit ihm drüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich stelle es mir relativ schwierig vor. Also das Thema Energieoptimierung und also was jetzt Heizung anbelangt und
Licht
und so weiter in einem Haus, ist ja heute eigentlich in den Händen von Elektrohandwerkern. Mhm. Im Großteil von denen wir natürlich wissen, die haben, was jetzt solche Themen anbelangt, IP gesteuert, Web gesteuert, übers Netzwerk gesteuert, da was zu optimieren, ist jetzt nicht gerade so ihr Thema. Jeder, der mal gebaut hat, weiß ein Lied davon zu berichten. Also das hat ja auch der Ernesto Schmutter gesagt, dass er auch glaubt, dass dieses Thema erst richtig losgeht, wenn Elektrofachhändler auch mal das Thema IPv6 versteht oder zumindest mit der Begrifflichkeit was anfangen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in diesem ganzen Zusammenhang es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist, genügend Leute, Kompetenzträger zu finden, die auch handwerklich gut sind, da wirklich eine fundierte Beratung machen zu können und wirklich ein einheitlich gutes Konzept darstellen zu können. Das, glaube ich schon, ist echt eine Herausforderung. Wenngleich ich auch sehr wohl glaube, dass es da einen Markt dafür gibt.
Ja.
Also den gibt's mit Sicherheit, aber da will der Kunde, glaube ich, in der Regel drauf angesprochen werden. Und zwar eigentlich in der Phase, in dem gebaut wird, ja, oder von seinem Architekten angesprochen werden drauf oder vom Bauträger, wie auch immer, der dann einen entsprechenden Dienstleister an der Hand hat. Dafür braucht's nicht zwingend in meinen Augen Ladengeschäfte.
Nee.
Also Nein. Kann man machen.
Ich weiß es nicht,
kann man zur Beratung reingehen, ja.
Aber ich war mal bei seinem Nicht 1 und 1, 0 1,
ja.
Nee, nicht 1 und 1.
1 0 1.
Genau. 1 0 1 Shop, und da waren diese einzelnen, diese verschiedenen Vernetzungsszenarien abgebildet, ne, auch mit den Endgeräten und wie man was machen kann zum Thema Musik oder Wireless LAN und welche Szenarien es da sind. Wenn man da mal reingeht in einen solchen Laden, man sieht so ein Szenario aufgezeichnet und anschaulich dargestellt, dann denke ich mir schon, dann könnte man sagen, okay, mache ich.
Ja, ja, mit Sicherheit. Also denke, wenn man da so ein bisschen in die Zukunft blickt, also ich habe jetzt vor 10 Jahren oder sowas die Wohnung bei uns erworben, aber da habe ich von Anfang an mit dem Elektriker gesagt, also Netzwerk, Sternverkabelung will ich bei mir auf alle Fälle drin haben. Mhm. Das war zwar echt eine Katastrophe, weil er erst natürlich die völlig falschen Kabel reingelegt hat und also die Anschlüsse und mit Ethernet, das hat er alles nicht so richtig verstanden. Aber ich habe ihm das dann aufgezeichnet, wie ich das haben möchte, und das hat er dann auch letztendlich umgesetzt. Aber du hast ja gemerkt, da ist halt null Kompetenz da, auch kein Vorstellungsvermögen davon, was man alles tun kann. Und wenn ich heute nochmal bauen würde, da hätte ich schon viele, viele Ideen im Kopf, was man noch alles machen könnte, und ich würde da schon einiges in Richtung Home Automatisierung machen und so weiter. Also
das stimmt absolut. Deswegen hat auch kaum jemand eine KNX-Verkabelung beispielsweise, weil die wenigsten wissen darüber Bescheid. Ja. Und das muss direkt in der Bauphase müssen die Leitungen gelegt werden. Und wenn man das Leuten anbieten würde und schildern würde den Nutzen, dann würde es der ein oder andere noch tun. Ne?
Aber das passiert doch nicht. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Die Technologie gibt es ja wirklich nun schon lange. Es gibt auch ausreichend Standards. Ich meine, heute werde ich irgendwie auf was IP-basierendes setzen, aber es ist relativ wenig Bewegung da in diesem Markt drin. Ne? Und das, denke ich, wird einer der großen Gründe sein, warum Andreas Wenninger da mit dem Thema noch nicht ganz durchstarten kann. Vielleicht meldet er sich mal wieder und erzählt uns mal ein bisschen was. Das Ganze findet jedenfalls außerhalb der Synaxon AG statt. Und es ist durchaus vorstellbar, wenn das Ganze abhebt und fliegt und dass die Synaxon dann natürlich dann mit einsteigt. Ne? Also so eng sind die Verbindungen dann natürlich schon. Genau, das zu Andreas Wenninger und nochmal die Rückbesinnung in Richtung Synaxon. Dann war noch eine interessante Nachricht, die er da gesagt hat, und zwar, es findet ein Delisting statt. Synaxon wird von der Börse gehen. Was vermutlich auch Sinn macht, weil die Performance...
Wird zu wenig gehandelt einfach.
Er sagte 400 Stück am Tag.
Ja, glaube ich. Ja.
Also das ist wirklich absolut überschaubar.
Das ist überschaubar.
Und dann sind
Sie haben ja einen großen Mehrheits...
Ganz genau.
...Aktionär insofern.
Es verursacht Kosten, ohne dass richtig Nutzen da ist.
Genau, es versucht...
Ja, der bürokratische Aufwand ist schon gewaltiger, muss man sagen.
Muss er dann doch einiges erledigen an Formalien und so weiter. Deswegen lassen Sie das sein. Das heißt, die bisherigen Aktionäre oder wer Synaxon Aktien hat, wird die ganz einfach behalten. Und wenn er sie verkaufen will, muss er sich jemanden suchen, der sie kaufen will. Das Ganze findet dann einfach nicht mehr über die Börse statt. Der Herr Röber sagte, in der Regel ist dann so, dass man dann auf die Synaxon zugeht und sagt, hier, ich habe ein Aktienpaket, kennt ihr irgendeinen Käufer? Und die versuchen das dann irgendwie zu vermitteln. So in die Richtung läuft es dann. Okay, dann haben wir ein weiteres Thema aus dem Bereich Distribution. Das ist das Thema, ich sag mal, Gerhard Schulz und Berichtswesen und
Umstrukturierung,
da gab es einiges. Ich glaube auch, Markus, da bist du am besten.
Ich wollte sagen, Hilfe, ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich muss sagen, ich würde sogar noch einen draufsetzen an Hilfe. Ich habe das vorherige Strukturmodell schon kaum verstanden. Dieses
vorherige war, das fand ich schon völlig klar und deutlich.
Ja, ich fand es schwer.
Schon aber vielleicht mal die Nachricht als solches. Was...
Ja, was ist wir wissen, passiert?
Wir wissen mal erst die Fakten.
Wir wissen ja noch nicht, wir wissen da noch nicht alles und ist noch nicht alles klar. Es sieht wohl so aus, nein, es sieht nicht wohl so aus, sondern es ist so, dass der Ernesto Schmutter nicht mehr an Gerhard Schulz berichtet, sondern an, jetzt muss ich den Namen aber ablesen, der ist kompliziert, an Shailendra Gupta. Also der sitzt in der US-Zentrale von Ingram Micro, ist gebürtiger Inder. Und das ist jetzt etwas kurios. Er verantwortet dann das Geschäft in Deutschland und Indien. Also praktisch diese beiden Länder. Das ist aber keine Region. Es wird praktisch nicht mehr in Regionen zusammengefasst, Ingram Micro, sondern jeweilige bestimmte Manager verantworten einzelne Länder. Sprich, der Herr Gupta, Indien und Deutschland. Das ist aber dann keine Region. Das klingt ein bisschen, das wäre auch eine komische Region, Indien, Deutschland, ne?
Ja. Oh.
Wir wissen also nicht, welche anderen Executives jetzt genau welche anderen Länder verantworten. Das, es gibt auch von Intel keine US-Pressemitteilung diesbezüglich. Und Gerhard Schulz verantwortet zusätzlich, jetzt haben Sie gesagt, zusätzlich die Bereiche, ich glaube Mittlerer Osten war es,
Türkei, ja.
China. Mhm. China fand ich auch ganz erstaunlich.
Ja.
Also er sitzt praktisch ja auch in München, aber verantwortet dann nicht mehr Deutschland.
Ja.
Also hat mit Deutschland praktisch dann nichts mehr zu tun.
Ja.
Sondern stattdessen unter anderem China. Ja. So viel und so weit und so gut.
Gut, dass bestimmte große Länder oder große Themen direkt aufgehangen werden an Amerika. Das ist ja durchaus üblich. Das gibt's ja durchaus häufiger. Also was weiß ich. Aber die Auflösung der Regionalitäten und also ich verstehe es. Also ich weiß es nicht.
War nicht gerade der Ingram Micro. Ich erinnere
mich. Es war doch noch so schön geordnet.
So wichtig, als Sie nochmal betont haben, wie wichtig diese einzelnen Länder und Länderorganisationen sind.
Ja.
Nee, die waren nicht mehr so wichtig.
Nein, der Zusammenhalt, der Zusammenhalt unter den Länderorganisationen und Best Practice dann zu treiben und bestimmte Leistungen europäisch zu beziehen und so. Und das ist auch nach wie vor so. Mhm. Das ist wohl nach wie vor so. Also was weiß ich.
Die internationalen Projekte, die man abgewickelt hatte.
Die laufen ja auch. Also das fand ich auch eine sehr interessante Info übrigens. Aber nur am Rand. Aber dann hatte Ernesto Schmutter auch ein Beispiel gebracht. Das Thema Business Intelligence, also nicht Verkauf von Lösungen, sondern intern Business Intelligence, ist ein Thema, was europäisch aufgesetzt wird, was Sie tatsächlich von einer europäischen Organisation beziehen, die das für alle machen. Und dann meinte er nämlich in dem Zusammenhang, in dieser europäischen Auswertung, die man dann machen kann, haben Sie auch gesehen, Sie haben unheimlich viele Projekte gemacht. Ich habe vergessen, wie viele das
waren. 55.000, glaube ich. 55.000.
Also du meinst jetzt
und davon
1.000
über die Grenzen, international.
Weil er dann sagt, okay, jetzt können wir überhaupt erst sehen, so richtig sehen, was alles international gelaufen ist und können das auch sichtbar machen. Mhm. Und er sagt auch, also wir machen das, also diese europäische Geschichte auch weiter. Ich weiß aber nicht, unter welcher Organisation und unter welcher Leitung die das dann
Und vor allen Dingen, das finde ich auch recht kompliziert, Ernesto Schmutter hat mir gesagt, dieses neue Modell jetzt soll die Internationalisierung stärken. Das Modell davor sollte ja die, schwieriges Wort, Europäisierung stärken, ne?
Ja gut, was ja auch eine sinnvolle Geschichte ist, weil du bei Ingram immer das Thema hattest, Deutschland ist in Europa total groß und der ganze Rest bleiert so vor sich hin.
Und was ist dann der Unterschied zwischen Europäisierung und Internationalisierung?
Naja, also dass zum Beispiel jetzt Projekte, die in Deutschland und Indien laufen, nein, okay, das war jetzt ein bisschen böse. Das war jetzt ein bisschen böse, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht.
Und das will was heißen.
Und das will was heißen, weil ich verfolge die Brock hier schon 2 Tage länger.
Ja, schwierig.
Ja. Lassen wir es mal so stehen und
warten wir mal ab, ja. Genau, würde ich auch sagen. Irgendwann denke ich, wird man da mal wieder was davon hören und kann dann vielleicht nochmal drüber berichten. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der
hier im Job. Aber werden die Regionen denn dann gar nicht mehr ausgewiesen als Regionen im Geschäftsbericht oder sowas? Auch interessant. Also wird dann im Geschäftsbericht, Entschuldigung, wird
wissen
dann
wir jetzt noch nicht.
Im Geschäftsbericht dann nicht gesagt Europa, sondern Deutschland und Indien machen?
Was weiß Nein, ich, das Deutschland und Indien ist Nein. halt ja nicht zusammengefasst, Andreas, sondern zufällig verantwortet der Mr. Gupta, was heißt zufällig, ja, Deutschland und Indien, aber es gibt jetzt keine. Ja,
weil er Inder ist.
Ja.
Und eine deutsche Frau hat.
Das weiß ich nicht.
Entschuldigung. Keine Ahnung. Und in den USA sitzt, meinst du?
In den USA ist schön, in Kalifornien sind viele Deutsche.
Ja. Wir wissen ja auch nicht, ob er Inder ist, er kann ja auch Amerikaner sein, er ist indischer Abstammung.
Er ist indischer Abstammung, wahrscheinlich ist er Amerikaner indischer Abstammung, denke ich auch.
Ja, das stimmt, das heißt jetzt noch gar nichts, das stimmt, das ist jetzt wieder rein interpretiert. Ja. Lasst uns mal noch bei der Hausmesse bleiben. Wie war euer Eindruck?
Eindruck war, also ich fand sie toll. Ich fand es eine wirklich gute IM Top. Ich fand sie sehr gut besucht. Ich fand sie auch sehr früh sehr gut besucht. Das heißt, es war relativ früh schon
9 Uhr
durchaus, also 9 Uhr war schon, ging schon durch die Post ab. Ja. es hat diese Aufbruchstimmung nicht gegeben. Das fand ich sehr positiv. Normalerweise ist ja so, gegen Ende fängt irgendeiner an abzubauen und dann verläuft sich das so ab 5 oder 5:30, spätestens so ab 5, in so einer allgemeinen blöden Aufbruchstimmung. Und das war gar nicht so. Das heißt, die Leute standen wirklich bis abends um 6 an den Ständen und haben gesprochen. Ich glaube sogar noch nach 6, noch 5:45 oder so, kurz bevor die Party losgegangen ist. Keiner hat abgebaut und es war alles sehr, sehr geordnet.
Kann aber auch sein, dass die verpflichtet worden sind, bis 6 die Stände zu
haben. Ist ja auch richtig. Es ist ja auch richtig und ich habe mich dann auch erkundigt und man hat gesagt, okay, der Standbau war sehr viel einfacher. Das heißt, die Standbau und Technik war sehr viel einfacher. Das heißt, man hat nicht mehr Stunden abgebaut, sondern dass dieser ganze Abbauvorgang war sehr viel komprimierter, dadurch, dass sie den Standbau vereinfacht haben. Mhm. Ich fand es vom Aufbau, ich fand es sehr übersichtlich. Ich fand es überhaupt nicht mehr so verschachtelt, wie das die letzten Jahre gewesen ist. Von den Vorträgen habe ich zu wenig mitgekriegt. Ich fand es von den Besuchern, die da waren, auch die ich getroffen habe, waren Haufen wichtige Leute da, also auch so Leute, die man erwartet hat. Ich fand's recht hochrangig. Ich fand die Pressekonferenz mit Ernesto Schmutter recht interessant. Der hat da ein paar ganz interessante Informationen gebracht, die man so normalerweise nicht kriegt. Und ich fand es dann total spannend, über Themen zu hören. Also ich habe mir ein Thema aufgeschrieben und habe mir dann dazu notiert, interessant, worüber man heute in der Distribution spricht. Genau, die Distribution spricht plötzlich über ganz andere Dinge, wo dann gesagt worden ist, wie man verschiedene Cloud-Offerings zusammenbringt und dann zum Beispiel, ich glaube, da ging es um so Human Resource Software und sowas. Mhm. Das hatte der Cloud-Verantwortliche gesagt, der dann so ein Update gegeben hatte. Und dann habe ich gedacht, holla, das sind Themen, da hört man in der Distribution normalerweise nichts von. In der Distribution geht es meistens irgendwie um PCs oder sehr esoterisch um große Themen wie Big Data oder sowas. Aber da ging es dann drum, ja, dann braucht man kaufmännische Software und dann braucht man eine HR-Software und dies und jenes. Und das war schon sehr nah an einem Unternehmensalltag bei gewerblichen Endkunden. Also da ist was wirklich in Bewegung. Okay, von daher fand ich es recht interessant. Was ich auch recht spannend fand, war die Ankündigung, was heißt, oder Ankündigung ist es ja nicht mehr, sondern eher die Meldung, wir machen jetzt auch Consulting. Das heißt, wir haben Consultants, die Consultants gehen mit den Systemhäusern mit, die Unterstützung bei Themen brauchen. Wir haben einen, der kommt von der Expertengruppe oder
richtig,
was?
Richtig, ja, der Herr Bauer.
Genau, der kommt, Michael also Bauer, eigentlich aus, genau, der kommt aus einem ganz anderen Zusammenhang.
Der das
digitale Transformationsteam leitet und der halt sagt, okay, viele Systemhäuser wissen nicht genau, wie sie mit ihren Kunden sprechen sollen über diese Digitalisierungsthemen. Wir halten Leute vor, die könnt ihr abrufen, die könnt ihr mitnehmen. Und es ist ein Modell, wo man die Consulting-Leistung nicht verschenkt, wie es früher dann oft üblich war, auch in der Value-Add-Distribution, sondern wo man tatsächlich einen Preistag dran schreibt, ist beim Klaus Donat aufgehangen. Und ich habe dann auch mal gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Vertrieb? Weil du hast ja in der Distribution klassisch das Problem, man hat einen Vertrieb, der kann dir halt eine Preisliste vorlesen und kann dir halt sagen, okay, Artikel ist verfügbar und kostet und ja, wir können noch mal runtergehen oder nein. Die können diese komplexen Geschichten aber eigentlich nicht und die haben aufgrund der Telefonschlagzahl eigentlich auch gar keine Zeit dafür, weil die halt irgendwie Anrufe abarbeiten müssen und so. Interessant ist, es ist so organisiert, der allgemeine Vertrieb, der bei der Ingram anscheinend inzwischen auch deutlich näher an die Händler ranrutscht und auch deutlich mehr Außendienstaktivitäten entwickelt, identifiziert Händler, die diesen Beratungsbedarf haben und übergibt die dann an die Abteilung. Ich glaube, das kann funktionieren. Das ist aber dann ein weiter Weg, bis das richtig gut funktioniert. Man hat die ersten Projekte abgewickelt und das klang schon alles recht spannend. Und Ingram hat da auch meines Erachtens einen Aufholbedarf gegenüber der ISO, die das schon deutlich länger anbieten. Und die da schon wirklich eine Menge Projekte abgewickelt haben. Gerade Consulting-seitig. Und die Theorie dazu ist ja, es gibt viele neue Themen und du musst die Systemhäuser in die Lage versetzen, diese Themen beim Kunden adressieren zu können. Die können das nicht von selber. Die brauchen Unterstützung Und die sind auch bereit, sich unterstützen zu lassen. Die sind da eigentlich offen für. Und es sind auch viele wirklich offen dafür. Die interessante Diskussion, die dahinter steht, hinter der ganzen Geschichte, die aber noch überhaupt gar niemals irgendwo geführt worden ist, ist dann die Diskussion, ob da nicht die Systemhäuser, die gut sind, bestraft werden, weil sie was können. Und eigentlich muss man gar nichts können und kauft sich alles in der Distribution zusammen. Das ist ja auch eine interessante Diskussion, das könnte man auch so sagen. Auf der anderen Seite ist dann wiederum so, dass der deutsche Markt ja unglaublich groß und wahnsinnskomplex und verschachtelt ist. Und bis man sich da tatsächlich massiv ins Gehege kommt.
Das dauert lange.
Das dauert dann schon.
Also da ist ja kein Verdrängungswettbewerb
also die,
zu spüren.
Also sagen wir mal so, es wird natürlich um bestimmte Projekte, gerade infrastrukturseitig, gibt es immer einen massiven Kampf der Systemhäuser gegeneinander, aber da geht es dann um Kistenschieben. Aber in diesen Beratungsthemen, und da müssten eigentlich viel mehr Aktivitäten entwickelt werden, um die gesamte deutsche Wirtschaft nach vorn zu bringen.
Also ich glaube, die Ingram hat auf der Veranstaltung, zumindest nach meinem Dafürhalten, eine klare Sache signalisiert, dass es auch in der Distribution einen Strategiewechsel gibt. Ein Strategiewechsel weg vom reinen Volumen Hardwaregeschäft hin mehr zu lösungsorientierten, beratungsintensiven Geschäft. Und dafür haben sie auch die richtigen Themen aufgenommen, wie ich finde. Also der neue Mitarbeiter hier, ich glaube Michael Bauer heißt er, hatte ja auch einen Vortrag gehalten an dem Abend zum Thema digitale Transformation, Internet of Things. Der Vortrag war, Entschuldigung, lausig, fand ich, also fanden auch viele andere. Der ging nicht wirklich in die Tiefe. Also ich habe nur darauf gewartet, dass er mir jetzt noch erklärt, wie das Internet funktioniert. Also war sehr, sehr
echt
low level, ja, muss man schon wirklich sagen. Es waren so die typischen Beispiele, die auch genannt wurden, so dass man Daten ansammeln muss und die muss man dann noch auswerten und aus der Auswertung heraus kann man dann neue Geschäftsprozesse formen und das anhand der üblichen Beispiele festgemacht. Also ich meine, das haben wir jetzt zwei, drei Jahre lang gelesen, also da hätte ich mir das schon ein bisschen konkreter vorgestellt. Aber wie auch immer, ich meine, dass ein Broadline-Distributor solche Themen jetzt spielt und sagt, wir glauben, dass das Thema digitale Transformation die nächsten Jahre in dieser Branche massiv prägen wird, was ich im Übrigen auch glaube und sogar fest davon überzeugt bin, und sagen, da müssen wir den Handel ganz einfach auch in die Lage versetzen, denen die besten gute Produkte und gute Lösungen auch in die Hand zu geben. Da ist wahnsinnig viel Software dabei, da ist auch wahnsinnig vor allen Dingen viel Hirnschmalz dabei, um solche Sachen aufzusetzen. Und man braucht natürlich auch Zugang in die Fachabteilungen, weil das ist natürlich auch ein Trend, der deutlich spürbar ist. Digitale Transformation geht in der Regel von oben aus, landet aber in der Regel in den Fachabteilungen. Es geht ums Thema Optimierung von Prozessen. Wo kann ich Workflows optimaler machen? Wie komme ich näher an den Kunden ran? Wie kann ich Daten sammeln und so weiter und so fort? Und da verlagern sich natürlich auch die Budgets. Also heute hat eben eine Marketingabteilung oder eine Vertriebsabteilung deutlich mehr IT-Budget als früher, als irgendein CIO entschieden hat, was die einzelnen Abteilungen bekommen. Und da muss man natürlich auch ganz vertrieblich auch ganz anders vorgehen. Und ich denke, diesen Paradigmenwechsel, den versucht die Ingram hier ein Stück weit auch mitzugehen und sich entsprechend auch aufzustellen.
Ja. Anmerkung, ich finde es richtig, und das sind genau die richtigen Themen, die du gerade angesprochen hast. Es hält aber aus meiner Sicht nicht den Trend auf, dass sich Rechenzentren, zunehmend Systemhäuser weniger zur Distribution hingezogen fühlen, bis auf dort eben, wo sie es müssen, sondern was diese Themen angeht, sich Rechenzentren zuwenden.
Guter Punkt.
Ja.
Punkt.
Und das
oder eigene Rechenzentren aufbauen, eigene Services aufbauen.
Das kommt
aufbauen.
Ja dazu, ja, aber dass man also sieht, dass eben die Systemhäuser da am angehalten sind, sich genau, also theoretisch müsste ein Systemhaus auch in der Lage sein, diese Themen selber anzugehen, ne? Also wir sprechen ja immer wieder darüber. Natürlich ist es ganz wunderbar für die Systemhäuser, die nicht die Ressourcen haben, und auch theoretisch hat ja auch Ingram die Kontakte, um auch Produkt, sagen wir mal, Mixes zusammenzustellen für bestimmte Branchenantworten und auch zu schulen. Aber in dem Bereich sehe ich jetzt noch nicht so viel. Also gerade was Business Beratung, also Consulting angeht, sehe ich nicht viel Schulungsangebot bei Income. Ich war jetzt nicht auf dem Top vor Ort, aber das ist was ich vermisse seitens der Distribution. Ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, aber Consulting-Schulungen, zum anderen wirklich Produktmixes. Also dass man sich, ich erlebe das ja immer wieder bei größeren Systemhäusern, die da sitzt ein Business Development Manager und die gehen dann hin und suchen sich aus Apple was, aus Intel und so weiter und bauen dann vertikale Lösungen auf und gehen damit an den, also mit so Komplettszenarien, bauen Showrooms auf, virtuelle Showrooms und gehen damit an die Kunden ran. Und das ist ja wirklich, wie man digitale Transformationen auch aufzeigen kann. Und das weiß ich jetzt nicht, wie weit Ingram Micro auch hier aktiv ist. Das ist auf jeden Fall was, wo meines Erachtens noch ein großes Potenzial drinsteckt. Also dieses Broking von Cloud-Lösungen und von Produkten. Und wie gesagt, und dazu kommt eben noch diese Problematik, dass da Rechenzentren die neuen Distributoren werden zunehmend.
Also da gebe ich dir schon recht. Stimmt. Ich glaube allerdings, dass das Thema halt dann noch bei der Ingram noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Also die haben jetzt nicht schon gesagt, dass das da alles schon vorhanden ist, aber sie stellen die Weichen in die Richtung.
Sie machen auch schon Projekte.
Und sie machen auch schon Projekte vereinzelt,
ja. Aber das digitale Transformation ist ja nicht Cloud. Das ist jetzt schon eine andere.
Nein, das ist ja genau das, was ich meine. Also wen gibt es denn? Also habt ihr das gesehen? Das ist jetzt mal eine ganz ich habe jetzt keine Hintergedanken bei der Frage. Habt ihr gesehen, dass Ingram hingeht und sagt, so, wir haben jetzt im Portfolio diese Dienstleistung, diese Produkte und so weiter. Da kann ja zum Beispiel auch das Thema Surface eine Rolle spielen. Es kann wirklich Hardware sein, es kann Dienstleistung, es kann ja auch Cloud-Lösungen sein, Ingram mit dem Marktplatz hat. Und wir bauen jetzt Bundles für, keine Ahnung, für Shop-Lösungen oder für...
So konkret wurde es da noch nicht. Also nee. So konkret ist es noch nicht geworden. Ich glaube, Sinn und Zweck der Veranstaltung war zunächst mal... ich brauche mal Strom, alle.
Das ist glaube ich wichtig.
Sinn und Zweck der Übung war es zunächst mal überhaupt zu sagen, wir positionieren uns auch zu diesem Thema. Also die sind da nicht so konkret geworden, dass man gesagt hat, das sind jetzt genau die Lösungen davor. Aber man ist sich bewusst, dass man da aufbauen muss. Und ich glaube, die haben den Herrn Bauer genau aus diesem Zweck auch an Bord geholt jetzt, damit er die Ingram und die Leute, die Mitarbeiter, die Abteilungen dort auch aufschlaut zu diesem Thema und dann natürlich auch Impulse gibt, dort Lösungen zusammenzustellen.
Das war jetzt noch nicht so weit, dass der Händler dann den Warenkorb, 5 Desktops und einmal digitale Transformation reinlegt. Ne?
Das noch nicht.
Nee, die haben gesagt, auf Individualanfrage
geht
einer mit,
ja,
und guckt sich an, was da zu machen ist und hilft weiter.
Ja.
Und das ist schon so, wie es anfängt. Und du paketierst ja auch nicht. Wie willst du es denn tun? Also wenn du hergehst und sagst, okay, ein Unternehmen will, was weiß ich, an den Prozessen irgendwas tun oder so, dann ist es ist ja kein Produktthema. In erster Linie nicht.
Nein.
Das sehe ich komplett anders.
Es ist ein Thema.
Kommen erst am Schluss, die Produkte.
Natürlich kommen
Prozess zu entwickeln.
Nein, aber wir nehmen mal das Beispiel.
Hinterlegen.
Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Nehmen wir mal Baumärkte. So, und jetzt ist es so, Baumärkte haben heute ganz andere Möglichkeiten, Beratungsprozesse mit Kunden durchzuführen. Und das heißt, es gibt ja diese digitalen Berater, da baut man dann einen Monitor auf neben den Bohrmaschinen mit zwei Experten, die wohl zentral sitzen. Und dann, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, die natürlich im Baumarkt neben dem stationären und dem Handelsmix, also den Online-Shop-Mix und was da noch alles gibt. Jetzt bleiben wir mal nur bei dem Thema Berater. Dann haben wir einen Online-Berater, der neben den Bohrmaschine sitzt das und die Kunden berät. Ja, es gibt's, es fängt schon an zu geben.
Muss man genau in den Baumarkt gehen.
Ich sag ja gerade, es ist ein konkretes
Flughafen. Am Flughafen gibt's das.
So, und jetzt ist es aber so, du brauchst natürlich ein Zusammenspiel aus Produkten und Dienstleistungen, um so ein als Systemhaus, um Baumärkte entsprechend auszustatten. Das heißt, das sind Produkte ganz klar im Kern mit drin. Das ist eine Cloud-Lösung mit dabei ist, irgendeine, keine Ahnung, Citrix-Umgebung oder was auch immer. Dann haben wir Online-Kommunikation, dann haben wir die konkreten Screens und Kameras und da werden Bundles zusammengestellt von den Systemhäusern, die gehen dann zu Baumärkten hin und sagen, das ist unser Portfolio. Wenn das Systemhaus nicht die Ressourcen hat, solche Bundles zusammenzustellen, dann gehe ich zu Ingram und sage, habt ihr irgendeinen Showcase für Baumärkte, die ich meinen Kunden anbieten kann?
Auch wenn ihr da ein bisschen mit... Also da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, Alex, und zwar aus dem Grund, weil was du gerade erzählt hast, hat mit dem Thema digitale Transformation überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Projekt Digital Signage von mir aus. Wie kann ich da digital irgendwie was machen? Aber das hat mit einer digitalen Transformation nichts zu tun.
Digitale Dass die Beratung digitalisiert wird.
hat nichts mit einer digitalen Transformation zu tun. Digitale Transformation sind ganz andere Dinge. Das ist mit dem ganzen Prozess Big Data, das Sammeln von Daten, dem Auswerten von Daten, dem Erkennen von bestimmten Mustern, dem Erkennen von bestimmten Abläufen, der Automatisierung, der anschließenden Automatisierung und so weiter, der Workflow-Anpassung, um so insgesamt näher an den Kunden ranzukommen, das ist was ganz anderes. Das
sehe ich zum Beispiel gar nicht.
Du kannst
diese Beratungsgespräche kannst du protokollieren, kannst sagen, in der und der Stadt wurde zu dem und dem diese Fragen gestellt,
zusammen mit Daten.
Also es ist
wenn da so eine Feedbackschleife da ist, wenn es nicht so eine Standalone-Lösung ist.
Natürlich,
davon rede ich ja. Digitalisierung ist ja auch zum Beispiel, Rechnungen werden automatisch rausgestellt, die Lieferkette wird automatisiert digital, dass da keine Menschen mehr eingreifen müssen.
Du kannst
das ja diese. Ich hatte ja ein schönes Beispiel gebracht, zum Beispiel von dem Supermarkt, was weiß ich, der immer den Telefonhörer jeden Morgen abnimmt, hier ist Rewe H, wir brauchen heute 20 Salatköpfe, ja, und am nächsten Tag braucht er 17 und so weiter. Dass sich das irgendwann umdreht, dass der Salatanbauer im Prinzip schon zum Supermarkt sagt, ich bringe dir heute 18 Stück, weil du wirst genau 18 Stück brauchen, weil ich das schon vorhersagen kann, weil ich so viele Daten analysiert habe und auch weiß, das Wetter wird sowieso und keine Ahnung, was da alles mit einfließt. Das sind ja so das ist digitale Transformation.
Ja, natürlich ist das digital, aber das muss ja irgendwie seinen Einstieg finden. Und Fakt ist, und ich rede jetzt bewusst von diesem Beispiel, weil dieses Beispiel kenne ich und ich weiß jetzt nicht nur von einem, sondern von mehreren Systemhäusern, die genau diesen Bundle gebaut haben und bei Baumärkten und auch bei ähnlichen stationären Handelsketten solche Dinge einführen. Und von da aus kannst du natürlich 1A diese Sachen halt Stück für Stück ausbauen. Jetzt hast du die Kunden schon als Kundengespräch digitalisiert, jetzt kannst du dann noch eine App anbinden, du kannst entsprechende Bundles, individuelle Bundles, du kannst deinen Online-Shop, kannst du dann entsprechend natürlich mandantenfähig machen, eben auf die Leute, die dich da besucht haben in jeweiligen Städten und so weiter und so fort. Und das ist ein klassisches Einstiegsthema. Und aus meiner Sicht können wir jetzt drüber streiten, wo dann die digitale Transformation beginnt und wo das Produktgeschäft noch stattfindet, aber Fakt ist aus meiner Sicht, diese Bundles zu erstellen, da tun sich Systemhäuser schwer und das wäre eine klassische Angebot, was ich von der Distribution erwarten würde.
Aber das Bundle ist doch nicht das Problem.
Wenn es Standardangebote gibt, ja.
Das Bundle ist doch nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass du zu deinem Kunden gehst und sagst, pass mal auf, lieber Kunde, ich habe mir deinen Markt mal angeschaut, mach doch mal digitale Beratung. Dann sagt der, was ist das für ein Scheiß?
Genau.
Und dann sagst du,
ich habe hier ein Komplettszenario für dich.
Nein, du sagst nicht,
ich habe eine Architektur, die ich dir.
Der will keine Architektur. Du musst dem sagen, warum das kein kompletter Scheiß ist und was er davon hat und warum es funktioniert und warum es anders
funktioniert. Ja, dass er sein CRM umstellen muss, seine Mitarbeiter umstellen muss.
Der hat kein CRM. Er will entweder Kosten einsparen und mehr verkaufen.
Der hat kein CRM. Zwei Dinge, ich bin jetzt im Urlaub gewesen, schiebe ich gerade mal ein, weil ich war ein bisschen total schockiert. Ich bin jetzt im Urlaub gewesen in der Pfalz. Das hinter Karlsruhe, Pfälzer Wald, da ist irgendwie Land's End. Da geht's dann ins Saarland zum Krämer rüber und das ist irgendwie schon, sind wir im Supermarkt gewesen, kaufst du irgendwie Obst. Und dann packst du was zusammen und dann stehst du an der Kasse und dann sagt der Kassierer, habe ich zweimal erlebt, ja, sie haben es ja gar nicht gewogen. Und dann sagst du, was? Ja, und da ist es halt noch so, da packst du dein Obst in eine Tüte, tust dann die Waage,
so wie früher, machst den Aufkleber drauf.
Machst den Aufkleber drauf und im Übrigen die Aufkleber
tust
nicht
noch, einfach tust noch ein bisschen Ding. Obst nachlegen.
Ja, ja. Und das ist doch der Status, den wir haben. Dass die Schwierigkeit ist ja keine technische. Die Schwierigkeit ist ja nicht unbedingt eine technische. Die Schwierigkeit ist doch einem Unternehmen zu sagen, pass mal auf, deine Controlling-Instrumente, die du hast, sind unzureichend. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie du auch arbeiten kannst. Und im Übrigen steht da auch eine Technik dahinter.
Ja, aber da bin ich ja wieder komplett bei dir.
Du brauchst dieses, dass du dann hinten dran Integration hast und dass du aus verschiedenen Produkten eine Lösung zusammennageln musst und dass das durchaus komplex ist. Das ist ja für den Handel auch gar nicht so schlecht. Denn dann kannst du auch Dienstleistungen abrechnen und.
Wahrscheinlich meinen wir im Prinzip die Vorarbeit, die dazu notwendig ist, um mal so ein Bundle überhaupt zusammenstellen zu können, das aus diesen einzelnen Komponenten besteht, da muss ja erstmal vorab Hirnarbeit geleistet werden. Da muss man ja sich erstmal anschauen, wie läuft denn typischerweise ein Beratungsprozess in einem Baumarkt ab? zu Bohrmaschinen, keine Ahnung, ja. Und dass man sich da mal überlegt, wie kann man so etwas verbessern, wie kann man sowas möglicherweise digitalisieren, wie kann ich möglicherweise sogar die ganzen Daten über diese Beratung dann anschließend einsammeln und wie kann ich es anschließend besser machen und optimieren. So, also das ist ja mal die prinzipielle Vorstellung, dass man dann irgendwann ein Bundle dafür entwirft, wo man sagt, das deckt.
Ja, diese Wandel, deckt das, es dann ab.
Das machst du, wenn
das
du...
Das ist super, und das kannst du dann natürlich auch skalieren. Das kannst du dann in jedem Baumarkt reinverkaufen.
Das machst du aber, wenn du in die Menge gehst. Also, dass
das
du
machst du, wenn du in die Menge
dass
gehst.
Dir dann, dass du dann ja, eine ja, vordefinierte Lösung hast. Ja. Das machst du aber nicht auf... Das machst du aber nicht unbedingt auf Verdacht.
Klappt ja auch nur, wenn du immer denselben Kunden vor dir hast. Du kannst ja diese Lösung nicht zwingend in einen Schuhladen reinstellen.
Auf jeden Fall nicht eins zu eins.
Nicht
eins und im, zum Beispiel im Münchner Flughafen war eins der Hauptprobleme, da gibt's ja diese Stelen, wo dann jemand sitzt. Also da sitzt nicht jemand, sondern wird dann ein Video angeschaltet und dann sitzt irgendwo jemand und sagt dir, ja, nee, ihr Auto finden Sie, zeigen Sie mal Ihr Parkticket auf das Ding und Ihr Auto finden Sie da hinten. Und bei denen war eine Schwierigkeit, war überhaupt nicht das Zeug zu installieren, sondern eine Schwierigkeit war, okay, mit wem besetzen wir das denn? Das heißt, wenn da der Bildschirm angeht, dann sitzt da eine Person, eine Leben, die muss ja irgendwo sitzen, die muss irgendwo vor einer Kamera sitzen. Und wo nehmen wir die denn her? Und da muss ja sichergestellt sein, dass da nicht irgendjemand Schluffiges in Jeans und T-Shirt sitzt, sondern dass da jemand sitzt akkurat und der sagt Hallo. Und die haben das dann, und das war schon ein größeres Problem, das zu regeln. Die haben das dann geregelt über die Telefonzentrale, weil da sitzen immer Leute, die ist immer besetzt. Und an der Telefonzentrale gibt es ein oder zwei Arbeitsplätze genau dafür. Und dann muss der jemand, da musst du in der Telefonzentrale erstmal jemanden finden, der sagt, okay, ja, ich bin hier zwar in der Telefonzentrale, aber ich finde das toll, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist und dass ich da mit den Leuten interagiere. Also das Prozessproblem und in den Köpfen der Leute, das ist ein weit größeres Problem, als die Technik zu machen.
Natürlich, da sind wir uns ja einig.
Die Technik ist nicht das Ding.
Nein, natürlich ist nicht die Technik. Also ich meine, die ist die Basis dafür, aber es muss eine Prozessberatung her. Aber ich sehe auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so ein bisschen auf der Homepage von Ingram Micro rumgucke, auch in Sachen Prozessberatung, da mag man mich jetzt kreuzigen dafür, aber sehe ich da nicht viele Ansätze.
Ja, das glaube ich, dass das noch nicht so weit ist.
Nein, auf der Homepage, ich glaube nicht, dass du
das auf der Homepage
findest.
Ich glaube, das war eher so ein Kickoff gestern.
Ja, du kannst inzwischen sagen, Hilfe, ich habe einen Kunden, der hat mir eine komische Frage gestellt, habt ihr eine Idee dazu? Dann kommst du in die Consulting-Abteilung und dann sagen die, jo, alles klar, haben wir jemanden, der hat eine Idee dazu, wir setzen uns mal zusammen und gehen zusammen zum Kunden und schauen uns an, was der braucht.
Aber du sagst es völlig richtig, Alex. Ich denke auch, der erste Schritt ist immer das Thema Prozessberatung. Also, dass man reingeht und sich die Prozesse beim Kunden anschaut und überlegt, was davon kann man besser machen, was kann man digitalisieren, wie kann ich es effizienter gestalten, wie kann ich die Daten, die ich da auf dem Wege dieser Digitalisierung einsammle, sogar noch dafür nutzen, um bestimmte Services noch oben drauf anzubieten. Also da verändern sich einfach auch komplette Geschäftsmodelle. Und das sind ganz tiefe Eingriffe mitunter. Und da muss eine richtig ordentliche Analyse und Prozessberatung voraus.
Und dann kann ich euch eins sagen, wir sitzen ja mit so einem Lösungshaus zusammen im Büro. Mhm. Die haben jetzt mit einem sehr großen Buchhändler gesprochen und es geht um eine wirklich sehr einfache, was heißt sehr einfach, es geht um eine Signage-Lösung, mit der die halt den Umsatz in den Filialen steigern können. Und sie haben anderen Kunden, bei dem ist schon bewiesen, der Umsatz wird gesteigert, es bringt schon richtig viel. Und dann kann ich euch sagen, bis das bei denen losgeht, die sind da schon über ein Jahr dran. Und die waren schon so dicht vorm Abschluss. Und dann geht's halt drum, okay, aber die IT hat irgendein System angeschafft und wir haben doch aber eine Warenwirtschaft, das passt doch gar nicht zusammen. Und aber das ist doch alles meine Baustelle und es darf doch kein anderer dran. Und jetzt kann man sich ja überlegen, die großen Buchhandlungen, denen geht's ja nicht eben gut. Bis die sich geeinigt haben, dass da irgendwas eingeführt wird. Sind die womöglich dann von Amazon überrollt?
Ja, ich meine,
also da hast du so viel politische Prozesse und so viel und das ist keine technische Frage, weil Technik haben die haben alles, die haben die Technik sensationell zusammengestellt, die gehen jetzt über Rechner, die extrem viel billiger sind als die Prozesse, als die Industrierechner, die mal hatten und so. Das ist alles.
Da ist ja jetzt wohl auch schon wirklich genügend drüber geschrieben worden und das kannst du einfach überall lesen. Diese digitale Transformation, Digitalisierung in Unternehmen muss muss ganz zwingend von ganz oben ausgehen. Es muss vom Vorstand, es muss vom CEO ausgehen. Und der muss sagen, wie er das haben möchte und was da zu tun ist. Ansonsten versandet das, da passiert nichts. Weil genau diese Themen hast, es müssen abteilungsübergreifend Leute miteinander arbeiten, die unter Umständen heute ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben und unterschiedliche Interessen haben und gar nicht bereit sind, da auch irgendwo ein Stück loszulassen. Ne? Und das sind alles Dinge, die da aufgebrochen werden müssen. Also deswegen glaube ich eben, wird uns dieses Thema auch noch wirklich einige Zeit auch beschäftigen.
Und es ist ja so, die Systemhäuser sprechen ja in der Masse, vielleicht nicht alle, ne, sicher nicht alle, aber in der Masse sprechen die noch immer mit den IT-Verantwortlichen. Und letztendlich suchen aber sowohl die IT-Verantwortlichen als auch die Business-Verantwortlichen nach jemandem, mit dem sie philosophieren können über IT-Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen, die was nach vorne bringen, was verbessern können. Ja, ja. Und das ist ja keine Frage der Technologie, sondern des Unternehmens und wie man das aufeinander abbilden kann.
Aber da,
und natürlich gehen viele Dinge.
Wie gesagt, da steht man wirklich am Anfang und Ingram ja auch. Und es geht ja darum auch, dass man wirklich Prozesse digitalisiert, die bislang auch noch Menschen gemacht haben. Watson hat zum Beispiel Callcenter-Aufgaben übernommen, dass der praktisch als Callcenter auftritt, was vielleicht doch besser ist, als wenn Menschen manchmal am Callcenter sind, denke ich. Und oder die Büroarbeit digitalisieren, dass bestimmte Prozesse gar nicht mehr von Menschen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Rechnungsstellung, die dann automatisch rausgeht. Da braucht keiner mehr irgendwas eintüten.
Aber das Geschäftsmodell von Ingram Micro stellt ihr, wie ich das raushöre, nicht in Frage. Das ist grundsätzlich die Existenzberechtigung.
Warum?
Die Existenzberechtigung der Ingram ist nur dann in Frage zu stellen, also das denke ich schon, die Existenzberechtigung der Distribution ist nur dann in Frage zu stellen, wenn das bewegte IT-Volumen von A nach B, was auch immer
bei null ist,
wegfällt. Das passiert aber nicht, weil die IT verlagert sich ja. Also IT wird nach wie vor in Unternehmen geräumt, aber IT wird auch
nicht mehr die Speerspitze,
wird auch noch in Rechenzentren geräumt und allein die Bewegung abzubilden ist eine der Geschichten, die nur über Distribution läuft.
Ja, das ist halt nicht mehr die Schwerspitze. Ja, ich meine wie sagt man, der Fachbegriff, der mit K beginnt, die Konsolidierung des Distributionsmarkts halte ich definitiv noch nicht für abgeschlossen.
Nein, die ist nicht abgeschlossen. Nein, die ist überhaupt nicht abgeschlossen.
Und aus meiner Sicht stellt
sich das noch mittendrin.
Nicht, also ich meine, wir haben jetzt nicht über Techdata gesprochen. Ihr habt vorher im Vorgespräch gesagt, in die Richtung hört man von den Kollegen herzlich wenig von Techdata. Das würde ja im Rückkehrschluss bedeuten, dass möglicherweise die Existenzberechtigung von Techdata, wenn man annimmt, dass die in diese Richtung sich nicht so bewegen, was ich nicht glaube, dafür sind sie vielleicht nicht so laut.
Techdata bewegt sich auch in die Richtung, die bewegen sich halt anders.
Ja, man hört sehr viel von Techdata in diesem Punkt. Hören tut man sehr viel. Ich meine, der vorige Kongress, der hat sich nur gedreht mit Themen digitale Transformation, Big Data und Cloud Computing. Ja. Also hören tut man da schon sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit.
Ich kann mich aber erinnern, dass wir haben ja auch im Channelcast darüber gesprochen. Da war auf jeden Fall unser Feedback, auf jeden Fall das Resümee, dass wir gesagt haben, das war uns noch sehr unkonkret, also noch viel unkonkreter. Das war
völlig abstrakt.
Ja, als jetzt bei Ingram. Das, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, das Problem bei diesen Themen, und dann gerade wenn du so ein Thema hast wie Big Data oder wie Analytics, es gibt ganz wenig Häuser, die das können. Es gibt in Deutschland total wenig Häuser, die das können. Es gibt spezialisierte Häuser und die Spezialisierung hängt oft bei den Häusern an einem einzigen Analytics-Spezialisten, den die haben. Wenn der dann Komasaufen macht oder mal in den Urlaub geht oder so, dann wird das halt dünn. Und es ist für ein Systemhaus auch nicht ganz einfach, das aufzubauen. Es ist für ein Systemhaus vielleicht deutlich einfacher zu sagen, ich kenne einen, der hat so einen Menschen, den kann ich mir ausleihen, wenn mein Kunde was
braucht. Da kann man ja mit Dienstleistungen wiederum zusammenarbeiten.
Also, das ist ja eigentlich die Idee bei einer Ingram und auch bei einer ISO und bei einer Techdata, ich glaube international
auch. Es wird ja auch nicht jetzt auch von heute auf morgen alles ausschließlich digital transformiert. Es gibt ja auch noch kleine Kunden, die man auch nicht vergessen darf, oder mittlere Kunden, Rechtsanwaltskanzleien, die 10 PCs brauchen, die ins Internet gehen und die Software brauchen, und da nicht jetzt die großen Cloud, Digital etc. Prozesse. Das
Natürlich.
Geschäft ist ja auch noch da.
Also ich fand es auf jeden Fall trotzdem, Andreas' Aussage, überraschend, dass ihr beide, oder vielleicht auch ihr drei, das als so selbstverständlich hinstellt, dass natürlich die Daseinsberechtigung der Distribution sich in keiner Weise verändert hat.
Nee, die Daseinsberechtigung hat sich natürlich verändert und das Distributionsgeschäft verändert sich ja auch. Aber diese Verteilfunktion, diese Verteilfunktion von IT, von Produktion nach Einsatzort, wie soll es denn funktionieren?
Also ich sehe Cloud-Marktplätze, also diese App-Stores, solche Sachen sehe ich absolut im Kommen. Also
ja, das ist auch im
Kommen. Kombination mit Rechenzentren.
Das ist schon im
Kommen. Das ja auch auf. Ja, aber ein Notebook brauchen wir ja trotzdem noch.
Ja, aber ob das unbedingt, ob wir da per se dann eben einen Konzern brauchen in der Dimension mit so viel aufgestellten Services und sonst wie, ich sehe das eben ein bisschen anders. Also
was heißt, das brauchen wir natürlich. Sag mal ein bisschen mehr dazu. Ich finde das ganz spannend. Ich verstehe es bloß
noch nicht so richtig. Ich kann es ja ganz deutlich sagen. Also vieles von dem, was Ingram anbietet, sind Strohhelme aus meiner Sicht, an die sie sich jetzt klammern, weil ihnen an vielen Stellen das Geschäft wegbricht. Ja, wir haben ja drüber gesprochen. Also ich meine, diese ganzen Dinge. Also fangen wir an mit dem Cloud-Marktplatz, den sie jetzt aufmachen. Wir haben jetzt gerade würde ich mich selber widersprechen, weil ich gerade gesagt habe, dass, aber dann sie sollten halt aus meiner Sicht hätten sich frühzeitig ein eigenes großes Rechenzentrum-Hosting-Modell aufbauen sollen, im Stile von Amazon Web Services. Da wurde ja auch früher viel drüber spekuliert. Dann in vielen Bereichen, in die sie jetzt gehen, also gerade in dem Bereich, wo ihr jetzt gesagt habt, also Beratung rund um Business-Themen, um Prozessmanagement. Ich meine, warum soll sich da ein Systemhaus nicht direkt beim Hersteller schulen können oder sich selber dieses Know-how zulegen?
Ja, aber was glaubst du, wie viele Leute der Hersteller vorhält, um die Systemhäuser zu schulen? Der Hersteller schult seine Top-Systemhäuser. Das macht er mehr oder weniger gut, je nachdem, wie er aufgestellt ist. Die meisten Hersteller bieten irgendwelche Webinare an, die mehr oder weniger gut sind. Und da hat der Spaß doch schon ein Loch. Es gibt in Deutschland wie viele Systemhäuser? 20.000, sagen wir 25.000. Und dann gibt es noch einen ganzen Arsch voll Händler, die irgendwo hinten dran nicht Systemhaus sind, sondern kleiner. Wie soll es denn gehen? Das skaliert doch überhaupt nicht.
Ja, ich denke auch, es geht da eher um die große Masse. Also ich denke nicht, dass man jetzt von großen Systemhäusern, die können das aus eigener
Kraft. Nein, das ist nicht unbedingt so.
Wir sehen doch, wie die Hausmessen der großen Hersteller funktionieren. Die sind ja witzigerweise, interessanterweise boomen die ja wie niemals zuvor. Und die werden ja auch besucht von kleineren Häusern inzwischen zunehmend. Speziell
wenn ich jetzt lernen.
Genau. Und wenn ich mir jetzt das Produkt Office 365 anschaue, wo brauche ich da bitte eine Distribution? Also mal ist jetzt.
Ja, da brauchst du natürlich keine mehr. Das ist schon richtig. Das ist schon völlig richtig. Ich denke auch, das ist natürlich schon. Solche Angebote sind natürlich schon auf eine bestimmte Klientel.
Da kann man besser skalieren über die Distribution.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, welchen Punkt ich nicht so sehe.
Alle Punkte.
Du machst jetzt mal Pause.
Eigentlich fast alle. Aber ich glaube auch, wir haben uns jetzt so ein bisschen verlaufen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, welche Position ich jetzt bejahen oder verneinen soll.
Der Hörer soll sich seine eigene Meinung bilden.
Aber wir können ja nochmal auf die EM-Top, ich will das Thema jetzt nicht abwürgen, aber auf die EM-Top zurückkommen, wo ich auch noch zwei Anmerkungen habe. Es gab gerade eine Meldung von Ingram, dass die Besucherzahl wie vorher sind, wie immer da gezählt wird, 4.500. Und es waren 170 Aussteller statt im Vorjahr 200. Also leichter Schwund der Aussteller. Aber auch meine Meinung, wenn ich die nochmal kundtun darf, die EM-Top ist nach wie vor, ich habe es auch letzte Sendung schon gesagt, die Hausmessen von Also oder Ingram oder der Planet Reseller, das ist was Quantität und Qualität, Channel-Kontakte geht immer noch super. Das sind die drei, wo es sich wirklich lohnt, dort hinzugehen, wenn man viele Leute treffen will, wenn man gute Leute treffen will und Kontakte halten, Kontakte pflegen. Und das funktioniert nach wie vor wunderbar da.
Wir sind in der Regel auch da.
Genau.
Das kann man da auch mal ansprechen zur Verfügung. Ich habe gerade überlegt, seit wie vielen Jahren ich dabei bin. Ich glaube auch, keine Ahnung, 13, 14 Jahre.
Ja. Ich weiß jetzt wieder, welchen Punkt ich widersprechen wollte.
Nee, das Fass machen wir jetzt nicht mehr.
Das muss ich kurz noch tun. Und ich könnte
referieren
auf.
Wunderbar eigentlich.
So. Und zwar ein Ding, weil deine Aussage nicht stimmt.
Jetzt wird schon wieder los.
Schön geschehen. Erst was ist mit
dir? Und zwar die ersten, die ersten Abnehmer von Consulting-Dienstleistungen im großen Stil bei der ALSO sind die großen Systemhäuser gewesen und nicht mittlere und kleine. Und zwar im großen Stil.
Ja, das, dem
und
das
habe ich ja nicht, und die großen, ich ja auch nicht und die großen, behauptet. Doch, und die großen Systemhäuser, die professionellen, wie du sie genannt hast, können Spezialthemen nicht unbedingt besser. Die suchen sich auch Kooperationen dann mit Spezialanbietern.
Mit Spezialanbietern, ja, das ist ja nochmal ganz was anderes.
Und mieten sich Techniker und Kapazitäten aus der Distribution.
Ja, natürlich
wenn sie verfügbar sind.
Ja, natürlich. Natürlich wird da gemietet, da wird aber oft aus dem Grund gemietet, weil man gar nicht die eigenen Ressourcen, die eigenen Kapazitäten hat. Wenn du ein Riesenprojekt bei Audi gewinnst oder bei einem großen Konzern, da musst du dich als großes Systemhaus natürlich strecken und sagen, wie kriege ich denn die Leute da überhaupt an den Start? Und die holt man sich dann unter Umständen. Aha. Und du brauchst natürlich bestimmte Schlüsseltechnologien oder Schlüsselpartnerschaften mit anderen Technologieherstellern. Natürlich greifen die da auf Distribution.
Jetzt zurück. Liegen wir wieder auf.
Jawohl!
Wollen wir nicht mal ein Thema aufgreifen? Wollen wir nicht mal ein Thema aufgreifen, wo wir alle wieder schön einer Meinung sind und uns vertragen?
Ja, jetzt warte mal. Haben wir denn die EM-Top als
haben wir die von der EM-Top schon alles
gesagt? Haben wir die so abgeschlossen? Sagen, ja. Ihr habt dann noch gefeiert.
Man hat diverse Geschichten gehört. Es gab Personalkarussell aller Orten, größere Wechsel bei, was habe ich denn gehört? Größere Wechsel, größere Personalien bei Belkin. Da weiß ich noch nicht, was dahinter steckt. Mhm. Einen relativ prominenten Wechsel im Distributionsvertrieb bei Western Digital. Da sind langjährige Mitarbeiter raus. Was habe ich noch gehört? Ich hatte noch ein paar. Ein bisschen chaotische Umstrukturierung bei der Ingram. Und was ich noch gehört habe, und das ist die Personalie, die mir heute Morgen nicht eingefallen ist. Ich habe gehört, dass die Gabriele Sobota-Fischer, die ja bei der Ingram den Systemhausvertrieb gemacht hat und die dann den Systemhausvertrieb bei der Techdata leitet, seit kurzem nicht mehr bei Techdata ist.
Ach Quatsch.
Aha. Ohne Scheiß. Und das war eine Personalie, die
das wir... Das war noch nicht so lange her, ne?
Nein, das hatten wir letztes Jahr im Channelcast, ich weiß aber nicht, welche Nummer. Das hatten wir im Channelcast und das war eine sehr kurzlebige
Ging das über Beziehung. Die Probezeit dann überhaupt hinaus? Wahrscheinlich nicht mal,
schon,
ne?
Ich denke schon. Ich
könnte man jetzt nachschauen, aber wie auch immer. Naja gut, also, dann schließen wir mal das Kapitel Ihrem Top.
Auf jeden Fall hat man wieder viel gehört und gesehen.
Lohnt sich auf alle Fälle hinzukommen, ja. Das zu guter Letzt auch noch ein Lob an unseren Ex-Kollegen, jetzt beinahe gesagt, aber Mitpodcaster, den Damian. Damian Sicking, der hat ja gestern zwei Podiumsdiskussionen auch geleitet. Nicht nur, dass er es sehr gut gemacht hat, der hatte ja auch noch ein, wie ich finde, relativ schwieriges Thema, nämlich Digital Signage.
Ach, der Damian hat über Digital Signage
und über Digital Signage und dann später noch über Cloud Computing, wo er da gesagt hat, also er wird die Podiumsdiskussion zum Thema Cloud Computing damit eröffnen, indem er sagt, herzlich willkommen zur 800. Diskussion zum Thema Cloud. Ja, gesagt, genau das Maß. Nein, aber was sie richtig gemacht haben, bei dem Thema Digital Signage, die haben tatsächlich drei Händler oben gehabt, die tief in dem Geschäft mit Digital Signage drin sind,
okay,
und drei Herstellervertreter. Und insofern war das eine sehr kurzweilige Diskussion. Damian hat auch sehr gute Fragen gestellt, wie ich finde. Und dem konnte man eigentlich tatsächlich mal richtig zuhören. Weil ansonsten solche Diskussionen ja eher in die Richtung gehen, also Digital Signage steht jetzt unmittelbar vom Marktdurchbruch seit 15 Jahren oder sowas, wird immer selber erzählt. Aber das war wirklich ganz gut.
Was haben Sie denn erzählt?
Das Digital Signage, was Sie da alles erzählt haben.
Ja, also Tenor der Händler, die es machen.
Tenor der Händler war, dass die Produkte nebensächlich sind. Produkte ist eigentlich...
Der Content ist
das Entscheidende. Content ist eigentlich das Entscheidende. Und sich halt zu überlegen, welche Botschaften will ich rüberbringen, beziehungsweise vom Kunden herauszuhören, was will er eigentlich mit so einer Digital Signage Lösung erreichen. Also will er mehr Leute in seinen Laden reinholen, will er Leute besser informieren, will er Leute in bestimmte und so weiter und so fort.
Der soll übrigens auch auf den Marketplace von Ingram Micro dann kommen, der Content für Digital Signage Lösungen. auf den Cloud Marketplatz. Okay. Nur als kleine Anmerkung. Also auch noch eine sinnvolle Anwendung für einen Cloud Marketplatz für einen Distributor.
Ja. Gut, ja, also Markus, was schlägst du vor als nächstes Thema? Ich mach mal eine Kapitelmarke.
Zack. Die 30 größten Distributoren?
Oh ja.
30. Ach, weil wir es eben auch von Konsolidierung in der Distribution hatten. Ja. Ja, das ist auch ein schönes
Thema. Ja, erzähl mal was dazu.
Dankbares Thema.
Also die Kollegen aus UK.
Wie kommt's?
Die Kollegen aus UK, Channelnomics, haben sich ein Fleißkärtchen verdient.
Kanntest du die vorher schon?
Nee, das ist wohl ein Ableger von CN UK, ein neuer.
Okay.
Und die haben sich ein Fleißkärtchen verdient und mal, was eigentlich wir hätten alle auch mal machen können, ne, muss man ja mal sagen, und haben dann ein Ranking aufgesetzt der 30 größten deutschen Distributoren, basierend auf, ja, mal eine Schätzung, mal eine Aussage, mal eine richtige Bilanz, und haben die Liste vorgelegt. Ich fand es eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, fand ich die Top 3 gerade besonders spannend. Da geht es ja immer darum, wer ist in Deutschland vorne. Dass Ingramaico dann vorne lag, keine große Überraschung. Aber es war gar nicht so lange her. Da hat zum Beispiel Michael Dressen vor ein paar Jahren gesagt, die liegen alle mehr oder weniger gleich auf. Ne? Das war vor...
Ja, aber das war schon eine geschönte Aussage.
Ja, die war aber vor
das ist eine die Ingram und die
Technik. Was steht denn bei der Ingram eigentlich
im Umsatz drin geschätzt? Bei der Ingram stand geschätzt 5 Milliarden Euro.
Das ist zu hoch.
Der ist zu hoch.
Das ist zu hoch.
Das hat auch, das haben auch andere Leute aus der Distribution gesagt, der sei ein bisschen zu hoch. Ingram hat durch die Übernahme von Brightpoint einen starken Sprung gemacht, was die Erlöse angeht, aber der sei auch nicht so stark.
4 Milliarden, glaube ich,
geht hier hin, ne? Also 3,64, das ist wohl relativ realistisch. Und TechData 2,2 Milliarden, da gab es dann auch keinen großen Widerspruch. Also das Ranking würde auch stimmen, haben mir Leute erzählt, die Positionierung, die Reihenfolge an der Spitze würde stimmen, haben die betroffenen Broadliner auch zugegeben, hat niemand gesagt, wir sind da aber vorne, und es wurde nur mal geraunt, der Ingram-Umsatz sei ein bisschen zu hoch geschätzt. Ja,
glaube ich auch.
Ja. Das habe ich auch dem Ernesto Schmutter gesagt, aber das hat natürlich nicht kommentiert, hat gesagt, ja, die anderen müssen ja sagen, dass unser Umsatz zu hoch geschätzt sei, aber die Reihenfolge stimmt, und man hat, glaube ich, ein ganz guten Eindruck über die deutsche Distribution, vielleicht auch wenn ein oder der andere mal fehlt, aber es gibt einen ganz guten Überblick. Erstaunlich
fehlen fand ich, aber schon einige, ne?
Es fehlen ein paar Action-IT oder sowas, aber wie gesagt, Afnet auf 4 fand ich noch sehr spannend, ne? Afnet ist ja auch eine Firma.
Ja, erzähl doch mal die Top 10. Okay. Erzähl's mal runter. Ist doch nicht uninteressant.
10 Arrow. Mhm. 9 Herweg, 317.
Das ist Millionen. Auch interessant, da müssen wir gleich mal stehen bleiben. 9 Herweg. Herweg.
Herweg
ist TK-Distributor.
Ist interessant.
Ja, die absolut. 300, ja. Die sind der höchste TK-Distributor, muss sagen, mit 300 Millionen, da liegt die Gruppe auch relativ eng beieinander. Es gibt viele in der Umsatzbreite 200 bis 300 Millionen.
Ja.
Und wenn du dann 30 Millionen mal mehr machst im Jahr oder 20, katapultierst du dich gleich 5-6 Plätze nach vorne, ne? 8 Comsa, gut, doch, der stärkste
auch Ticker, ja.
465, 7 Siebert und Kau, 490, Wave 573, wobei da auch andere Gesellschaften mit reinfließen.
Ja gut, Wave ist ja
ein auch, Konglomerat mit Herstellung und allem. Das haben sie auch das haben sie auch gesagt, das ist, nicht ganz sauber auseinander dividiert. 5 API, 629. Das ist auch das, was man das API sich da als starke Größe hinter den Boardlinern positioniert. Das ist eigentlich das auch, was man so mitkriegt. Und wie gesagt, 4 Afnet fand ich dann erstaunlich. Afnet ist ja so eine Firma, die über die man nicht immer spricht, immer was hört. Wir reden ja auch immer über Ingram, TechData, aber wann haben wir immer über Afnet gesprochen? Ich glaube eigentlich nie, oder?
Über Afnet sprechen wir hin und wieder,
aber
wenn sie halt was übernehmen, wo sie Magios übernommen
haben. Ja, aber wir reden nicht dauernd über Afnet.
Nein.
Aber die werden hier mit 700 Millionen aufgeführt.
Afnet ist groß.
Und die machen
ein großes HP-Geschäft, großes IBM-Geschäft.
Das zeigt, welche Geschäfte die tätigen, was da für Umsatzgrößen sind.
Ich glaube, mit so einem Unternehmen wie Afnet könnte man sich mal gut unterhalten über das Thema digitale Transformation, weil die, glaube ich, da noch ein gutes Stück weiter sind. Ich
krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, da gab's mal.
Nein, das kann, nein, sind wir.
Da gab's eine
interessante. Der widerspricht heute.
Also. Ich würde ihn raussetzen.
Ich auch. Dreh jetzt hier mal den Regler runter.
Ja. So geht das ja nicht. Nein, was mir gerade beim Thema Afnet einfällt, es gibt eine interessante Studie, ich krieg's jetzt aber nicht mehr zusammen, welcher Bundesstaat das war. Da gab's eine Studie, welche die größten IT-Firmen in dem US-Bundesstaat sind, die umsatzstärksten. Mhm. Und da war Avnet auch in einem US-Bundesstaat der umsatzstärkste IT-Hersteller, IT-Anbieter, muss man sagen, kein Hersteller, vor Apple zum Beispiel. Also die haben in dem Bundesstaat mehr Umsatz als so Großkonzerne wie Microsoft oder Apple gemacht.
Wenn du Avnet alles zusammennimmst, du musst ja
bei Avnet auseinander. Das Distributionsgeschäft, das Elektronikgeschäft.
Wenn du dieses Elektronikgeschäft und alles zusammennimmst, dann sind die ja ein Riesenkonzern.
Ja.
Ganz kurz Zahl nach, also ich kann die Zahl ja gleich sagen, wenn du bei Ingram bist. Ingram Umsatzgeschäftsjahr 2013 waren 4,7 Milliarden in Deutschland.
Okay.
Wo hast du das jetzt auf die Schnelle her?
Bundesanzeiger.de.
Ja, du bist ja ein Fuchs.
Ja, das könnt ihr wissen. Sie sind bloß der vom Geschäftsabschluss vom letzten sind sie befreit. Den haben sie nicht veröffentlicht.
Warum?
Weiß ich nicht.
Wie vom letzten?
HGB vom letzten Geschäftsjahr.
Nee, im Bundesanzeiger findest du doch immer nur ein Jahr alte.
Nein.
Fast immer, doch.
Nein. Du musst
4,7 ist es, scheint mir aber sehr 4, hoch.
Das war das Geschäftsjahr vom 1.1.2013 bis 31.12.2013.
Okay. Ist immer beim Bundesanzeiger, bei aller Liebe. Ich finde immer nur die alten.
Ja, du musst ja, du
das wollen wir nicht wegen die Bundesanzeiger zurück streiten, also wie viel?
Nee, du legst ja nie die, du bist ja nicht
auf ich weiß schon, wie wir die Sendung nennen. Die Sendung voller Harmonie oder irgendwie so. Harmonischer geht's kaum, oder?
Fakt ist ja, dann ist diese Unterschätzung laufende Zahl von den Kollegen aus UK.
Die ist nicht ganz falsch.
Nein.
Und der 2013er Umsatz war leicht rückläufig, weil 2012 hatten sie etwas mehr, also 4,8 Milliarden gemacht.
Ja, also Markus, so ein wirklich unstrittiges Thema war das jetzt auch nicht.
Ich weiß auch nicht, worüber wir dann noch Frauenfußball-WM oder.
Okay, machen wir wieder eine Marke.
Aber Leute, lest den Bundesanzeiger. Das ist wirklich ein interessantes.
Ich zieh jetzt mal den Alex vor, weil dann glaube ich, kann ihm jetzt keiner großartig reinreden. Hoffe ich zumindest mal. Alex, ein Thema, mit dem ihr euch, beziehungsweise auch ein Kollege, der einen Beitrag dazu geschrieben hat, der Kollege Emmer etwas gemacht hat. Der Umgang mit sozialen Medien, Doppelpunkt. Wie Systemhäuser von Social Media profitieren. Lead-Konzept für Systemhäuser. Magst du da mal ein bisschen drüber was erzählen?
Ja, sehr gern. Also grundsätzlich ist es so, dass die Kommunikation von Systemhäusern sich insofern vor neuen Herausforderungen steht, da man auch, viele Systemhäuser sind ja sehr traditionell eingestellt und sagen, ja, ich will mit bestimmten Themen nichts zu tun haben. Zum Beispiel in dem Bereich Social, aber auch ich bin halt persönlich so stark präsent jetzt als Geschäftsführer auch mit meinen Kunden oder ich habe sehr, sehr gute Key-Accounter. Da müssen wir uns um solche Themen wie Social oder auch entsprechende Online-Auftritt nicht so bemühen. Und das stimmt auch insofern, dass ja viele Systemhäuser wahnsinnig gutes Geschäft machen. Und insofern diese...
den Druck gar nicht haben.
Den Druck gar nicht haben. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht in dem Falle bezweifeln. Es geht aber um was anderes. Es geht darum, dass man das als Systemhaus natürlich mit verschiedenen Zielgruppen und mit verschiedenen Herausforderungen zu tun hat. Und ich möchte jetzt auch nicht zu lange darüber philosophieren. Es gibt ganz konkrete Herausforderungen. Zum einen ist es so, dass es nicht aufzuhalten ist, dass ein Systemhaus natürlich zunehmend auch durch diverse Lösungen, die sie ja anbieten, immer mehr in den Vergleich geraten und die einfach passiv gesucht wird auf mehreren Ebenen. Zum einen, was Kunden angeht, zum anderen aber auch in dem Bereich Recruitment. Und man ist hier quasi passiv gefordert, selbst wenn man kein proaktives Marketing machen möchte, in bestimmten Standards zu erfüllen. Wenn ich alleine an den Bereich Recruitment denke, und das ist ja ein Bereich, in dem Systemhäuser große, große Schwierigkeiten haben unter dem Strich gute Leute zu finden. Mhm. Die meisten Leute, die im Bereich Recruitment suchen, schauen natürlich auch selbstverständlich nach diesen Themen. Also auf der Homepage eines Systemhauses, wie ist der Eindruck? Ich kenne Leute tatsächlich, die unter 20 sind, die unter 25 sind, die Facebook nutzen, um Unternehmen einzuschätzen. Also sprich, wie ist der Auftritt? Ist es da überhaupt vorhanden? Was sind dort für Posts? Wie ist quasi der Shitstorm auf dem Unternehmen und diese ganzen Fragen. Und alleine steht man ja hier quasi passiv unter dem Druck zu handeln und alleine im Bereich Recruitment sich hier bis zu einem gewissen Grade aufzustellen. Das ist ja sowas, wo Systemhäuser definitiv Nachholbedarf haben. Ich kenne jetzt leider die Zahlen nicht direkt, wie viel Prozent der Systemhäuser auch im speziellen Bereich Recruitment auch in Social unterwegs sind. Man schätzt so ungefähr, das ist das, was ich immer wieder höre, wenn man es allgemein auf B2B-Unternehmen in der Größenordnung bezieht, dass 30-40% aller Unternehmen überhaupt in die Richtung aktiv sind. Speziell im Bereich Recruitment, könnte man auch lösen mit einer eigenen Lösung, mit einem eigenen Auftritt dafür, sind enorme Schwächen vorhanden. Also generell grundsätzlich übrigens auch auf den Online-Auftritten der Unternehmen. Das heißt, hier wird die Chance Social Media auch komplett vertan. Das heißt auch nicht, dass man hier gleich große Kampagnen und Aktionen starten muss. Heutzutage ist es sowieso, wer Facebook ein bisschen kennt, weiß, dass man wenn man da nicht proaktiv noch ein bisschen Geld reinpumpt, sowieso keine große Aufmerksamkeit erregt. Viele sagen, ja, das brauche ich nicht, ich finde darüber sowieso keine Kunden. Wie gesagt, so einen grundsätzlichen Nutzerfluss und Feedfluss dort stattfinden zu lassen, ist definitiv was alleine im Bereich Recruitment sehr, sehr erforderlich ist und eben auch nicht viel Bedarf erfordert, damit es einfach mal grundlegend läuft. Man kann durch Konnektoren, wie du uns ja auch immer wieder mal vorgestellt hast, Christian, du bist ja schon sehr lange dabei, was das Thema angeht, natürlich auch verschiedene Social-Media-Auftritte verbinden miteinander, dass die automatisch befüllt werden. Wenn ich also in einen Social-Kanal was stelle, kann ich das automatisch auch in anderen Social-Kanälen erscheinen lassen. Ich kann dort die ganzen Möglichkeiten nutzen, auf Feedback einzugehen und eben auch bestimmte Kampagnen zu fahren. Der zweite Punkt ist, dass ich habe vorher diese Vergleichbarkeit angesprochen, auch für Endkunden. Und wir stellen immer mehr fest, dass B2B-Entscheidungen im Web natürlich nicht vollständig getroffen werden, aber vorbereitet werden. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich schaue auch mal auf der Ingram-Seite nach. Natürlich bieten die was an in dem Bereich, wo ich mich vielleicht auch orientieren möchte. Natürlich ist dann das persönliche Gespräch oder vielleicht auch mal eine tiefere Information oder ein Besuch vor Ort dann der zweite Punkt. Und hier haben die meisten Unternehmen das Problem, dass sie nicht erkennen, dass sie mit ihren grundsätzlich aufgestellten Content sehr, sehr statisch sind. Das heißt, sie können nicht reagieren auf die Bewegungen und Interessensgebiete des Marktes, die sich, so eine Branche, die atmet ja auch mit bestimmten Themen, und die meisten Homepages und auch Social stellt ja eine Möglichkeit, bedeutend, wenn man sie modern aufstellt, eine Chance dar, dass man reagieren kann auf
bestimmte. Wie hattest du das gerade genannt, dass die meisten Webauftritte zu statisch sind?
Also wir nehmen jetzt mal.
Also ich finde ja statisch noch sehr wohlwollend ausgedrückt, ehrlich gesagt. Also wenn man sich den Großteil oder viele Websites anschaut von so manchen Händlern und Systemhäusern, was weiß ich, man erfährt da mal irgendeinen Namen über irgendein Systemhaus, dann googelst du mal danach, dann bist du schon froh, wenn die eine eigene URL haben, also eine eigene Domain haben, einen eigenen Auftritt haben, und dann, wenn du manchmal drauf schaust, dann meint, ja, trifft dich der Schlag. Also das ist dann irgendwie so 1&1 Visitenkarte, seit 1989 live geschaltet, null gepflegt, gar nichts, vielleicht mal eine Telefonnummer noch angegeben, aber Freiraum beispielsweise, ja, ist ja auch sowas. Also
wir haben eine sensationelle Visitenkarte online.
Das finde ich halt im Website-Alter, ehrlich gesagt, finde ich das schon sehr bedenklich.
Aber das Gegenargument, wenn es jemand sagen würde, das Systemhauschef, das hört man dann im Website-Alter, ja, das gilt eben für mein Geschäft nicht.
Das ist dann ist so die Standardantwort. Und braucht es auch nicht, weil ich hab ja genügend.
Aber Kunden. Der Punkt ist doch der, die Entscheidergruppen wandeln sich. Wir reden von Fachabteilungen, mit denen man spricht. Wir reden von der neuen Generation, mit der man spricht. Und ich will da jetzt auch gar nicht so tief in diese Philosophie einsteigen. Mir geht es wirklich ganz konkret um den Punkt, dass man einfach als Systemhaus, so wie man in der Regel aufgestellt ist, so wie du es gerade beschrieben hast, mit so einer klassischen statischen Seite oder auch nicht so hübschen Seite, diese komplette Chance verpasst, in irgendeiner Form B2B-Kaufentscheidungen vorzubereiten, und die finden halt heute so statt, und vor allem überraschenderweise sind unglaublich viele Geschäftsführer auf dem iPad und auf dem Handy unterwegs, mhm, und besuchen solche Seiten auch, mhm, und sehen dann eben, dass das eben, man steht ja für IT und moderne IT, und das dann schon von vorne bis hin an der Webseite hakt. Zum einen, und was ich auch noch mit meine mit statisch, wir haben jetzt die ISDN-Abschaltung, die irgendwann kommen wird, große Chancen für Voice over IP, für also Cloud-Telefonie für Systemhäuser Weise Geschäft zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Mindestlohneinführung, unglaublich viel Fragen, was Projektmanagement, Zeiterfassung angeht in den Firmen, wie man das abbilden kann, weil ja die ganzen Beschäftigten, die nah am Mindestlohn verdienen, müssen ja irgendwie ihre Zeit erfassen. Das heißt, da müssen wir großes Geschäftspotenzial für Systemhäuser. Und man kann auf diese Themen überhaupt nicht reagieren. Das Ganze geht so weit, dass Systemhäuser, die da findig sind, das so weit, man muss es ja nicht mal auf die Spitze treiben, man kann es aber auf die Spitze treiben. Wenn man da gute Konzepte fährt, kann man sich Leads abholen, indem man eben entsprechend sich aufstellt zu diesen Themen und entsprechendes Futter hinwirft. Also nicht gleich.
Dafür brauchst du natürlich Content.
Dafür brauchst du Content und du brauchst Conversion-Konzepte. Das geht dann ins Online-Marketing rein. Ja. Ich spreche aber auch, wir wollten ja auch über Social Media sprechen, von der Möglichkeit, wir haben ja angesprochen, sich Traffic und Interesse einzukaufen heutzutage. Und zwar über Content und nicht mehr nur über Google AdWords, woran ja viele Systemhäuser auch regelmäßig scheitern. Mhm. Weil man eben über einen guten Ratgeber oder über eine gute Success Story, wenn man schon mal einen Kunden ausgestattet hat in dem Bereich, natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit heutzutage.
Da können wir doch gleich mal lobend erwähnen, einen, der hier schon zweimal zu Gast war, nämlich den Michael Krämer. Michael Krämer macht relativ viel in Facebook, also ist dort zumindest bei mir in der Timeline, wird er da immer wieder durchgespült. Und der macht das richtig gut, finde ich. Also der kommt wirklich als ein sympathisches Unternehmen rüber. Du lernst dort verschiedene Leute kennen, du weißt, was die feiern, du weißt, was die machen, was die für Aktionen tun. Und da ist gar nicht so viel Aufwand notwendig.
Richtig, das meine ich ja.
Aber er hat halt dediziert jemand dran gesetzt, der auch mal Bilder aus dem Unternehmen heraus postet und so weiter. Und das ganz einfach macht. Und selbst, obwohl er immer sagte, er ist Platzhirsch da im Saarland und außer ihm hätte er auch keinen großen Mitbewerber, glaube ich, ist es für ihn schon wichtig, einfach auch diesen Sympathiefaktor als Unternehmen zu spielen und zu sagen, ich bin nicht nur ein kompetentes Systemhaus, sondern mit mir kann man
ohne Frage.
Dies und jenes machen.
Und das ist natürlich
soziales Engagement
das ist
natürlich
beispielsweise die, das, ist ja auch. Das ist natürlich die Entscheidung von jedem Systemhaus, aber wenn man mich konkret fragt, wie kann man mit Social, wo liegt die Chance neben diesem Bereich Recruitment, kann ich sagen, dann baust du dir einen schönen, tollen Ratgeber auf zum Thema Zeiterfassung, dann gleich noch irgendwie, ja, wir können Ihnen hier eben, oder Cloud-Telefonie und wir können Ihnen was Konkretes bieten, eine Teststellung oder was auch immer, 20 Minuten oder eine halbe Stunde individuelle Beratung, hab eine schöne, so eine Seite mit ein paar Kundenprojekten noch drauf und dann kann ich die auch bei Social Media einstellen, wenn ich den eine grundsätzliche Seite habe, die sonst auch gut ausschaut und da mal Werbung draufsetzen. Ich kann ja meine Zielgruppe genau definieren und kann diesen Post einfach mal veröffentlichen. Mhm. Und dann, man wird überrascht sein, du hast Wettbewerb auch angesprochen, nachdem in dem Umfeld noch nicht so viel gemacht wird, auch von Seiten anderer Systemhäuser, können gerade die Systemhäuser, die da eben was tun, noch zu einem guten Preis da punkten. Und da ist definitiv Social eine große Chance und Fakt ist auf jeden Fall, dass das, was ich deine Realität draußen erlebe, eben, du hast ja auch vorher angesprochen, vollkommen, also wirklich unter dem Strich.
Eigentlich könnte man da ja mal einen Mehrteiler draus machen, Alex. Ja. Ich finde es ein hochinteressantes und sehr spannendes Thema. Ich glaube, die Frage, die jetzt für viele offen bleibt und die wir jetzt, denke ich, heute auch gar nicht erschöpfend beantworten können, wo wir aber einen super Cliffhanger draus machen können, damit die Leute das nächste Mal auch wieder einschalten, wäre ja natürlich jetzt die Frage, die sich viele stellen. Was kostet es an Aufwand und möglicherweise an Geld, um in so einem Bereich tätig zu werden? Und B, was sich natürlich viele auch fragen, wir tun uns das erleichtern, aber das ist für die oft sehr schwierig zu fragen, wo kriege ich denn den Content her? Ja, und wie bereite ich den auf und wie muss der gestrickt sein, damit ich da auch entsprechend die Leute ansprechen kann? Das erfahren Sie in der Ausgabe, in der Folge 49 von Channelcast. Da werden wir da mal weitermachen. Jetzt tut mir alle mal einen Gefallen und öffnet mal in eurem Browser die Website oder die URL iotpod, also iotpod.info. Alle mal schön eintippen. So, seid ihr da alle drauf? Mhm. Überschrift Internet of Things, Wearables, Smart Home, Machine-to-Machine-Kommunikation und dann jede Menge englische Nachrichten drunter, immer nur ein kurzer Abriss und dann die Quelle unten genannt. Und wenn man da auf eine der Überschriften klickt, weil einem das Thema weiter interessiert, landet man auch dann bei der eigentlichen Quelle, die dort unten genannt ist.
Ich bin bei Werbung gelandet erstmal.
Gut. Werbung? Wo ist Werbung?
Bei Apple Watch ging erstmal Werbung auf. Jetzt habe ich den Artikel, ja.
Wo bist du? Bist du auf, du bist, glaube ich, ganz woanders.
Nein.
Es hat sich noch zusätzlich ein weiteres Fenster geöffnet mit Werbung.
Ehrlich?
Ja, hier, das.
Alles sehr interessant.
Die können ja auch Werbung verkaufen. Okay.
Aber jetzt bist du ja ganz woanders, oder? Ach so, das ist aber jetzt, ach so, du hast jetzt auf einen Artikel geklickt, da schon. Ah ja, okay, alles klar. Aber jetzt, wenn er mal auf die eigentliche Seite geht, da werden pro Tag etwa zwischen 30 und 40 Meldungen ausschließlich zum Thema Internet of Things, Wearables, Smart Home und Machine-to-Machine-Kommunikation veröffentlicht. Und diese Seite hat mittlerweile 2161 Fans, die sich rekrutieren, einmal als Follower aus Twitter heraus, Leute, die den RSS-Feed hier abonniert haben und dann noch ein paar Likes aus Facebook-Fanpage, die es noch dazu gibt. Jetzt verrate ich euch kurz ein Geheimnis, hinter diesem Blog stehe ich.
Das steht im Impressum.
Das steht auch im Impressum unten drin, wenn man ganz runterblättert. Und jetzt kommt das Beste daran, ich habe dieses Teil vor 4 Monaten ungefähr aufgesetzt, das war so kurz nach Weihnachten, im Januar oder sowas war es. Und es ist ein reiner Selbstläufer. An diese Webseite lege ich Tag und Nacht keine Hand an. Ist vollautomatisiert. Da läuft im Hintergrund sogenannte Konnektoren, wie du immer so schön sagst, Alex. Also die hier genannten Webseiten, das sind ungefähr 50, 55 Quellen, die ich hier habe, alles US-amerikanische, die RSS-Feeds rauslesen, danach bestimmten Keywords suchen, die hier drin vorkommen und dann Abstract posten und reinbringen, das anschließend automatisch vertwittern. Da gibt es einen Twitter-Feed auch dazu und ich meine, man sieht 1500 Follower, ohne irgendwie etwas dazu getan zu haben. Vollautomatisiertes Blog. Das mal nur als Beispiel, nicht weil ich mir
jetzt selber... Ich bin wirklich beeindruckt. Das ist ja schon ein Beispiel digitale Transformation.
Das ist digital. Also nicht, dass ich mir jetzt hier selber auf die Schulter klopfen will. Ich will nur mal zeigen und
aber ich tue es trotzdem.
So ein bisschen den Beweis antreten, dass dass es technisch überhaupt kein Problem ist, das kannst du dir zusammenklicken.
Hast du selber? WordPress. Hast du das selber?
Ja, natürlich. Ja. Das ist WordPress. Es sind 3-4 Plugins, Spezial-Plugins, die es dafür gibt. Ich glaube, für eins habe ich sogar 20 Euro bezahlen müssen. Ich versuche jetzt gerade hier noch einen E-Mail-Newsletter-Stamm aufzubauen. Deswegen jetzt hier oben prominent der gelbe Balken mit drin, wo du einfach mal deine E-Mail-Adresse reinschmeißen kannst und dir das auch als Newsletter bestellen kannst. Die ersten Anmeldungen kommen rein. Ich mache nichts. Und das vielleicht mal ein bisschen in Hinblick auf das Thema Content. Wie kriegt man auch Content auf seinen Internetauftritt rein? Können ja hier auch ganz andere Themen sein. Ja. Man kann mich natürlich buchen.
Quatsch. Hey, jetzt wird's albern. Okay.
aber kann man sich ja mal anschauen, und wer da ein bisschen näher drüber wissen will, wie man sowas macht, der verrate ich das natürlich jetzt auch. Ist kein großes Betriebsgeheimnis, und gespendet hat übrigens noch niemand. Ich habe so einen PayPal-Button reingebaut, aber hat noch niemand gespendet. Wie auch immer. Ja, dann Alex, wenn es in deinem Sinne wäre, da würde ich gerne mal weitermachen bei dem Thema, also, weil wir haben als Stammhörer sehr viele Systemhäuser.
Also ich wollte noch einen Satz noch dazu sagen.
Okay.
Wir haben es jetzt wirklich geschafft, über Content Leads zu generieren für Systemhäuser. Das habe ich euch ja heute schon
erzählt. Das glaube ich wohl, dass das funktioniert.
Und das hat funktioniert, und da muss man da ein bisschen rumprobieren oder Techniken anwenden, aber das ist jetzt hier nicht, dass wir nur irgendwie davon reden, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das ist dann auch, mündet auch in wirklich ein handfestes Business.
Ja. Sehr gut. So, was haben wir denn noch alles drauf? Mensch, wir haben noch so viele Themen. Ah, Tech Data müssen wir noch sprechen, Markus. Gab es ja eine Übernahme, ne?
Das ist ja wie in der Schule, du erwischt einen dann gleich.
Ja,
man weiß ja nicht,
wann man aufgerufen wird.
Ich hab
aber darüber weiß ich besser Bescheid als über Latein immerhin. Also ja, die Übernahme war interessant. Mit der habe ich, aber noch interessanter fand ich dann, dass ich mein Gespräch mit Michael Dressen diesbezüglich geführt habe. Die Übernahme war eigentlich in Anführungsstrichen nur in den USA, ne? Die haben einen Dienstleister übernommen namens Signature Technology Group, der professionelle Services erbringt, Klassiker und Dienstleistungen für Rechenzentren. Und da gab es dann einige US-Partner, die dann sich besorgt geäußert haben, dass TechData jetzt direkt da in das Dienstleistungsgeschäft an Endkunden geht, ohne die Systeme, also die Kunden von TechData zu involvieren. Da hat dann der TechData CEO schon abgewunken, hat gesagt, nein, das ist ein Modell, um die Partner da mit ins Boot zu holen. Und mit Michael Dressen hatte ich dann nochmal mal diesbezüglich auch telefoniert. Der hat gesagt, ja, er hat das nochmal bekräftigt, das sei kein Geschäft, was an den Partnern vorbeigehen würde. Und für den deutschen Markt ist sowas aber nicht geplant, dass man jetzt zum Beispiel einen Dienstleister übernimmt. Er sei, was ich interessant fand, er sei mit der Aslan viel stärker jetzt in diesem Bereich Value schon aufgestellt als die Amerikaner. Die hätten es praktisch mehr nötig, da noch einen Dienstleister zu übernehmen, um diesen Value-Bereich auszubauen, als es die deutsche Gesellschaft nötig hätte, weil man halt die Aslan habe. Und in dem Zusammenhang von dem Gespräch hat er noch ganz by the way angekündigt, was ich spannend fand, weil da gab es noch keine offizielle Meldung von TechData, dass der Cloud-Marktplatz von TechData zum Kongress jetzt, wann ist das, September, Oktober, ich weiß gerade nicht auswendig, online geht. Also der ist zum Start vom Kongress, ist auch der Cloud-Marktplatz von TechData online. Und dann hätten alle drei Broadliner, also TechData und Ingram, ihre Cloud-Marktplätze am Start. Und er hat auch gesagt, schon richtig in die Vollen gegangen, da sind nicht nur drei, vier Hersteller da drauf zum Start, sondern richtig
die haben ein paar
große
mehr
Anzahl.
Da wie, ist wie Ingram. Ingram hat ja, glaube ich,
sie ist drei, hatten drei sie drauf,
oder sowas. Sechs sollen kommen.
Große.
Also Microsoft ist drauf,
Microsoft,
Acronis. Intel Security, ne? Acronis.
Und McAfee,
genau. Ja, er hat praktisch die Ankündigung von Ingram vorweggenommen. Er hat gesagt, beim Launch von TechData sind da nicht nur zwei oder drei Hersteller drauf.
Aha.
Okay. Also hat er das schon geahnt, wie viel Ingram denn da präsentiert zum Start.
Die machen gleich fünf. Wahrscheinlich.
Das ist immerhin.
Ja, fünf ist aber nicht richtig viel. Fünf ist mehr als drei.
Ja, aber das ist fast doppelt so viel.
Ja, das stimmt.
Ja.
In diesem einstelligen Bereich ist das alles noch ganz einfach.
Ja, ich glaube, übersichtlich. Im Prinzip gibt es ja genügend Lieferanten, die Cloud-Lösungen anbieten, also Softwareunternehmen, die man damit anbinden kann. Ich weiß gar nicht, würde man eigentlich eine Adobe da auch reinkriegen?
Ja, ich will mich jetzt nicht als Cloud-Experte da auftun.
Eine Adobe, nicht, ja, theoretisch, ja klar. Also
auf jeden Fall, ja.
Die also, haben ja nur...
Da liegen ja Subscription-Modelle dahinter, ja. Genau. Und das ist technisch definitiv, also es kommt ja immer darauf an, ob man da so eine API hat von seiner Anmeldung für diese Subscription-Modelle und das ist definitiv möglich technisch. Übrigens, sehr, sehr interessant, ich habe mich am Mittwoch mit dem Kollegen unterhalten, der den Telekom Cloud Marktplatz mit erstellt hat. Mhm. Und da war ich in Köln auf so eine entsprechende Veranstaltung und spannend ist, weil man inzwischen auch sagt, und deswegen ist es auch nicht ganz irrelevant, wenn die Distributoren dieses Thema angehen, obwohl wir es auch vorher da hatten wegen der Daseinsberechtigung. Es ist so eine Zukunftsvision, dass viele Unternehmen, also jetzt Endkundenunternehmen, künftig Cloud Marktplätze, also anders App Stores, so wie man sich das bei iTunes vorstellen kann, in ihren eigenen Unternehmen an ihre Mitarbeiter anbieten. Und man kann natürlich wunderbar eine Lizenzierung, man kann sagen, die Abteilung kriegt die Software und so weiter. Und man kann es natürlich auch wunderbar tracken, wer hat welche Software wie viel genutzt. Und man kann sich dann aus so einem Portfolio seine Softwareverteilung, Distribution zusammenstellen, auch als Mitarbeiter.
Na, hast du digitale Transformation.
Und
ja. Schönes Beispiel.
Das ist natürlich auch ein wunderschönes Geschäftsmodell für alle Beteiligten, weil die Systemhäuser respektive, also da kann man ja beliebig viele Tiers dazwischen schalten, weil natürlich für jedes Unternehmen ist es natürlich relevant, weil man plötzlich dadurch, wenn man in diesen App-Stores auftaucht, ist man auch zu Margen Einbußen bereit, weil man ja natürlich plötzlich ganz neue Distributionskanäle als Anbieter, als SaaS-Anbieter hat. Und damit kann halt jeder im Kuchen mitverdienen und die Unternehmen profitieren natürlich davon, weil sie sich nicht mehr komplex Software zusammenkaufen müssen und Lizenzwürfe haben. Mhm. Und das ist so eine Zukunftsvision, die also nicht nur Vision ist, Mittelmeer auch schon ist.
Ja, aber du hattest, Christian, gerade gesagt, ob dann auch Adobe geht oder was wohl nicht so einfach ist, ist die ganzen Hersteller auf diesen Distributionsmarktplatz, auf den Cloud-Marktplatz draufzuschalten. Das ist wohl keine triviale Aufgabe, der Dressen auch gesagt, um die IT-Systeme mit denen der Hersteller vollautomatisch zu harmonisieren. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt hören, okay, Ingram hat 3 vorgestellt, machen wir mal 30 und platschen die drauf. Mhm. Also das ist wohl sehr, sehr, sehr komplex.
Das glaube ich.
Das erklärt auch darum, dass die Distributoren jetzt da nicht gleich 300 zum Start drauf haben. Ne?
Und es kommt ja noch ein Punkt dazu, Markus, der ist ja auch vom Ernesto Schmutter genannt worden. Für die Händler, die darüber die Cloud-Dienste einkaufen, um sie anschließend weiterzuverkaufen, ist ja auch ganz wichtig, dass sie in ihrem Account auch drin sehen, wie viele Accounts hat Unternehmen XY und wie schaut die gesamte Rechnung aus und so weiter.
Ja, also das ist ganz wichtig.
Das musst du ja auch nochmal extra rausziehen, diese ganzen Daten. Also die Metadaten dann nochmal zu strukturieren und darzustellen, ist ja auch nochmal eine Mehrwertleistung, die du da bringen musst. Aber kann man durchaus vorstellen. Ja, aber ich finde es nur interessant, weil Adobe
hatte ja wahrscheinlich
die letzten Geschäftszahlen von denen gesehen, die sind ja exorbitant gut und denen ihr Cloud-Geschäft geht ja richtig ab, ne?
Das Cloud-Geschäft, also das Geschäft von den Distributoren, die Adobe machen, ging stark zurück.
Ja,
also
auch
von
natürlich.
Denen, die, klar. Das sind 40% oder sowas, sind die Erlöse, 40-50% von den Distis, die Adobe machen, runtergegangen.
Ne? Ja, ich glaube, wir hatten vor 2 Jahren, als sie dort mehr oder minder eingestiegen sind, ja auch ziemlich stark darüber diskutiert, aber habe ich auch gesagt, dass es ganz klar ist, die werden das Direktgeschäft machen. Also
es war auch sehr rumpelig.
Ist keine notwendig
die
mehr.
Die Umstellung war auch sehr rumpelig.
Sie haben aber eigentlich gesagt, Sie rechnen mit 2 Jahren, mit einer 2-jährigen Phase, wo die Umsätze auch sehr stark zurückgehen werden.
Absolut. Aber die waren so viel kürzer. Es hat sich viel schneller erholt. Ja. Aber Sie haben wohl gerade in Deutschland auch nicht damit gerechnet, wie massiv es Ihnen einbricht. Mhm. Also es ist viel massiver eingebrochen. Es gab viel mehr Widerstände, als man ansatzweise gedacht hat. Jetzt hätte ich noch eine Rückfrage zu Alex. Diese Cloud-Marktplätze, diese internen Cloud-Marktplätze bei Unternehmen, also unterscheidet sich das doch nicht von Beschaffungsplattformen, die in Unternehmen heute schon total gang und gäbe sind. Es wird halt dann erweitert Richtung, du kannst heute bei großen Unternehmen gibt's ja selbst bei großen Mittelständlern gibt's ja schon Beschaffungsplattformen, wo du eigentlich alles kaufen kannst. Du kannst ja keine Cloud-Dienstleistung.
Ja, aber das ist ja reine Transaktion. Also du legst dir einen PC und ein iPad in den Warenkorb.
Ja, du hast
fällt in
natürlich,
der IT-Abteilung,
aber hier geht's ja um diese sogenannten Delivery-Modelle. Ja. Also sprich, wo steht das Rechenzentrum, wer macht die Wartung, wer macht das Lizenzmanagement dahinter?
Aber es ist ja eine Erweiterung. Eigentlich ist es eine Erweiterung der existierenden Beschaffungsplattform.
Richtig, ja natürlich.
Ja, aber wir reden ja da über elektronische Software-Distribution.
Ja, ja klar.
Aber es ist eine Erweiterung. Ja, vollkommen richtig.
Und was ich nämlich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist, dass die Beschaffungsplattformen vieler Unternehmen tatsächlich von Systemhäusern betrieben werden. Mhm. Also gehostet und betrieben. Mhm. Also schon lang. Und es gibt viele, nicht unbedingt, also bei den großen Häusern natürlich auch, aber es gibt sehr viele mittelständische Häuser, die tatsächlich für irgendwelche größeren Konzerne die internen Beschaffungsplattformen aufgesetzt haben und betreiben. Und es ist ein weit verbreitetes Geschäft.
Interessant übrigens in dem Zusammenhang, dass es auch immer mehr Systemhäuser gibt, die in der Lage sind, dank Citrix-Umgebungen individuelle Applikationen in die Cloud zu hieven und die eben über ein Private-Modell auszuliefern. Das lohnt sich aber in der Regel immer erst für große Unternehmen und größere Unternehmen, also so ab 250, 300, 400 Mitarbeitern. Ist aber technisch möglich, also quasi dann auf jedem beliebigen Endgerät, Citrix macht es möglich, jede Art von Anwendung zu nutzen, sofern die halt auf dem Gerät überhaupt Sinn macht. Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant, dass es immer mehr Systemhäuser anbieten. Und das ist dann Citrix im Zusammenspiel eben mit Microsoft HP, mit noch einer Plattform drunter. Und es zeigt aber, wo die Richtung hingeht. Also Klaus Weimann von Cancom hat mir mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass in ein paar Jahren mit Unternehmen bis zu 250 Mitarbeitern eine absolute Standardisierung in Software stattfinden wird. Also heutzutage gibt es noch unendlich viele Insellösungen und jeder hat so hier noch da und hier was, und es sind auch 6 verschiedene Bildbearbeitungsprogramme im Einsatz und ERP und Excel hier und da und auch verschiedene Office-Versionen, und das wird sich der Markt selber aufräumen und konsolidieren.
Das denke ich auch. Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das schnell geht.
Nein, aber es wird auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass es schnell geht.
Es geht aber in die Richtung voran, also definitiv. Also man sieht es ja in Office 365. Also ich meine, Office 365 ist heute, reden wir...
Hat heute zumindest dazu geführt, dass jeder bei uns im Büro dieselbe Software-Release hat.
Und könnt,
das war richtig. Früher mit Sicherheit
könnt ihr euch nicht erinnern, so. Könnt ihr euch erinnern, dass wir noch vor 2 Jahren darüber gesprochen haben, ob sich auch Office 365 überhaupt am Markt durchsetzen wird? Inzwischen stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Also... Und das ist, wie du sagst, das hat die Softwarelizenzen aufgeräumt in jeder Firma. Und wir haben jetzt ja Office 365 auch bei uns eingeführt. Und genau das Gleiche. Plötzlich waren alle Office-Versionen auf dem gleichen Stand, sind zu managen. Es lässt sich nach Belieben ja, wir spekulieren ja immer, ob Office 365 wird sich ja bald erweitern vermutlich. Also CRM wurde schon angekündigt. Mhm. Skype for Business kam dazu. Ich gehe auch davon aus, irgendwann ist da noch ein ERP mit drin. Also insofern, also die Software Delivery Modelle werden sich definitiv in den nächsten Jahren dramatisch ändern und wie gesagt sowohl für große als auch für kleine Unternehmen. Mhm. Ja. Großes Geschäftspotenzial für Systemhäuser.
Ja. Gut, lass uns doch mal mit einem Thema weitermachen. Da kann ich jetzt mal ein bisschen dazu erzählen. Ist 2 wesentliche Dinge, ja. Amazon. Immer wieder Kapitelmarke setzen. Zack. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Oh. Nimmt er noch auf?
Gelöscht.
Nee, das
Livestream abgebrochen. Jetzt haben wir
die falsche Tasten irgendwie gedrückt.
Das hat schon mal ein falsches Knöpfchen gedruckt.
Nee. Na, er zeichnet noch auf. Das ist ja schon ganz gut. Ich wollte eigentlich nur die Kapitelmarke setzen.
Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gestritten übrigens, ne?
Das ja, stimmt. Das ist richtig. Das stimmt. Ich habe in der Zwischenzeit die Umsatzzahlen der 3 Top-Distributoren in Deutschland nachgeschaut.
Und stimmen die Angaben?
Man kann nicht davon sprechen, dass sie gleich aufliegen. Die Ingram liegt bei, ich glaube, 4,7. Die Also liegt bei 3,8 oder sowas. Mhm. Und die Techdata bei 2,6 oder so.
2,6?
2,6, 2,7.
Die Zahlen stimmen ja dann im Großen und Ganzen.
Ja, ja, aber es ist leicht geschönt zu sagen, wir liegen alle gleich auf.
Das wurde vor 2 Jahren gesagt, ja.
Ja, das ist
war ach, du meinst,
hatte vor zwei Jahren
auch schon keine Gültigkeit,
nein.
Ja.
Nein. Und die Zahlen werden ja ein Stück zurück veröffentlicht. Du musst ja nicht aktuelle veröffentlichen. Du veröffentlichst ja 2 Jahre, glaube ich, zurück.
Lass uns mal ein bisschen über das Thema Onlinehandel sprechen. Eines der großen Feindbilder für viele ist ja Amazon.
Richtig.
Mhm, habe ich mal gehört.
Ja, übrigens, wenn ich mal reinkrätschen kann als...
Fängt das schon... Ich sage immer so, nein, stopp, halt.
Fängt das schon gut an.
Da war ich vorige Woche bei der Hausmesse von Herweg.
Ja.
Und da war auch...
Die gibt es doch jetzt 30 Jahre, ne?
Die Herwegs gibt es 30 Jahre und... ja, war auch übrigens eine super Veranstaltung. Ich will jetzt nicht abschweifen.
Nee,
ich will auch nicht abschweifen. Übrigens auch eine klasse Hausmesse mit ungefähr 1000 Besuchern und mit einer richtig gelungenen großen Abendveranstaltung,
auch Abendparty. Wir machen das immer sehr mit Liebe zum Detail.
Ja, wirklich mit die gut. Abendveranstaltung mit ganz viel Liebe zum Detail. Nicht ganz meinen Musikgeschmack getroffen mit Thomas Anders als Top-Act, aber gut. Wo wollte ich hinaus? Ach ja, da gab es auch eine kleine Pressekonferenz mit Dieter Filippi und Jörg Herweg, den beiden Herweg-Chefs. Vergisst man, Dieter Filippi vergisst man immer, weil der Laden halt Herweg heißt und Jörg Herweg auch Herweg heißt. Mhm. Aber er hat das damit begründet, dass auf dem Firmenstempel, die mussten Geld sparen, nicht genug Platz gewesen wäre für alle Namen. Deshalb haben sie dann von Anfang an nur Herweg gesagt. Nette Jedenfalls Legende. Wurde auch in der PK gesagt, ob denn Herweg schon merkt, dass immer mehr Händler auch zum Beispiel bei Amazon bestellen und dass der Distributor das Klassiker-Thema, ne, was wir auch schon seit vielen Jahren hatten und mehr oder weniger überflüssig wird, man kann ja auch bei Amazon bestellen. Und hat er nur gemeint, man soll nicht das, also eher ein Appell, man soll nicht das System unterstützen, was einen dann mittellangfristig umbringt. Also das auch noch zu unterstützen, wollte ich nur mal so sagen, einwerfen.
Ja, ja, das ist kann man natürlich immer sagen, aber wir wissen, in der Realität kaufen die Leute dann doch, wo es günstiger ist, schneller geliefert wird, ja. Service besser ist und. Das sind halt die Punkte.
Es ist einfach so abartig. Ja.
Donnerwetter.
Es ist so abartig. Ich habe mir mal die Zeit genommen und habe mich mal wirklich 1,5 Stunden mit der Facebook-Seite von Amazon.de auseinandergesetzt.
Du hast Kommentare gelesen.
Ach, Wahnsinn. Echt. Und dieses Unternehmen aus guten Gründen, vielleicht an vielen Stellen vielleicht auch nicht, wie dem auch sei, also dieser Shitstorm auf dieser Seite. Also ich war ja auch in dem Zuge dann immer auf der McDonalds.de-Seite und auf der Telekom-Seite. Aber
da stinkt's überall ganz gewaltig. Das ist Wahnsinn. Ne?
Aber auf Amazon, vor allem jeder Post, den Amazon in irgendeine Richtung macht, stehen wirklich politische Angriffe, persönliche Angriffe, beleidigende Angriffe, egal was. Und Amazon nimmt sich dann immer die Mühe. Das machen übrigens die genannten anderen Unternehmen auch, McDonalds und die Telekom. Ich glaube auch die Deutsche Bahn, jetzt sogar ein eigenes Team, die sich darum kümmern. Die nehmen sich dann immer die, also die lassen die anderen stehen. Die werden vermutlich nur die wirklich ganz politisch Unkorrekten aussortieren und gehen dann aber nur zwischendrin immer auf die wirklich mal ernst gemeinten Kritik oder Fragen oder Sorgen oder was auch immer. Aber es ist echt abartig. Also wie diese Unternehmen mit Shitstorm zu kämpfen haben, vielleicht auch an manchen Stellen natürlich auch zu Recht. Das ist wirklich echt abartig. Alle hassen es irgendwie offensichtlich und sagen es auch immer in Gesprächen, wenn man den Leuten spricht. Du bist der größte Amazon-Verfechter, den ich kenne, Christian. Die meisten Leute, die ich kenne, äußern sich despektierlich. Aber alle shoppen da.
Ja, wenn man so viel einkauft wie Christian, braucht man auch einen starken E-Teller als Partner. Aber
Logistik. Ich bin sehr froh, dass es die gibt.
Aber musst du dich nie rechtfertigen vor deinen Bekannten oder nie? Nee.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus welchen Gründen?
Ja, sag ich doch gerade.
Ja, aus welchen Gründen soll ich mich rechtfertigen?
Ja, wie, das ist erstmal wie Walmart. Ja, also sprich, die behandeln die Mitarbeiter bei der böse und die verdienen da nichts und müssen da irgendwelche schicken hier irgendwelche Leute aus dem Osten Europas ein, die dann für einen Hungerlohn in irgendwelchen Holzbaracken. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist ja, die zerstören den Markt. Denen ist alles scheißegal, die machen alles platt. Die interessieren sie, haben kein Herz, keine Seele. Denen ist auch egal, ob die Produkte von Kindermündern in Bangladesch genäht worden sind. Die machen alles platt. Im Ernst, das ist die andere Aussage.
Also, dann dürften wir mit Sicherheit auch keine Apple-Produkte beispielsweise benutzen, also auch die werden in China gefertigt und. Ich glaube, dass
Amerika entworfen.
Ja, gut. Die Technologien von Amazon waren auch in den USA entworfen. Hast du ja auch das Gleiche. Ich glaube halt, dass sich da vieles auf Amazon eingeschossen hat zu sagen und die halt ein Stück weit auch symbolisch dafür darstellen. Könnt ihr euch zum Beispiel daran erinnern, ich weiß nicht, ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, da gab es auf einem der Privatsender eine Sendung, die war glaube ich eine halbe oder dreiviertel Stunde, da ging es nur um Problemfälle bei der Telekom. Wie hieß denn die Telekom Hilft oder Telekom? Ach,
das würde mich ja gar nicht wundern.
Was weiß ich, war irgend so ein Typ und da haben die nur Beschwerdebriefe vorgelesen, eine dreiviertel Stunde lang.
Sensationell.
Was wieder beim Anschluss schief gegangen ist und was weiß ich. Ne? Also ich glaube, man braucht schon auch immer natürlich solche großen Unternehmen, wo man sich dann auch dran reiben kann.
Obwohl bei der Telekom wahrscheinlich mehr schief geht als bei Amazon. Ne? Amazon wird aus ethischen Gründen kritisiert. Ich kaufe nicht so viel ein wie du, aber wenn ich da mal ein Päckerchen kam von Amazon und hat mir das bestellt und das war am nächsten Tag oder zwei Tage später was da. Also und das war das drin, was man bestellt hat.
So soll's ja auch sein. Ne?
Also ich wüsste jetzt nicht, wo da die Schwierigkeiten im Ablauf auftauchen.
Ich meine, der Rest ist jetzt natürlich Sozialkritik, der gemacht wird, Arbeitsbedingungen und. Ich denke, da ist Amazon sicherlich nicht alleine. Klar, natürlich kann da viele Dinge besser laufen, überhaupt keine Frage. Die tricksen dort alle. Ich weiß nicht, wer die letzte Sendung gesehen hat, Die Anstalt. Unbedingt mal anschauen. Da geht's drum, was die großen Unternehmen, ob Apple, Google, Amazon, wie sie alle heißen, an Steuertricks machen, um mit null rauszugehen. Das ist unglaublich, was da angewendet wird. Und da ist aber keiner besser.
Das machen alle.
Durch die Bank machen sie es. Und das machen die da in der Anschau, wird das mal richtig schön dargestellt. Tja, soll ich jetzt überhaupt noch was über Amazon erzählen oder macht das jetzt noch Sinn?
Was wolltest du denn noch erzählen?
Ich wollte nur erzählen, dass, ja genau,
nächste Woche Dienstags
der AWS Amazon, allerdings, ne? Amazon AWS Web Services in Berlin.
Ach ja, da hatte ich überlegt hinzufahren.
Es muss sehr lohnend sein, weil der CTO von denen, das ist ein Deutscher, der heißt...
Das ist
Werner Vogels, macht
der
die Keynote.
Super, der Typ.
Macht die Keynote und der ist wirklich gut.
Also ich war letztes Jahr da.
Ahnung von Dingen.
Und das war wirklich eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Also es war wirklich, muss man echt sagen, es war wahnsinnig gut besucht, aber interessanterweise war es eher so ein Startup-Feeling. Also es waren unglaublich viele so, also schon wie es aufgezogen war von der Location, aber auch insgesamt so von den Leuten, die da waren. Und das ist ja eigentlich auch ein Thema mit dem Amazon Web Services, also zumindest jetzt auch mit der dort da Punkte. Das liegt natürlich auch daran, dass in Berlin diese ganzen Startups sitzen. Dass es natürlich perfekt ist, Amazon Web Services, gerade die, also wenn es nicht nur um reines IaaS geht, sondern eben auch, die haben ja damals diesen Desktop as a Service auch vorgestellt, den man also inklusive Office und was da nicht alles mit dabei war, ist perfekt für vom Scratch, also für Firmen, die jetzt gerade sich irgendwie aufmachen.
Ist ja auch der Großteil der Kundengruppe, ja, wo sie eigentlich weg wollen, dass man denkt, okay, nur als Startup kann ich AWS nutzen, ne?
Ja, es nutzen das gibt schon einige
große
Systeme.
Ein paar große nutzen auch, ja, klar. Das ist was Klischee. Startups nutzen.
Ja, das ist Klischee. Ja, das stimmt.
Ich habe übrigens mal, man kann ja da immer aus dem Kästchen plaudern. Ich habe mit dem Michael Geier, heißt er, Deutschlandchef?
Michael Geier,
Deutschlandchef, vor eineinhalb Jahren mal gefrühstückt und habe ihm dann, ich hatte mal als Computerwoche, als ich für die Computerwoche geschrieben hatte, hatte ich da ein bisschen Probleme. Da gab es so ein, weil ich ja ein paar Sachen geschrieben habe, mit denen Amazon nicht so begeistert war, darüber, und dann hatte ich mich mit ihm getroffen, um über diese Sachen auszutauschen. Also da ging es darum, dass ich gesagt habe, so wie sie jetzt den Channel angehen oder generell sich an deutsche Unternehmen wenden, es ist die falsche Methode. Es war so ein Meinungsbeitrag und dann haben die sich wirklich gemeldet und dann hat man hin und her geschrieben und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihm vorgeschlagen, die Amazon Web Services doch mal, vielleicht um in den deutschen Markt zu kommen, mal Ingram Micro anzubieten. Er war total so, was sind Sie nochmal für ein Redakteur? Und wo kommen Sie her? Und so, dann war er plötzlich total interessiert, weil er, ich habe ihn da irgendwie angefixt mit der Idee. Also
der war wahrscheinlich froh, dass ihn jemand ein bisschen an die Hand nimmt, ne, weil die wahrscheinlich keinen wirklichen Plan haben, wie sie hier einen Vertrieb aufsetzen wollen.
Ja, also sie haben schon einen Plan natürlich. Sie haben auch ein Partnerprogramm inzwischen.
Haben die alles, ja.
Das haben sie,
ja.
Das kam dann später.
Ja, aber trotzdem, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ihm den Flo in Ohr gesetzt habe, dass er sich doch mal da nach einer Partnerschaft mit Ingram Micro umschauen könnte. Und das fand er irgendwie gut.
Ja, also der sagt aber auch übrigens Systemhäuser, also Cancom oder wer auch immer, müssen keine eigene Cloud aufbauen. Die haben doch können doch die AWS nutzen.
Klar, ja, sagt er das.
Ja,
Ressourcen haben sie, Kapazitäten haben sie genug.
Dafür wird er bezahlt, dass er das sagt.
Er hat auch gesagt, was wollen die Leute denn von uns mit der ganzen Kritik? Wir sind doch nur ein kleiner Buchhändler. Hat er zu mir gesagt. Fand ich auch schön. Also es ist aber auch schon, zeigt auch schon das Selbstverständnis, ne? Wenn du dich nicht groß redest, sondern ganz klein redest.
Ja. Aber ich glaube, das wird noch ein Riesenthema. Ich meine, was derzeit noch Rechenkapazitäten oder Rechenzentrumkapazitäten aufgebaut werden, ist ja irre. Ja, also jeder meint, der Wortmann muss ein eigenes hinstellen und der stellt ein eigenes hin. Und ich sage euch, in 3 Jahren, das wird also eine Konsolidierung geben.
Der Alexander sagt doch auch, die ganzen Disties sollen auch noch ihre Rechenzentren bauen.
Es wird alles eine große Konsolidierung geben, weil sich das nicht wirklich rechnet, wenn du da also nicht voll ausgelastet bist.
Aussage von einem Inox-Tech heißen die. Das ist ein relativ prominenter IBM-Cloud-Partner, die inzwischen auch mit Amazon und mit Microsoft arbeiten, die aber ein eigenes Rechenzentrum aufgebaut haben. Der Döderlein von Inox-Tech, der war ja auf der CeBIT auch zum Roundtable-Gespräch da, der sagt, also ich muss kein eigenes Rechenzentrum machen. Ich bin froh, wenn ich Rechenzentrum woanders zukaufe, muss ich selber betreiben. Meine Kernkompetenz ist Beratung und Integration. Warum soll ich ein eigenes Rechenzentrum machen?
Acmeo ist
geht mir nur auf den Zeiger.
Cloud-Distributor ohne ein eigenes Rechenzentrum. Ja. Aber es ist ein Cloud-Distributor.
Ja, warum nicht?
Ja, eben.
Das ist wirklich eine Leistung von der Stange sozusagen, die du wirklich überall einkaufen kannst.
Kann man machen.
Also auch wechseln kannst, wenn es woanders billiger wird.
Auch die ALSO hat ja Rechenzentrum zugekauft. Die machen es nicht selber.
Okay, ich glaube, wir haben genug gesprochen über Amazon.
Was wolltest du denn eigentlich sagen?
Wir warten die ganze Zeit drauf.
Das ist übrigens ein Thema. Wir haben jetzt ja auch ein Unternehmen begleitet, was ein Rechenzentrum aufgebaut hat. So jetzt ein zweites. Die Hartl Group aus Bayern. Und darüber werde ich in den nächsten Wochen berichten, also in den nächsten Ausgaben, weil die jetzt das finalisieren, was es mal für ein Aufwand ist. Also das, da machen wir mit dem Kollegen Platten jetzt ein Interview von IT Business Mitte Mitte Juli. Ja,
dann wirst du das hier auf gar keinen Fall erzählen.
Ja.
Ich dachte mir, es mag das eine oder andere Schade, Systemhaus mal interessieren. Ich dachte mir, es mag das eine oder andere Systemhaus mal interessieren. Aber ich werde hier nur ausgelacht, also behalte ich die Geschichte für mich.
Wahlscherz.
Jetzt habe ich keine Lust mehr.
Ich meine, ich nehme auch schon meinen fünften Anlauf hier jetzt mit dem Thema. Ich habe auch keine Lust mehr.
Lass den Christian wirklich mal aus, sonst streiten wir gleich wieder.
Nee, ist eigentlich nur nebenher. Ich habe mal ein Interview gelesen und es ist ja selten, dass man so einen Amazon-Manager mal im Interview irgendwie hört und der da mal ein bisschen auch was dazu äußert. Und zwar der Jochen Schwablies, kennt wahrscheinlich auch niemand. Der ist Head of Kindle Offline Retail.
Ach, das ist der in Mediamarkt jetzt die Kindles verkaufen soll.
Ganz genau, ja. Und der hat einmal so ein bisschen erzählt, warum er glaubt, dass es für stationäre Händler durchaus Sinn macht, Amazon in den Laden zu lassen sozusagen, also denen sichtbare Fläche zu geben, die Produkte auszustellen, Beratung zu leisten. Das ist ganz interessant und er sagt vor allen Dingen, also es lohnt sich aus vielerlei Gründen. Erstens haben sie natürlich selber festgestellt, dass es nach wie vor Kundschaft geht, die gerne die Produkte von Amazon kaufen würde, aber vorher eine Beratung brauchen. Schlicht und einfach. Gibt's ganz einfach, ja. Also die Feststellung ist jetzt sicherlich nichts Neues und auch das Argument nicht.
Und wollen auch die Ware vorher mal anfassen, bevor sie bestellen.
Ja, dann sagt er, die Margen sind sehr, sehr attraktiv. Händler können mit Amazon-Produkten einen hohen Umsatz pro Quadratmeter Verkaufs- und Präsentationsfläche erzielen und das in sehr kurzer Zeit.
Was für Produkte meint ihr denn? Kindle und das Feuertelefon?
Ja, unter anderem. Das sind die ersten Produkte, mit denen sie anfangen und Fire TV und so weiter und so fort. Dann auf die Frage hin, ob denn auf Amazon.de dann auch darauf hingewiesen wird, wo man denn im stationären Handel die Produkte auch kaufen können. Auch das werden sie einführen, also werden auch darauf hinweisen, ja, was ja schon mal ein ganz netter Zug ist. Mal schauen, ob sie es dann auch so machen. So, und dann sagt er am Schluss, was erwarten Sie eigentlich von den stationären Händlern? Da sagt er, wir erwarten, dass der Fachhandel seine traditionellen Stärken nutzt, den Kunden fachkundig und geschult vor Ort beraten und kompetent informiert. Und gleichzeitig ergänzt Amazon nicht nur das Sortiment des stationären Handels, sondern bietet auch Anreize für den Endkunden, überhaupt die Filiale vor Ort zu besuchen. Das ist mal eine Aussage, oder? Der sagt, ihr müsst euch Amazon schildern.
Wie heißt der Mann?
Der heißt Jochen Schwablies.
Ist das ein Deutscher?
Ich nehme an, ja.
Wie war die Aussage nochmal?
Den Satz, den muss man sich nochmal auf den Mund zergehen lassen.
Bitte, lies ihn nochmal vor.
Gleichzeitig ergänzt Amazon nicht nur das Sortiment des stationären Handels, sondern bietet auch Anreize für den Endkonsumenten, die Filiale vor Ort zu besuchen. Also, da steckt schon ein bisschen was dahinter, ne?
Donnerwetter, das ist nicht schlecht.
Also das heißt ja dann überspitzt, Amazon rettet den stationären Handel.
Yes.
Statt macht ihn kaputt, wie Jörg Herberg behauptet. Oder?
Genau.
Genau das Gegenteil
ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Ja, du musst die Amazon Aufsteller reinmachen und die Produkte reinmachen. Dann wäre wenigstens sichergestellt, dass Kunden zu dir in den Laden reinkommen. Weil Amazon eben so ein großer Publikumsmagnet ist. Also, schon ganz interessant. Nichtsdestotrotz, wer da also Interesse dran hat, es gibt eine.
Wie der heißt?
Der Satz oder der Mann? Mal.
Der Mann.
Jochen.
Ja.
Schwablies. Schreibt sich Schwablies. Schwablies.
Schwablies.
Auf der Seite, auf der das Interview abgedruckt ist, ist übrigens noch eine ganz interessante Statistik. Und zwar geht es darum, was sind die gehäufigsten Video-on-Demand-Angebote in Deutschland? Und da ist tatsächlich so, dass Amazon mit seinem Prime Instant Video und Instant Video, also muss man ja unterscheiden, Prime ist ja das, wo es gleich mit dazu kriegst und dann kannst du es dann noch kaufen, die haben einen Marktanteil von über einem Drittel. 33% Marktanteil bei den Video-on-Demand-Diensten. Netflix 8%. Google Play 11%, Maxdome 11%, iTunes 11% und dann kommen die kleineren, so wie Sky und WatchEver und Videoload und was da noch so gibt.
Aber Sky ist so weit unten?
Sky ist bei beim Thema Video on Demand bei 7%.
Okay, ja.
2,1%, Entschuldigung. 2,1%. Also da ist Watch Ever oder Videoload sogar größer. Da hätte ich nicht gedacht. Dass Netflix vor allen Dingen schon 8% hat, ist schon erstaunlich. Ja. Aber die.
Ja gut, da wird ja viel gesprochen und getrommelt, ne?
Ja, da nehmen wir auch ordentlich Geld in die Hand, das stimmt wohl, ja. Genau, und zum Thema Amazon hat uns auch noch Leserpost erreicht. Und zwar hat uns geschrieben der Jochen Kürten. Andreas, du kennst ihn auch, ne? Jochen
Kürten kenne ich auch, der war mal bei Actebis,
genau.
Marketingleiter.
Genau, ich glaube, der hat seine Karriere mal bei Horten angefangen, Kaufhaus. Mhm. Kennt vielleicht der eine oder andere noch. Dann war er bei Goldstar, die ja dann später in LG umbenannt wurden. Also Actebis war richtig.
Actebis da, ja.
Actebis.
Nur Actebis.
Nur Actebis, glaube ich, ja, richtig. Ja, ja.
Nicht also.
Genau, Actebis. Nein. Das war nur Actebis.
Das ist schon länger her.
Genau, und der hatte uns nochmal, ausdrücklich gelohnt, hat gesagt, super Podcast, er hört ihn sehr, sehr gerne. Und hatte dann geschrieben, er hätte unlängst auch noch etwas verfasst zum Thema, warum Amazon so erfolgreich ist. Also dem hat der Beitrag ganz gut gefallen, als wir mal über das Prime-Programm berichtet hatten. Da hatte ich ja mal so eine Zusammenfassung gemacht über diese Vielzahl an Kundenbindungsmaßnahmen, die machen. Und der Jochen Kürten hatte da auch noch einiges mit dazu geschrieben. Das sind jetzt aber ja nicht wirklich Neuerungen in dem Sinne drin. Er schreibt halt, was macht Amazon so erfolgreich? Positionierung als Top-Marke, ja. Das Design, ja. Preisversprechen, ja. Produktportfolio, ja, ist natürlich riesengroß. Marketplace macht sicherlich auch was aus. Immerhin Umsatzanteil 40% nur über Marketplace, also Händler, die ihr Zeug da über die Plattform verkaufen. Dann die super Produktinformationen, die sie haben, allumfassend, die Bewertungen, die damit reinkommen, das hohe Empfehlungsnetzwerk, die ausgefeilte Logistik und eine super Endkundendatenbank und natürlich viel Big Data. Also die machen ja da wirklich ganz, ganz viel mit den Kundendaten. Das stimmt sicherlich alles, Joachim Kürten, ist alles richtig. Mir ging es wirklich dort explizit um Prime, weil ich Prime für eins der besten Kundenbindungsprogramme halte, die man so derzeit im Online-Bereich oder im Handel überhaupt vorzeigen kann. Also mir würde wirklich nichts Vergleichbares einfallen. Wenn jemand ein Besseres kennt, soll er uns das mal sagen, dann schauen wir uns das auch mal gerne mit an. Ja, das wollte ich noch zu Amazon sagen. Dann hätte ich noch ein Thema, das habe ich das letzte Mal verschoben, aber das fand ich doch mal ganz interessant. Unter der Überschrift Rettung des stationären Handels am Beispiel von Wuppertal. Da denkt man jetzt auch, oho, ha. Wuppertal verbindet man ja eigentlich ausschließlich mit dem Thema Internet und digital und so, das weiß man ja, ne? Wuppertal? Mekka? Mhm. Wusstet ihr noch gar nicht?
Doch.
Doch. Also es gibt ein Unternehmen, die heißen Atalanda, hatte ich vorher auch noch nie gehört, die bauen im Prinzip Portale und stellen die den Städten zur Verfügung, und zwar den stationären Händlern, die dort Ware einstellen können. Und Atalanda kümmert sich im Prinzip dann mit einem Konzept dahinter darum, dass bestellte Ware, die du als Bürger von Wuppertal sinnigerweise dort shoppst, dir dann per Fahrrad binnen 2 Stunden zugestellt wird. Mhm. Also die nutzen oder die haben den Anspruch, 2 Dinge zu nutzen. Erstens, dass die Einwohner in einer Stadt ihre Lieblingshändler eigentlich oder Fachhändler sehr gut kennen und auch wissen, was die so im Sortiment haben und schon dort auch gerne einkaufen, also teilweise eben auch aus ökologischen Gründen. Es muss ja nicht sein, was weiß ich, wohnst in Wuppertal, bestellst irgendein Buch, wo der Verlag eigentlich 3 Kilometer weiter weg ist, und dann bestellst du es über Amazon und dann wird das Ding irgendwie über Leipzig geliefert. Ja, muss ja jetzt nicht wirklich sein. Jetzt kannst du ja sagen, ich bestelle das Buch lieber bei meinem Buchhändler hier vor Ort aus dem Laden heraus und 2 Stunden später kriegst du es eben dann zugestellt. Das Sortiment ist noch relativ übersichtlich. Da ist jetzt noch kein Lebensmittel beispielsweise dabei, ist viel Fashion mit dabei, Geschenke, Feinkost, Bücher natürlich und solche Sachen. Aber das Konzept scheint zumindest so erfolgreich zu sein, dass es jetzt auch auf weitere Städte ausdehnen. Als nächstes kommt dran Attendorn, kenne ich allerdings überhaupt nicht, weil es bist du noch nicht mal ansatzweise, wo dieses Kaff liegt. Oder die Stadt Göppingen, ja, kenne ich. Und Wolfenbüttel.
Wolfenbüttel ist hochinteressant.
Warum?
Ja, zum einen, weil ich da herkomme, da bin ich aufgewachsen, das ist deswegen nicht so interessant.
Alleine deswegen.
Nein, Wolfenbüttel ist die Fußgängerzone und der stationäre Handel total tot. Also das ist, da war Karstadt mal als Beispiel. Karstadt ist rausgezogen und das Karstadthaus steht jetzt im Zentrum der Fußgängerzone seit vielen, vielen Jahren und verfällt und verwittert vor sich hin. Da hat man nochmal versucht, die Stadt so ein paar Ladenzeilen da reinzukriegen, also dann stationäre Geschäfte reinzubekommen. Mhm. Das ist nicht passiert und ich glaube, da leben mittlerweile wilde Tiere drin. Also da geht gar nichts. Deswegen ist das wirklich, wirklich gerade Wolfenbüttel interessant, weil da brennt wirklich die Luft. Also da gibt es wirklich jetzt Probleme. Ne? Und ein stationärer Händler nach dem anderen zieht aus und die Fußgängerzone ist praktisch auch entvölkert. Bis auf den Markttag am Samstag, wo die Leute mal frisches Obst kaufen gehen, damit man kein Skorbut kriegt, genau eine Bratwurst da essen. Aber ansonsten ist da nichts. Das ist wirklich richtig, richtig tot. Das ist eine richtig leere Fußgängerzone. Und kurz vor Geschäftsschluss, so kurz vor 18 Uhr oder sowas, da hängen da vielleicht noch zwei Leute tot über dem Zaun, aber da ist sonst nichts mehr los. Also insofern sehr interessant. Also dass es ausgerechnet dort angesetzt wird.
Also ich finde es auch einen sehr spannenden Ansatz. Atalanta hatte ursprünglich mal geplant, eigentlich wollten sie die deutschen Metropolen erobern. Also die wollten Hamburg, München, Hannover, so die Stuttgart, die, und da haben sie aber gemerkt,
das funktioniert
nicht. Du brauchst wirklich hier offensichtlich Städte,
wo Handlungsbedarf
in der Größe, wo Handlungsbedarf ist und
kleiner sind,
und wo die Leute auch ihren Fachhandel sozusagen noch ein Stück weit kennen. Ja. Also da weißt du halt, da gibt es einen Buchhändler XY und Feinkost sowieso. Und da kennt man auch das Sortiment so einigermaßen. War auch früher schon öfter mal drin.
Das ist eine überschaubare
Szene. Überschaubar, ja.
Also Attendorn ist übrigens im Sauerland. Habe ich dann nachgeschaut,
Okay. Bei Olpe.
Wolfenbüttel ist bei Braunschweig, falls es wer nicht weiß. 10 Kilometer entfernt in Niedersachsen.
Die haben unlängst nochmal Crowdfunding gemacht, Atalanta. Es war im Februar und da haben sie nochmal nicht viel, 200.000 Euro eingenommen und haben dann nochmal, glaube ich, 50 oder 60 Investoren gefunden. Mhm. Vermute auch mal, dass es zum Großteil Händler sind, die dann nochmal sich ein bisschen da nochmal rein investieren in der Hoffnung, dass sie das dann auch auszahlt für die. Aber fand ich mal so ganz interessant als Gegenentwurf, wie man durchaus auch probieren kann, das zu machen. Und die können ja auch ganz klar einige Vorteile aufweisen. Also ich meine, 2 Stunden schneller kriegst du es, das schafft auch Amazon nicht.
Nein, und das schaffst du auch selber nicht, wenn du einkaufen gehst.
Und du hast ja durchaus auch ein bisschen tatsächlich dann ein reines Gewissen, wenn du sagst, okay, das habe ich jetzt hier um die Ecke bei dem gekauft und wird mit dem Fahrrad dann auch geliefert. Und es gibt sicherlich viele Gegenstände des alltäglichen Lebens, wo man das ja auch problemlos machen
kann. Witziges Konzept eigentlich.
Ja, ganz, fand ich auch mal ganz interessant. So, dann, wen nehmen wir jetzt mal dran von euch hier? Wen haben wir denn da noch? Was haben wir denn noch drinstehen? Oh Mensch, alles schon weg hier. Little Bit, wolltest du noch was erzählen, Markus? Gibt's da noch was zu erzählen?
Ist schon etwas länger her. Deswegen gibt's auch nicht mehr viel zu erzählen. Der Wolfgang Kühn hatte für Channel Observer nach den Ausscheiden von Nathalie Krämer und Andreas Arndt nochmal ein Interview geführt mit dem Konzernchef Patrick Matzinger, der das wesentlich erfolgreichere Geschäft in der Schweiz verantwortet und natürlich des Gesamtkonzerns. Und dort waren noch ein paar ganz interessante Statements. Er hat nochmal bestätigt, es gab da einen schon unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung und es hätte dann nach der CeBIT hätte es dann richtig schon noch weiter gebrodelt. Insofern hätte man sich getrennt, obwohl man sich als Menschen geschätzt hat. Und ganz interessant, er übernimmt jetzt ja auch das operative Geschäft in Deutschland, obwohl er lange nicht mehr so stark im operativen Geschäft drin sei, und hat er gemeint, dann müsste er manchmal auch, wüsste er gar nicht so richtig, was er da machen soll, weil es so lange her ist, dass er da richtig im Management vorne ist. Und das Umsatzniveau von Deutschland soll halt stark nach oben kommen, weil es ungleich kleiner ist als der Schweizer Anteil. Mhm. Er macht das wohl noch bis zum Jahresende, oder er kann sich nicht vorstellen, bis zum Jahresende, dass da schon ein neuer gefunden ist. Also ein Zeitrahmen, er macht es noch ein paar Monate und dann gibt es auch wieder einen Geschäftsführer für Deutschland.
Mhm. Okay.
Also falls dann noch vakante Stellen sind. Es sind ja noch ein paar draußen, die...
Markus Ade.
Ja, dachte ich, denken alle immer dran. Nein,
aber nachdem die nicht in München sitzen...
Meinst du, geht nach Altenstadt?
Ist schon mal... Nee, mit Sicherheit nicht.
Er ist auch mal nach Mal gegangen.
Ja, ja. Aber nicht allzu lange.
Auch nicht von Dauer.
Und zwar nicht von Dauer. Das ging überhaupt nicht gut bei Max Tata. Das stimmt, ja. Ich hatte euch heute früh noch kurz gegen Mittag war es, zwei Links rumgeschickt, wo ich gesagt habe, solltet ihr euch mal noch durchlesen. Starten wir vielleicht mal mit dem einen Thema, und zwar Microsoft. Ja. Da gab es ja eine E-Mail von Nadella an die komplette Belegschaft. Und diese E-Mail ist natürlich wie immer geleakt, wie sich das so gehört. Und einige US-Medien haben das dann auch aufgegriffen und natürlich auch gleich veröffentlicht. Und es gab auch einige Journalisten und Analysten, die sich das dann durchgelesen haben und da jetzt ein Stück weit mit reininterpretieren. Aber Andreas, wärst du in der Lage, mal eine kurze Zusammenfassung zu machen?
Das ist ja schön. Also ich,
Alex, ich habe es auf dem Weg hergelesen.
Ihr habt immer Ausreden.
Das also ist gut. Nicht zu tief. Aber dass Andreas da verweigert, habe ich auch selten erlebt. Nein, ich habe es mir natürlich durchgelesen, als du es geschickt hast, Christian.
den Link hast du kurz die Seite aufgerufen.
Aber ich fand die, was ich am auffälligsten fand oder am bezeichnendsten war. Es bleibt ja sehr viel in der Schwebe, ne? Es wird ja nicht viel richtig Konkretes genannt, aber dass er sagt in einer E-Mail an die gesamte Belegschaft, dass wir harte Entscheidungen treffen werden in Bereichen, die nicht funktionieren, das erstmal so ohne die Bereiche jetzt konkret zu nennen, finde ich schon bezeichnend für einen Führungsstil. Aber das ist schon deutlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist Microsoft-Mitarbeiter und kriegt dann eine E-Mail, ja, es wird harte Entscheidungen, die in den Bereichen nicht funktionieren. Und dann, wie gesagt, das lässt ja viel Raum für Spekulationen. Meint er jetzt das Hardware-Geschäft? Meint er jetzt die von Nokia übernommenen Smartphones?
Er sagt da sogar noch, man muss sich sogar teilweise gegen die getroffenen Pläne richten.
Also zum einen haben sie ja letzte Woche, dass sie 18.000 Stellen, sie haben momentan 118.000 Beschäftigte, das heißt auf 100.000 runterziehen. Zum anderen, haben sie ja jetzt kürzlich auch wieder unter Beweis gestellt. Das ist zwar nur eine ganz kleine Sache, aber es gibt jetzt auf Android gibt es jetzt auch Office, was aber auch zeigt, wo die Microsoft-Reise hingeht. Man hat ja die interne Konzernstruktur auch so umgearbeitet, dass es weniger Competition zwischen den einzelnen Bereichen gibt, als dass da jetzt mehr so ein Vibe entsteht in der Firma. Und in dem Zuge war natürlich ein Großteil seiner Ankündigungen so ein Apple-Nachgeeifere, also sprich, es soll ein Lifestyle sein, es soll ein tolles Gefühl sein, uns zu nutzen, egal, also ob es jetzt Hardware oder Software ist, das Zusammenspiel. Das war der eine Teil und der zweite Teil ist genau das, was ihr gerade gesagt habt. Jetzt habe ich auch diese ganzen Spekulationen auch schon länger gelesen, weil natürlich gemutmaßt wird, es gibt natürlich zwei, sage ich mal, problematische Geschäftsbereiche bei Microsoft, nämlich vor allem das Mobile Business mit Nokia natürlich, Lumia jetzt und zum anderen Surface, wo man sich mit allen OEM Partnern angelegt hat. Und dann hat er auch noch so ein bisschen philosophisch gesagt, man möchte auch gerade im Bereich Arbeiten noch mehr Effizienz schaffen, also im Zusammenspiel aus Arbeit und Freizeit. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass man sich tatsächlich vom Surface-Geschäft trennt, da man so viel Energie und Zeit und Geld für die Entwicklung von einem Produkt gesteckt hat, was ja wirklich ganz hervorragend ist. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob Surface Pro, Surface Pro 3 oder Surface 3, wie auch immer, da gibt es bestimmt, aber das ist ein marktreifes Produkt und sich viele Hersteller ja auch die Hände danach reiben. Und jetzt hat man diese Energie reingesteckt. Das heißt, es automatisch schwenkt der Blick entweder auf die weiteren Business-Produkte, die man hat im Dynamics-Umfeld und diese ganzen Themen, oder natürlich auf den Mobile-Bereich. Jetzt hat man aber da in letzter Zeit Wachstum. Jetzt habe ich immer wieder gehört, auch von vielen Leuten aus der Branche, dass es halt trotzdem lächerlich sei, auch wenn man sogar angeblich 10% Marktanteil inzwischen an manchen Stellen hat, und das haben sie.
Wo, in welchem?
In Europa.
Bei was? Windows Phone oder was?
Ja, Lumia hat 10% inzwischen erreicht.
Ich kenne die letzten Zahlen, die ich kenne, waren 2,1%.
Nee, sie haben jetzt, ich war vielleicht nicht überall in Europa, ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ach, Vatikanstadt.
Vatikanstadt haben sie 10%. ich google das gerade mal, parallel nochmal.
Ich wusste gleich, dass das Thema Microsoft
ich jetzt voll,
wieder Streitpotenzial
wird. Was ich jetzt eingegeben habe, ich gerade Vatikan eingegeben.
Das wolltest du ja eigentlich nicht. Ja, wir können, ihr beiden anderen, könnt ihr euch vorstellen, dass Microsoft sich von dem Hardware-Geschäft wieder löst? Ich sag mal noch in dem Zusammenhang, es gab ja vor einigen, war es letzte Woche ja auch noch ordentlich Wechsel an bei den Top-Managern, also ELOP und einige andere hochrangigen Manager sind ja auch rausgegangen. Dann gab es ja die Ankündigung von Nokia, die ja gesagt haben, sie könnten sich gut vorstellen, im nächsten Jahr wieder ins Smartphone-Geschäft einzusteigen. Voraussetzung dafür wäre, dass sie Lizenz bekommen von Microsoft.
Zurückkaufen?
Ja, eine Lizenz bekommen von Microsoft. das werfe ich da nochmal mit in die Runde und dann eben auch noch die Überlegung, die Alex gesagt hat. Ich glaube nach wie vor, dass viele OEM-Hersteller nicht sehr glücklich darüber sind, dass Microsoft da so Gas gibt im Hardware-Geschäft.
Ja, aber ich denke, sehe sehr, wenn das ein Argument ist, was stichhaltig ist, aber es sehe schon komisch aus, wenn Microsoft Surface jetzt sich wieder von trennt. Also halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Gerade dieser neue Surface, der riesen Surface, der Hub heißt er, oder?
Keine Ahnung. Das Hub gehört dazu.
Genau. Dieser extra große für Digital Signage zum Beispiel.
Genau.
Der wird ja jetzt gerade mit großem Tamtam eingeführt. Nächste Woche ist hier noch eine große Veranstaltung mit Vertriebspartnern und den Leuten, die zeigen, wie der Hub vertrieben und eingerichtet wird. Also da geben sie schon richtig Gas. Also im Gegensatz vielleicht zu dem Lumia-Geschäft, dem übernommenen, merkt man da richtig, dass da schon ein Engagement dahinter ist. Also das sehe schon hart aus. Und ob man sich davon trennt, nur wegen den Bedenken der Hardwarehersteller. Ja.
Also ein Punkt ist, ich habe hier gerade gelesen, also es ist tatsächlich richtig, wie ich es gesagt habe. Hier steht gute Nachrichten bezüglich Windows Phone gefällig, Fragezeichen, bitteschön. Hier sind Sie, also es ist jetzt von 2 Monate alt, der Marktanteil in Europa, zumindest in den 5 größten Märkten, ist wieder zweistellig. Das war zuletzt 2013 der Fall. Der aktuelle Report weist zwischen Dezember und Februar einen Anteil von 10,1% aus. Maßgeblich dazu beigetragen hat Frankreich, hier konnte sich Windows Phone auf 14,2% von 8 steigern. In Deutschland fehlt noch etwas zur Zweistelligkeit, 8,5%. In den USA liegt man bei 4%.
Da gibt es im Übrigen aber noch eine zweite Geschichte dazu, die kam dann ein bisschen später, nämlich dass Microsoft über Wochen hinweg die Lager auch dermaßen voll gepumpt hatte, um Stückzahlen zu machen.
Also weltweit also ist der Marktanteil weltweit.
Zum Großteil alle nicht verkauft
das
worden.
Das kann gut sein.
Aber die
muss Surface? Man
die Surface?
Nee,
die Lumias.
Ach, die Lumias. Man muss ja generell bei allen Zahlen, die Microsoft betreffen, diesbezüglich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also die kaufen sich ja auch oft Marktanteile und solche Sachen.
Aber 5,4 sind sie weltweit jetzt. Immerhin gestiegen von 3,2 auf 5,4.
Mhm. Ja.
Aber gut, das ist 5,4 ist nur 5,4 nach so vielen Jahren. Also auf der anderen Seite, jetzt ist man drin, jetzt wird Windows, ist es schon so weit, dass Windows Phone im Prinzip fast 100%, nee, ich will nicht sagen, aber sehr, sehr weitgehend kompatibel ist zu den, zum sonstigen Windows, was man inzwischen hat.
Mit Windows 10 soll das ja dann alles mal zusammenlaufen,
denke ich. Man ist da kurz davor.
Windows 10 kommt Ende Juli.
Schon
das Ende Juli.
Aber
fürs Windows Phone kommt es deutlich später, da haben sie ja noch keinen Termin genannt.
Also aber wen sollten Sie denn dann beliefern mit Windows Phone im OEM-Bereich?
Das war ja, denke ich, eins der großen Probleme, dass sich ja damals keiner bereit erklärt hat, Windows drauf zu machen. Da hat ja jeder gesagt, nee, wenn dann machen wir Android drauf.
Der letzte, der Windows drauf hatte, war Samsung. Der erste, der Windows jetzt wieder drauf hat, ist Acer.
29. Juli
allerdings Windows 10 übrigens. Auf irgendwie wenigen Geräten und im Low-End. Und da muss man halt jetzt schauen,
was passiert. Und das war ja, denke ich, Microsoft mitunter auch ein Dorn im Auge. Und die haben ja viele Gelder dafür bezahlt, um Hersteller zu bewegen, Windows Phone draus zu machen. Ne? Und nachdem das alles nicht gefruchtet hat, war ja dann der Kauf von Nokia.
Mhm. Ich war jetzt
eine der Ideen.
Ich bin jetzt ja vorgestern und auch letzte Woche jeweils geflogen und die Flughäfen sind voll von oben bis unten mit Lumia-Werbung. Und es wäre auch schon seltsam, wenn man das jetzt, diese riesengroße Kampagne, die gerade fahren, überall weltweit.
Ist das weltweit?
Also zumindest deutschlandweit.
Ja, weil wenn es deutschlandweit ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Also was eine ganz interessante Überlegung im Hintergrund sein kann. Wenn wir uns anschauen, wie es im Moment im PC-Markt zugeht, dann ist das ja alles andere als lustig. Mhm. Man erwartet große Konsolidierung, man erwartet, dass vielleicht noch weltweit 4 große übrig bleiben oder 3 oder 5. Also dass sich die Zahl der Anbieter da nochmal deutlich reduziert. Und man muss mal eins sagen, dem Microsoft Hardware-Kanal, Endgeräte-Kanal geht es ja nicht eben brillant. Die verdienen ja alle nicht richtig viel Geld. Das ist ja überhaupt nicht lustig. Die Kategorie, die Gerätekategorie, die wirklich im Moment gut geht, die wächst, sind diese 2-in-1 Geräte, also so, ja, sowas ähnliches wie Surface auch ist, also so ein Tablet mit
diese Convertibles,
ne? Convertibles oder zwei, oder wo du das Tablet halt ablösen kannst oder was. Das sind die Geräte, die Kategorien, die wirklich gut gehen. Microsoft hat mit Surface dann nach etlichen Anläufen mal wirklich ein dickes Brett auf den Tisch gelegt. Ich glaube nicht, dass es ansatzweise im Interesse von Microsoft sein kann, dass der Microsoft Hardware-Kanal, der Partnerkanal notleidend ist. Weil das natürlich für die Verbreitung, das ist ein Desaster. Es werden nach wie vor sehr viel Notebooks verkauft. Insofern könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Microsoft die Hardware-Geschichten, die sie gemacht haben, deutlich runterfährt. Und der Kauf von Nokia war ja das große Stolperthema für Steve Ballmer. Ja. Der zweite, der den mit eingefädelt hat, hat eben das Unternehmen verlassen. Das war Elop. Ja, und jetzt muss man halt mal schauen. Und die Hardware-Initiative Surface ist ja eine Ballmer-Initiative gewesen, die er mit sehr viel Getöse nach außen getragen hat und wo er sich mit dem Hardware-Kanal, also mit dem Partner-Kanal, wirklich massiv verscherzt hat. Jetzt fangen die alle an, irgendwelche Chrome-Boxen auf den Markt zu bringen. Ich glaube nicht, dass Microsoft
hast du völlig
die
recht. Geschichte sie lustig haben, Sie haben sie auch mit Surface, gerade mit dem Channel ja auch nicht wieder gut gemacht mit ihrer portionsweisen Vertriebspolitik, dass da mal 3 Systemhäuser das Ding kriegen.
Komplettes Geier.
Da war auch ein Leserkommentar, als sie dann den Surface Hub, haben sie auch 4 Systemhäuser genannt, über die das der Unternehmenskunde kaufen kann. Ja, und da hat dann auch ein Kommentar natürlich, ich werde einen Teufel tun, das Ding überhaupt mal irgendwann in die Hand zu nehmen. Ich will ja nicht meine Konkurrenten dann stärken.
Ja. Ja, also. Diese Hardware-Geschichten sind für Microsoft schon irgendwie ein Fremdkörper. Und ich glaube nicht, dass Microsoft heute noch der Meinung ist, vielleicht war Ballmer das, aber ich glaube nicht, dass Microsoft heute der Meinung ist, wir können Apple da hardware-seitig, indem wir irgendwas selber machen, das Wasser abgraben.
Also
du siehst, dass die OEMs, entschuldige Christian, ja. und du siehst, dass die OEMs, egal wohin du schaust, mit deutlich schöneren und attraktiveren Geräten auf den Markt kommen, dass da Design plötzlich wieder eine Rolle spielt und dass Ausstattung eine Rolle spielt. Eine Zeit lang ging es ja bei den OEMs, und da hatte Ballmer irgendwie schon recht, eine Zeit lang ging es bei den Microsoft OEMs ja nur darum, billig graue Kisten rauszuhauen in großer Stückzahl. Möglichst billig und möglichst müssen ja nicht schön sein.
Ich denke auch, wenn dann stehen die Nokia-Teile, könnten dann zur Disposition stehen. Vielleicht ist aber auch nur ein bisschen Motivationshilfe für die Mitarbeiter. Auf alle Fälle finde ich dieses Zitat von ihm in der Mail schon sehr bezeichnend. Und wenn man ihn mal am Anfang mal in den ersten Videos gesehen hat, dachte man vielleicht, ist vielleicht ein bisschen weicher oder gemäßigter, aber das ist keine Weichkaiserei, sowas an die gesamte Belegschaft zu schicken.
Nee. Nein, überhaupt nicht.
Nee, und da macht es ja mit steter Regelmäßigkeit immer zu den verschiedensten Themen. Also ich schätze deine Einteilung im Übrigen,
Andreas. Auch die E-Mail vorher ist ja recht bezeichnend. Ich habe zu lange Urlaub gehabt, da passiert immer so viel. Und bis man dann wieder auf dem Laufenden ist, ich habe mir die gerade mal rausgesucht und leider nur überfliegen können. Auch die E-Mail vorher, die dann rausgegangen ist, wo es um die Umstrukturierung ging und um das Ausscheiden von Elop und wer welche Verantwortung hat, da steht schon ganz groß vorn dran, was die großen Themen sind. Mhm. Die großen Themen ist Terry Myerson, we lead the new team Windows and Device Group und da geht's dann um Windows und und da geht's dann ganz viel um Software.
Ich glaube, Software ist auch das Thema von ihm.
Und also es, und es Software ist ja, und Services. Es ist ja auch ein Software, es ist eine Software Company.
Es ist eine Software Company, ganz genau. Es war sicherlich,
es ist eine Software Company mit dem Erfolgsmodell, Hardware oder den Rest in Partnerschaft zu erledigen. Sowohl hardware-seitig als auch integrationsseitig mit Systemhäusern und
Ich glaube, selbst einer Hardware, das erste große Hardware, die ja auf den Markt gebracht haben, war Xbox beispielsweise. Ja, selbst da ist ja auch nichts verdient dran gewesen. Da verdient man ja auch nur nachgelagert an den Spielen sozusagen, dass die Hardware mehr Mittel zum Zweck, das ist jetzt nichts Neues.
Die Xbox war ja auch der Versuch, den PC als Spielemaschine zu stärken, weil die Xbox ist ja PC-Technik, auch wenn es eine Konsole ist.
Also ich glaube, das wird noch ziemlich spannend und wahrscheinlich dürfen wir uns da noch auf die eine oder andere Überraschung
gefasst machen. Aber Microsoft ist in Bewegung. Machen, ne? Jetzt erzähle ich euch ganz kurz noch Bericht aus einem Telefonat mit einem BI-Anbieter, mit dem Partner Developer und Business Developer ich gesprochen habe, ganz kurz vor meinem Urlaub noch. Es ist eine Firma, die eigentlich kaufmännische Software macht, sehr spezialisiert, mit eigener BI-Entwicklung dabei. Und ich habe mit dem Business Developer gesprochen. Der hat gesagt, wir haben uns auf Partnerschaften festgelegt. Partnerschaft ist ein total wichtiges Modell und auch in der Entwicklung ist ein Modell. Und die haben so die Vision, es geht dann BI in die Cloud. Sie haben auch eine Cloud-Plattform und sie entwickeln auch webdienstbasiert. Total spannende Geschichte. Und dann sage ich, okay, wer ist denn euer Partner, mit dem ihr das macht? Und dann sagt er, unser Partner, ganz wesentlich Microsoft. Ganz wesentlich Microsoft. Wir sitzen im Microsoft Rechenzentrum. Also wir haben das Microsoft Hosting. Wir machen es auf Azure-Basis. Microsoft ist von Datenbanktechnologie wirklich sehr vorn dran. Und er sagt, Microsoft ist einer der verlässlichsten Technologiepartner in diesem Umfeld überhaupt. Die sind flexibel, die sind zuverlässig, die haben die Technologie sensationell. Ich war sehr überrascht, dass der dann genau auf diese Schiene gekommen ist. Weil bei Hightech, BI, Big Data und so, hätte ich Microsoft so weit vorne nicht gesehen. Und der Typ, mit dem Techie habe ich dann auch gesprochen, der hat das dann nochmal doppelt unterstrichen. Der ist also technologisch sensationell. Und dann noch ein
Gespräch. Kommt auch nicht von ungefähr, dass ein Adela sich auf der Developer-Konferenz in Deutschland blicken lässt.
Nein.
Und spricht.
Und eine Bemerkung noch am Rand, das war eine Bemerkung, die der Döderlein irgendwann mal gemacht hat. Döderlein sagt, wir haben uns jetzt Microsoft Azure angeschaut. Sensationell, was diese Plattform kann. Sensationell. Und der kommt ursprünglich von IBM, ist dann erweitert auf Amazon und geht jetzt Richtung Microsoft. Gut, der macht auf allen drei Plattformen was. Aber der sagt, wir haben es uns angeschaut, die Techniker haben sich's angeschaut. Er musste die so ein bisschen schubsen, dass die überhaupt nach Microsoft geschaut haben, weil sie gesagt haben, ja, was soll da kommen? Die haben gesagt, sensationelle Möglichkeiten. Mhm. Also insofern.
Ja, da bleibt es mit Sicherheit spannend.
Insofern ist das Hardware-Business über.
Wo ist denn eigentlich meine E-Zigarette? Habe ich die hier irgendwo hingelegt? Adresse? Wollte ich mal die haben. Tja, bevor ihr mir hier alle einschlaft. Wir haben noch ein Thema, Markus, da haben wir uns vorhin schon...
Ob ich bin wieder wach.
Da haben wir uns vorhin schon unterhalten, als wir hier die Stunde auf Alex und Andreas gewartet haben, in brütender Hitze dort unten, erinnerst dich?
Ja, wir haben so wenig zu tun, dass wir immer pünktlich sind,
Christian. Genau, ja, das ist das.
Das ist sensationell.
Über das wir noch sprechen sollten, und zwar ist ja vor... Letzte Woche war es, also heute ist der 26. Letzte Woche wurde Kaufhof verkauft für 2,6 Milliarden. Mhm. Hat Metro einen Käufer gefunden, und zwar kanadische Holding, Hudson Bay heißt die, glaube ich. Und die übernehmen dort alles. Und in diesem Zusammenhang, und da wird es jetzt so zeitlich mal ganz interessant, ist ein Vertreter von der Convergenta Invest GmbH, Ralf Becker heißt Ralf Becker, ist dort der Geschäftsführer, zusammen mit seinem Adjutanten, hätte ich jetzt fast gesagt, zu FAZ gefahren und haben denen ein Interview gegeben. Mhm. Und zwar, wie gesagt, so unmittelbar zu dem Zeitraum hier mit dem Verkauf der vom Kaufhof. Warum? Weil, und da wird jetzt erst so langsam ein Schuh draus, weil dann natürlich die Frage aufgeworfen wurde, wenn die Metro jetzt 2,6 Milliarden Euro eingenommen hat durch den Verkauf, wäre es denn da nicht klug, dieses Geld in die Hand zu nehmen und nochmal einen Anlauf zu machen in Richtung Mediamarkt und die restlichen, was sind es, 27, irgendwas Prozent, die der Erich Kellerhals noch hält, zu übernehmen, also genügend Geld zu bieten. Und dem wollten die wohl offensichtlich entgegentreten und haben da nochmal ganz klargestellt, dass es genau andersrum ist. Und zwar hat die Convergenta Invest zusammen mit dem Erich Kellerhals Investoren gefunden, die ein Finanzierungsmodell auf den Tisch legen können, das vorsieht, der Metro ihre 77% abzukaufen. So, und das ist mal ganz interessant. Also dieser Beitrag, der da drin ist, wenn man sich das so anschaut, da wird also davon gesprochen, dass die Emotionen, dass da so große Emotionen in diesem ganzen Thema drin sind, dass da überhaupt nicht mehr normal drüber gesprochen wird. Und da wird also der Typ hier von der Convergenta schlägt also vor, auch eventuell einen professionellen Mediator mal an Bord zu ziehen, um da überhaupt mal wieder eine Sachebene erreichen zu können, wo man normal miteinander sprechen könne.
Ja, obwohl, ja, Sachebene ist immer, die Sachebene hat eigentlich Convergenta Kellerhals immer verlassen, ne, indem, wenn man sich so diese Beiträge übrigens so
mein Lieblings. Ja, aber du weißt ja nicht, was die reden, wenn die da sitzen.
Genau, aber von, er ist der Einzige, der, du hast recht, er ist der Einzige, der
es publik macht.
Genau, der es publik macht. Ich finde es auch interessant, dass er zur FAZ gegangen ist. Er jammert ja auf seiner Webseite, dass immer nur die Sicht der Metro in den Medien dargestellt wird. Selber ist er aber auch nicht gerade Publicity, also er ist eher Publicity-scheu. Ne? Also ich habe auch da versucht, mal eine Anfrage zu richten. Da gibt es dann einen merkwürdigen Verwalter, der alle Anfragen dann abwimmelt. Also er steht ja nicht offen Gesprächen zur Verfügung. Jetzt hat er es mal getan, ist mal proaktiv zur FAZ gegangen.
Und nicht Keller halt, sondern die Convergenta.
Die Convergenta, ja, das ist ja seine. Die
vertritt ihn im Prinzip.
Ja, das ist ja seine Gesellschaft. Ja. Die Webseite, die auch zu meinen Lieblingswebseiten gehört, kellerhals.de, in ihrer Unprofessionalität kaum zu überbieten, hat auch kein Impressum. Insofern kann man nicht wissen, jetzt geht aus der Seite nicht hervor, dass die Convergenta seine Gesellschaft ist. Hat auch viele Immobiliengeschäfte auch in Deutschland und Österreich laufen, mit denen die Umsatz machen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie hoch, das wussten wir doch mal, haben es auch mal gesagt, die Summe, diese über 70% Anteil der Metro an Mediamarkt, an Mediasaturn, wie viele Milliarden das sind.
Wir haben mal sowas hochgerechnet.
Ja, das mal hochgerechnet. Ich habe es leider vergessen wieder.
Wir haben das damals basierend auf dem Anteil ausgerechnet, die der Stiefelverkauf bekommen. Der hatte ja...
Das weiß ich auch nicht mehr. Ja.
Ich glaube, drei hatte der zum Schluss noch.
Irgendwie sowas, ja. Durch den Verkauf bekommen hat, das war schon eine Unsumme und dann haben wir das mal hochgerechnet und da kam ja ein Betrag raus, der war ja jenseits von Gut und Böse.
Na gut, die Summe, die der Stiefel damals gekriegt hat, die hätte er heute auch nicht mehr gekriegt, aber trotzdem war es ist eine Unsumme und wird es immer noch sein.
Wird wahrscheinlich, also was macht Mediasaturn Umsatz? Ich glaube, stand hier irgendwo drin, 21 Milliarden Euro Umsatz in 15 europäischen Ländern, 65.000 Mitarbeitern. Vermutlich kann da ein Experte mal rausrechnen, was man für so ein Unternehmen dann typischerweise bezahlen müsste. Ich meine, das ist jetzt mal eine Umsatzzahl, die da drin steht. Heißt ja jetzt noch nichts über Gewinn. Aber das ist, denke ich mal, so eine Kennzahl und da gibt es sicherlich auch noch eine Reihe anderer, wo man mal so ungefähr eine Hausnummer aufrufen könnte, was denn diese 77% tatsächlich wert wären. Ja, und das haben die Convergenta-Leute ja auch offensichtlich gemacht, weil sie Investoren gefunden haben, die dieses Geld auf den Tisch legen würden. Also man ist da jedenfalls nach wie vor um eine Lösung, wie auch immer, bemüht. Also man geht sogar so weit, dass man sagt, es könnte sogar sein, dass Mediasaturn geteilt wird, also irgendwie aufgeteilt wird in irgendeiner Form, aber es muss irgendwie weitergehen, weil es ist halt einfach die totale Blockade und nach dem Weggang erst von Cordes, dann ist er der Norberg anschließend weggegangen, der bis heute nicht ersetzt wurde, da kam ja nur interimsmäßig der Peter Haas rein. Da ist ja Kellerhals gerichtlich dagegen vorgegangen, gegen die Personalie, das wurde ja aber von Gerichten ja abgelehnt, die haben gesagt, nee, also das hat schon seine Richtigkeit, man hat hier keine schwerwiegenden Fehler begangen. Aber so richtig weiter geht es ja überhaupt nicht. Also man steht sich ja total gegenüber. Ja. Also die Metro sehr darum bemüht, mehr zu zentralisieren, wie es halt dieser große Konzern oder die Metro Group im Allgemeinen macht. Und Kellerhals ist halt der völlige...
Fällt an dem alten dezentralen Modell fest, ne?
Völlig, völlig. Ich Unternehmertum, jeder soll machen, was er will.
Wer ist denn gut im Kopf rechnet? Andreas?
Wir haben zumindest irgendwo einen Taschenrechner.
Die der ist ja auch sogar im Rechner drin, ne?
Da wäre auch noch einer,
2,97% hat der Stiefel damals gehalten. Und hat die wohl, das munkelt man, das war kein offizielles, 230 Millionen dafür gekriegt.
Jetzt kann man einen Dreisatz machen. Brauchen wir Zettel und Papier.
Ich hatte eine 5 in Mathe.
Zettel und
Bleistift. 3% hat er
gehalten. Dann sagen wir mal 3%, 230 Millionen.
Also da müsstest du
1% von 230 70. Millionen sind...
Ja, das ist auch gut, 70. der Weg, ja.
Ja, und dann mal 3. Also 1% von 230.
Mal 90?
Ja, weil es 3% sind.
Nein, 3% wissen wir, dass es 230 sind.
Ach so, und wie viel ist?
Du musst wollen jetzt wissen, wie viel
ist 270 sind. 230 durch 3 mal 77.
Ja.
So, das kann man ja mal schnell ausrechnen. Ist jetzt nicht so schwierig. Ich mal mein Handy, da habe ich doch hier so einen tollen Taschenrechner drin. Also. Ich brauche unbedingt mal ein neues Handy. Das ist so langsam mittlerweile.
Ist es das 4S?
Ja, ich habe noch das.
Das habe ich auch noch. Ja, jetzt geht's nicht mehr.
Aber im Oktober, denke ich, kommt das dann das 6S dann nochmal zuschlagen. So, was wollten wir jetzt rechnen?
Milliarden.
Wir wollten rechnen. 6
Milliarden sind's.
230 geteilt.
5,9.
Hast du im Kopf gemacht. Schnell geht schneller, ne?
Ja. 70 ist nicht. Michael kannst
du auf was im Kopf
rechnen. Du? Michael Frey kannst
du auf 6, ne? Rechnen.
Moment. 5,9.
Ja, 5,9. Ja, ausgerechnet. Also 5,9 Milliarden. Also, zumindest wäre die Metro jederzeit in der Lage, mit den 2,4 Milliarden die Anteile vom Kellerhals zu bekommen, wenn ihr den wolltet. Das Geld, glaube ich, würde da reichen dafür. Aber es geht wohl offensichtlich genau andersrum.
Ja, dem geht es auch nicht um Geld, sondern um Prinzip.
Glaube ich auch. Ja, also das mal in dem Zusammenhang. Noch zum Mediamarkt. So, was haben wir denn noch alles draufstehen? Kinders, wie lange wollt ihr eigentlich noch? Nicht, dass ich euch hier langweile.
Wir können in den Biergarten gehen, oder?
Man kann auch noch einen Biergarten gehen, man kann alles Mögliche machen halt.
Biergarten sind noch super.
Andreas geht jetzt erstmal...
Nase pudern.
Geht erstmal Nase pudern. Ach ja, wie fandet ihr das eigentlich, die Ankündigung, dass Gigaset ins Handy-Smartphone-Geschäft einsteigen will?
Wir haben doch schon genug Smartphone-Hersteller, oder?
Das habe ich mir auch
gut, gedacht. Das ist immer kein Argument.
Also das fand ich irgendwie total absurd.
Ich habe mit Gigasets nur katastrophale Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt das von meinen Eltern auch wieder gekriegt, wenn mein altes Telefon kaputt gegangen ist, und ich ärgere mich nur unendlich über diese blöde Gigasets.
Ja, Gigaset ist ja auch nicht mehr Gigaset, ist ja auch nur noch die Marke, die da im Prinzip besteht. Ich weiß nicht, wem gehört ein Gigaset zur Seite eigentlich?
Ich das fragen.
Die hatte doch mal die Arcis. Die haben das doch dann weiterverkauft an irgendeinen chinesischen Investor. Ich weiß es nicht mehr, wer die gerade inne hat. Aber ich denke mal halt, es gibt genau zwei Hersteller.
Das ist ein Münchner Anbieter jetzt wieder, Gigaset, also.
Münchner?
Ja.
Okay.
Ist doch die alte, das will ich nichts Dummes sagen, ich gehe mit diesem Endgeräte TK jetzt, war doch mal Siemens auch, ne?
Früher, ja.
Ja, klar.
Ja, die haben das ja damals dann an die Arcis verkauft. Meine ich, oder?
Gigaset Communications GmbH.
Das muss doch in der allwissenden Wikipedia drinstehen, oder?
Ja, jedenfalls, Android wird wohl das Betriebssystem. Naja, so viel Auswahl gibt es auch nicht.
Düsseldorfer Anbieter, nicht München. Die haben eine Niederlassung in München.
Wem gehört ein Gigaset gerade, Andreas, weißt du es?
Ehemals Siemens Home und Office Communication Devices GmbH. Ja, das ist Gigaset Communications GmbH.
Das hat doch diesem Finanzinvestor gehört, der...
Arcis meinst du? Ja, aber die haben die ja weiterverkauft.
Hier, das Unternehmen besteht seit 2008 im Alleineigentum der börsennotierten Gigaset.
Ich finde es auch spannend, dass der Unternehmenschef Charles Frenkel die Strategie mit der Gigaset während eines Pferderennens erzählt hat, by the way.
Gibt es eigentlich von Gigaset auch zeitgemäße Produkte?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Also ich habe ein Gigaset, Telefon in der Arbeit. Das ist aber mit dem, was so moderne Telekommunikation ist, hat das irgendwie nicht viel zu tun, und es hat einen Schönheitsfehler. Sobald man den sobald man das Headset angesteckt hat, kann man das Teil nicht mehr in die Ladeschale stellen.
Also ich hatte hier vor 22 Stunden gab es eine Ad-Hoc-Meldung von Gigaset.
Und da haben die an die Börse gebracht.
Gigaset-Gruppe ordnet Marken und Domain und Domain-Portfolio neu. Das ist aber interessant. Forschung und Aufsichtsrat der Gigaset AG haben durch Beschlüsse vom heutigen Tage zugestimmt, dass die Gigaset Communications GmbH, eine indirekt 100%ige Tochtergesellschaft der Gigaset AG, ihr Markenportfolio umfassend neu ordnet. Im Rahmen der heutigen unterzeichneten Transaktion verkauft die Gigaset Communications GmbH unter anderem die Wort- und Wortbildmarke Gigaset an die Golden Brand Limited, ein Tochterunternehmen der Golden sowieso. Die Gigaset Communications GmbH behält jedoch die Nutzungsrechte an den Marken, soweit sie sich auf das existierende Geschäft der Gigaset Communications GmbH und der da und der mit ihr verbundenen Unternehmen beziehen. Diese Nutzungsrechte stehen weiterhin dauerhaft, kostenfrei und weitgehend exklusiv der Gigaset Communications GmbH und deren verbundenen Unternehmen zu. Insbesondere steht der Name Gigaset in den Geschäftsfeldern schnurlose Telefone, Gigaset Pro und, das ist meins, glaube ich, und Gigaset Pro und so weiter und so fort. Der Kaufpreis der Marke beträgt 29 Millionen Euro und ist Zug um Zug gegen Übertragung der Marken bis spätestens 30.09.2015 in bar an die Gigaset Communications GmbH zu bezahlen. Das heißt, Gigaset verkauft seine Marke und seinen Namen an einen Investor, also an diese Golden Brand. Die dürfen den auch dazu nutzen und verwenden, die ehemaligen Besitzer aber auch.
Für die künftigen Produkte, die da auf den Markt kommen werden.
Ja, genau.
Und ich frage mich gerade nur, wie die 29 Millionen in bar zahlen sollen.
Haben die bestimmt.
Ja, natürlich haben sie es bestimmt. Ich stelle es mir gerade nur vor, dass sie da mit Koffern dann vorfahren.
Ich glaube, die überweisen das.
Ich glaube auch.
Vielleicht online.
Nein, aber die haben auch schon viele Details zu den Produkten, zu den künftigen Smartphones gesagt. Es gibt hochklassige Technik und deutsches Design.
Mhm. Okay. Also die haben jetzt jedenfalls einen Partner an Bord genommen, der die Marke auch verwenden darf, damit die das wahrscheinlich mehr internationalisieren können oder die Verbreitung der Marke irgendwie vergrößern können, weil sie wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht schaffen würden.
Das ist ein chinesischer, ich bin gerade auf Golden Group drauf, Golden Real Estate Financial Holdings Limited. Und alles
Chinese, chinesisch. Der dann die Smartphones baut wahrscheinlich. Yes. Ne? Mhm. Ja, dann macht das natürlich schon alles.
Golden Group ist ein international conglomerate operating in Hong Kong, China, the USA and Europe.
Also die Domains haben sie dann jedenfalls auch gleich verkauft. Gigaset.com ist verkauft worden. Kaufpreis für diese Domains 6 Millionen Euro. Meine Herren. Meine Herren.
Ja, also ich verstehe nicht, was Gigaset macht.
Ja, die wollen jetzt Smartphones machen, Telefone machen.
Die meinen halt, dass die so einen tollen Namen haben in den deutschen, weil die mal diese Partnerschaft hatten mit Telekom. Und dann sind halt ganz viele in Deutschland mit Gigasets aufgewachsen und glücklich. Und jetzt wollen sie diesen Namen, der in Deutschland so gut verbreitet ist, Spekulationen, entsprechend nutzen und den Leuten sagen, jetzt gibt es die nächste Geräte-Generation, ja, genau aus dem Grunde, den du gerade angesprochen hast.
Das ist eben schon, aber du hast ja nicht verstanden, was die machen. Da hat Christian ja eigentlich korrekt beantwortet, Telefone. Ich meine, es gibt schwierige Geschäftsmodelle.
Ja, aber alle Leute fragen sich ja immer, ich finde deine Frage sehr berechtigt, weil wir mussten uns jetzt wegen meinem Vater immer wieder auch um neue Telefone bemühen, der ja umgezogen ist. Und natürlich, mein Vater ist dann auch jemand, der ist das Gerät gewohnt. Dann haben wir geschaut, ob wir nochmal so eins auftreiben können. Und es gibt keine neuen, also modernen Gigasets in dem Sinne.
Insofern war deine Frage
berechtigt. Und die sehen halt dieses Marktpotenzial in Verbindung mit dem Namen, den es gibt. Und wollen jetzt quasi diese Lücke nutzen.
Genau. Ja, warum haben die den Namen schnell wieder verkauft?
Weil sie es also alleine nicht schaffen. Die Gigaset selber werden nicht in der Lage, ein Smartphone zu bauen und für den Vertrieb und Bekanntheit dieser Marke zu sorgen. Deswegen nehmen sie sich einen Investor mit an Bord und sagen zu dem,
du darfst das als Investment.
Ja, natürlich ist es ein Investment. Klar, das ist ein Investment.
Aber sie kriegen ja nicht mal richtig viel Kohle dafür.
Nee, sie kriegen 29 Millionen, was oder? 29 Millionen waren's. Und dürfen aber den Namen selber auch weiter benutzen.
Für die Bereiche schnurlose Telefon, Gigaset Pro und Accessoires.
So schlecht ist der Deal jetzt auch nicht. Nee. Du kriegst Geld, sorgst dafür, dass dein Name bekannter wird und darfst ihn auch noch selber weiterhin benutzen. Ist doch jetzt nicht das Allerschlechteste.
Kann man überlegen.
Also, finde ich jetzt trotzdem. Also ich meine, in Smartphone-Markt noch einzusteigen, es verdient Apple an diesem Geschäft und Samsung und sonst keiner. Niemand. Schreiben. Das zahlt alles drauf.
Doch, hier keiner. Wie heißen sie, die Chinesen?
HTC?
Xiaomi? Nee,
Xiaomi?
Genau.
Die verdienen alle kein Geld damit. Schau dir mal die Zahlen an von denen.
Habt ihr gewusst, dass in China über 400 Handyhersteller pleite gegangen sind? Haben schon mal drüber geredet.
Was, 400 Handy?
Im letzten Jahr. Handyhersteller. Smartphonehersteller.
Ach so?
Ja, ja, es gibt irre viele. Es gibt richtig viele. Und man geht davon aus, dass diesmal noch ein paar hundert, ach, okay, der Investor ist die Holding des bisherigen Hauptaktionärs, alles klar.
Ja.
Rechte Tasche, linke Tasche. Es ist folgendes im Chat. Mittlerweile besitzt Investor Pan Sutong 75% des Konzerns und ist damit Haupteigentümer. Das heißt, der hat seine eigene Marke gekauft, um, keine Ahnung warum, um Geld umzuschichten.
Steuer. Geld.
Brauchte Ausgaben.
Tja.
Im Smart Home Business sind die auch, das stimmt schon.
Stimmt, ja.
Ja, ja, da machen sie auch einiges. Da machen sie auch einiges. Haben sie auch PC wieder auch gezeigt.
Ich habe irgendwann mal überlegt, ich bräuchte so ein Gigaset-Telefon, das ist schon ein bisschen länger her. Und dann war ich auf der Hausmesse von, ich glaube, von Eno Telekom, gab es auch einen Gigaset-Stand. Und dann gab es einen Produktkatalog, der war so umfangreich, das war wie ein Telefonbuch. Und auch der Vertriebsmann, ich habe den dann so ein bisschen gefragt und der konnte mir aber nicht wirklich weiterhelfen. Ich dachte, ja, ich brauche Connectivity zum Rechner, das Adressbuch überspielen und so. Und der war da auch mit überfordert. Das war eine Produktpalette, die ist, das ist echt der Hammer. Mhm. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden, was die, also das ist erstaunlich.
Ja, Gigaset scheint ja dann wirklich schwieriger und komplexer sein.
Das ist
man gemeinhin
meint. Das ist echt komplex.
Ja. Hat sich von euch einer eigentlich schon die Apple Watch gekauft?
Markus. Nein, ich werde auch keine kaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich trage grundsätzlich nur mechanische Armbanduhren. Aber ich sehe auch keinerlei, sagen wir mal so, solange eine Kopplung mit dem Smartphone besteht, sehe ich keinen Grund, mir eine Watch zu kaufen. Ne? Also die, wenn das mal getrennt funktioniert, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal irgendwo noch im Biergarten oder sowas, habe eine kurze Hose an, T-Shirt und will nur nicht noch ein Smartphone einstecken und habe eine Uhr, die trägt man sowieso und die funktioniert autark. Sprich, ich kann die unabhängig vom Smartphone benutzen. Dann würde ich vielleicht mal überlegen. Aber so wird das ein Apple-Produkt sein, was ich definitiv nicht kaufe. Ich habe es bislang nicht getan, ich werde es auch nicht tun.
Kennt ihr in eurem bekannten Freundeskreis Leute, die sich eine gekauft haben?
Nee. Ein paar Facebook-Freunde haben gepostet, wie das Päckchen ankam und dass das so toll aussah, Apple-like und Verpackung so schön und haben sich gefreut, aber ich aus dem direkten Bekanntenkreis. Ich
kenne niemanden. Nein. Der Live-Feed ist weg, sagen sie gerade im Chat.
Ich hab's gerade wieder angeschaltet. Läuft immer nur 3 Stunden, weil dann muss ich sozusagen Geld nachwerfen. Also spendet mal ordentlich Geld. Gibt Knöpfe hier bei uns auf der channelcast.de, damit hier mal Kohle reinkommt, damit wir diesen Live-Dienst da wenigstens mal bezahlen können.
Bitte zahlen, um das nochmal mit der mechanischen Uhr. Ich finde das immer ganz, ganz praktisch, das Smartphone, wenn der Akku mal alle geht, hat man mit der mechanischen Uhr, die immer läuft, wenigstens noch die Zeitanzeige und ist somit autonom von Akkus. Und wenn ich dann auch noch die Watch habe, die dann auch einen Tag Akkulaufzeit hat und die macht dann schlapp und das Smartphone auch, dann weiß ich nicht mal, wie viel Uhr es ist. Also ich finde das ganz praktisch, wenn man da ein bisschen autonomer ist.
Na gut, sie bietet natürlich auch noch einen Haufen anderes Zeug. Und,
also die Zeitablesen ist ein sekundäres Feature.
Auch jetzt erst die erste Generation. Nichtsdestotrotz, ich habe mich mal am Abend hingesetzt, weil ja diese Frage immer im Raum stand. Wir hatten ja damals im Start auch schon darüber gesprochen, wird dieses Produkt...
Wird das was oder nicht?
Oder wird das nichts? Ja, ja. Und da habe ich jetzt mal versucht, so wenigstens einen Zwischenstand rauszubekommen. Und habe da mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt ja keine offiziellen Zahlen von Apple. Die weisen ja dieses Produkt nicht aus, auch nicht, also nicht gesondert zumindest aus. Geht irgendwie bei anderen Produkten mit rein. Es gibt ein Marktforschungsunternehmen in den USA. Die heißen, ich glaube Sense heißen die. Ist sowas Ähnliches wie die GfK hier in Deutschland. Mhm. Und du kannst als Konsument dich bei denen melden und sagen, ja, gib mir ein bisschen Geld und dann bekommt ihr auch Daten von mir, also bist dann Panel-Teilnehmer. Was die machen, wenn du dich mit denen also zusammentust, wenn du sagst, ja, du stehst hier als Informant sozusagen zur Verfügung, dann scannen die E-Mails von dir, allerdings nur mit einem einzigen Interesse, die wollen sehen, was du alles online bestellst. Also die wollen einfach sehen, was bestellst du bei Amazon, welche Produkte sind es und machen darüber im Prinzip Marktforschung, also auch nichts anderes als Big Data. Dieses Unternehmen hat jetzt die ganzen E-Mails vom seit Start der Apple Watch vor, na, ist jetzt noch gar nicht so lange her, 2 Monate, 3 Monate, mal sich angeschaut und können dann repräsentativ auch hochrechnen, wie viele Uhren offensichtlich bestellt wurden. Und die haben das gemacht für den US-amerikanischen Markt und kommen dort in der doch relativ kurzen Zeit auf ein Volumen von 2,8 Millionen Apple Watches, die verkauft wurden. Eine Apple Watch, dann kannst du ausrechnen, was der Durchschnittspreis ist, der ausgegeben wird dafür. Da kommen die auf $560 in etwa, die der Kunde investiert. Und dann kannst du dir ausrechnen im Prinzip den Betrag. Das heißt, du kommst auf 1,4, 1,5 Milliarden Dollar Umsatz, die mit dieser Uhr machen. So, und ich hatte ja damals schon gesagt, es wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen, was denn die komplette Uhrenbranche in den USA Umsatz macht. Was schätzt ihr denn? Hat jemand eine Vorstellung davon? Das
ist wahrscheinlich
schwierig. Die gesamte Uhrenbranche in den USA macht im Jahr 8 Milliarden. So, jetzt kommt noch das jetzt kommt noch das Weihnachtsquartal dazu. Jetzt ist ja auch soweit, dass die Apps native werden auf den Uhren. Und wir wissen ja immer, Weihnachten ist natürlich immer noch eine Hochzeit dann genau für diese Produkte. Dann kommt das chinesische Fest noch dazu, Neujahrsfest, so dass man, dass die davon ausgehen, also wird mindestens eine Verdoppelung dieser Zahl sein. Also wahrscheinlich 3,5 bis 4 Millionen Stück, die verkauft werden, nur in den USA. Und dann kannst du dir diesen Umsatz mal ausrechnen. Oder wenn du dir das dann überlegst, dann weißt du relativ sicher, die graben binnen einem Jahr der Uhrenbranche mindestens 2/3 ihres Umsatzes ab. Und das ist Umsatz, der auch nicht kompensiert werden kann, weil wer sich eine Apple Watch kauft, kauft natürlich auch keine Rolex mehr oder Swatch oder was da immer sonst noch so gibt oder Casio, keine Ahnung, sondern das Geld ist erstmal weg. Das heißt, meine These, die ich damals geäußert habe, dass dieses Produkt die Uhrenbranche massiv angreifen wird, geht, glaube ich, auf.
Ja, also, das denke ich auch. Du hast doch von mir damals keinen Widerspruch gekriegt. Ich denke, die werden schon betroffen sein. Obwohl die Luxusuhrenhersteller sagt, die Schweizer sagen immer noch, das trifft eher so dieses Segment 300, 400 Euro, also nicht über 1000 Euro, ne? Aber das, selbst das würde ich bezweifeln. Ob nicht ein technikaffiner Besitzer einer mechanischen Uhr dann doch sagt, okay, ich setze auch die.
Ist ja manchmal schon so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, ne? Ja. Also wenn man das so hört, dieser Chef dieser Swatch Group, das ist ja, glaube ich, der zweitgrößte Uhrenhersteller weltweit, die arbeiten ja fieberhaft an Konzepten für Smartwatches.
Tag Heuer macht ja, ich glaube Tag Heuer war es, macht glaube ich mit Intel ja eine Kooperation, um das Smartwatch rauszubringen.
Ja, ne? Richtig, ja.
Also die sind jetzt auch, am Anfang haben sie ja gesagt, tangiert unser Geschäft nicht. Und jetzt kommen sie doch mit eigenen Modellen auf den Markt. Zeigt natürlich, dass es anders ist.
Also ich war jedenfalls ganz erstaunt über die Zahl, also wie schnell das dann doch
das ist schon der Hammer, ja.
Doch funktioniert, ne?
Ja.
Finde ich ganz interessant.
Ach, hier aus dem Chat übrigens gerade noch. Schreibt Michael Schickram, der hat sich mit einem Arzt über die Apple Watch unterhalten, der allerdings eine hat. Und der total begeistert ist und der auch von der medizinischen Anwendung ziemlich überzeugt ist. Das heißt, die medizinischen Sensoren sind deutlich teurer als die ganze Uhr und der Arzt hätte ihm eine verschrieben.
Ja, sehr gut. Ich habe eine Apple Watch auf Schein hier. Das ist gut. Ja, ich meine, Apple hat ja da auch HealthKit an den Start gebracht, also eine offene Plattform und Schnittstelle, wo diese ganzen Daten reingehen können. Also da,
ja gut, da in dem ganzen Segment passiert ja im Moment unheimlich viel.
Denke auch, ja. Okidok, jetzt darf einer von euch noch die Tops und Flops vorstellen. Alex, ist das nicht mal deine Baustelle?
Ich hatte mal dieses Format vorgeschlagen.
Das ist dein Baby, dann mal
genau.
Los.
Damit ist es automatisch. Ja.
Wer vorschlägt, weiß ja, wie es ist, ne?
Ja, ich weiß, wie es ist. Fangen wir erstmal mit den, also liebe Hörer, wir haben dieses Format eingeführt, Tops und Flops, und stellen hier die drei Dinge, die besonders uns gut gefallen haben der letzten Wochen und die drei Dinge, die uns besonders schlecht gefallen haben der letzten 3 Wochen vor. Mhm. Und hier spielt viel Meinung eine Rolle. Ich fange jetzt mal mit den Tops an, weil wir es jetzt gerade schon hatten. Also Christian, du hast gesagt, tatsächlich die Apple Watch ist ein Top.
Ja.
Begründung hatten wir.
Begründung habe ich gerade geliefert.
Dann haben wir festgestellt, auch wenn ich nicht da war, dass die EM-Top auf die richtigen Themen gesetzt hat und auch das Besucherinteresse hat gezeigt, dass sie auf die richtigen Themen gesetzt hat und nach wie vor eine der Top-Channel-Events in Deutschland ist.
Ja. Und ein paar hundert Systeme, so sollen sich vielleicht der Mareikic darf auch gleich noch angemeldet haben, hat Ernesto Schmutter gesagt, ein paar hundert Anmeldungen gab es direkt auf dem Kongress schon für den Cloud-Marktplatz.
Tatsächlich? Ja.
Glauben wir mal so.
Und das unterstreicht ja, auch.
Erzählt nochmal nicht einen vom Pferd.
Nein, das unterstreicht auch die Verantwortung, die ein Unternehmen wie Ingram hat. Also wo geht's lang? Und ich denke schon, dass es für viele Systemhäuser nach wie vor, und deswegen, das ist noch eine zusätzliche Daseinsberechtigung auch für die Distribution, dass es für viele Systemhäuser ganz entscheidend ist, auf welche Themen gesetzt wird und wie die Programme da aussehen, weil nicht alle sich da immer entsprechend von alleine auch orientieren können. Und
also mit Ihrem Top meinen wir jetzt die ganze Veranstaltung,
ja. Ne? Also insofern ist es ein Wegweiser auch für die Branche, kann man schon sagen. Ne?
Dritten Punkt würde ich den letzten nehmen.
Ja, also das habe ich jetzt ja vorher gesagt. Es zeigt, also Office ist jetzt angekündigt worden, dass es auch auf Android ist. Das spricht natürlich auch, ist ein starkes Argument. Es spielt dem Channel in die Hände. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass Office 365 als Beispiel ein sehr, sehr starkes Channel-Produkt ist. Auch wenn es direkt über Microsoft erhältlich ist, weil eben viel Anpassung und Migration und Dienstleistungen darum möglich sind. Und nachdem es jetzt auch auf dem Android-Telefon ist, zeigt das zum einen, dass Microsoft sich tatsächlich dann dieser eigenen Politik ja die weiter konsequent verfolgt, dass man auch andere Geräte, Welten akzeptiert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist natürlich im Business-Umfeld sehr viel Android-Geräte im Einsatz. Und da jetzt auch dann eben Excel und Word und PowerPoint und diese ganzen Dinge bedienen zu können und seine gewohnte Umgebung zu haben, ist natürlich schon auch Teamwork, ist natürlich schon ein starkes Ding. Also ich finde es ein Top auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir Flop. Da haben wir das Channel Business als erster Punkt bei Dell. Mhm. Da hat, glaube ich, der Christian.
Oder Ball wieder zurückgeworfen.
Wir wollen es mit niemandem verderben, dann ich weiß es jetzt auch gerade.
Also eigentlich, nicht. Moment, jetzt muss man eigentlich einen Satz dazu sagen. Eigentlich hat das Channel Business bei Dell einen sehr, sehr guten Ruf sich erarbeitet.
Ist es so?
Es ist so, ja.
Okay.
Es wird als Vorbild genommen, wie man vom größten Direktgeschäftfeind zum Freund des Channels werden kann.
Okay, also.
Das ist zumindest meine Meinung.
Da habe ich auf der EM Top einen ganz anderen Vortrag gehört, und zwar nicht von irgendjemand, sondern vom Robert Laurim. Robert Laurim ist der Channel-Chef bei Dell und Nachfolger vom,
wie heißt der? Karl-Heinz Warum.
Nein,
Karl-Heinz Warum war schon viel früher.
Nein, von dem großgewachsenen
von
Channel-Chef.
Thomas Blecker.
Genau. Und Robert Laurim hat eine...
Der übrigens von IBM kommt.
Von IBM kommend. Eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten auf der EM Top, auf der Haupttribüne. Ich habe leider nur die ersten 20, 25 Minuten mitbekommen, weil dann ging die Pressekonferenz von der Ingram los. Aber die Rede, die ich dort gehört habe von dem Robert Laurim, die war sehr bezeichnend irgendwie, weil er eigentlich nur eine Entschuldigungsrede gehalten hat. Für die ganzen Fehler und Missstände, die nach wie vor bei der Dell im Zusammenspiel mit dem Handel und im Zusammenspiel mit der Distribution passieren.
Das hätte ich ja gerne gehört. Ich finde das recht ungewöhnlich, dass man sich bei einer Messe von einem Broadliner, wo viele tausend Händler sind, hinstellt und erstmal seine ganzen Fehler aufzählt.
Ja, der hat sich wirklich entschuldigt. Der hat sich entschuldigt dafür, dass den Geräten keine Servicekarten beiliegen und dass das alles händisch nachgetragen werden muss, tausendfach. Er hat sich dafür entschuldigt, dass die Produkte keine klare ERN-Nummern tragen und man die teilweise überhaupt nicht zuordnen könne, dass der ganze Bestellprozess total schwierig, also Basics, die überhaupt noch nicht funktionieren, wo du denkst, das müssen die doch schon seit Jahren im Griff haben, hatte er genannt, die alle nicht richtig funktionieren, wo er gesagt hat, er ist jetzt angetreten, um das in Ordnung zu bringen, dafür steht er und hat viele, viele Initiativen ergriffen. Er hat extreme Widerstände in den eigenen Reihen, also bei Dell selber, und er hat da ganz offen drüber gesprochen, hat gesagt, selbstverständlich ist es so, dass bei größeren Projekten den Direktleuten das Hemd näher ist als die Hose. Dort hat er ganz klar gesagt, es geht um Provisionen, die ausbezahlt werden.
Das ist nach wie vor noch
so. Und das ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. So. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Offenbarungseid war, aber der hat Ross und Reiter genannt und auch klar gesagt, woran er arbeiten will und muss und was er in Ordnung bringen muss. Und da hat er gesagt, da ist dieses Thema Provision, muss geregelt werden. Das geht einfach so nicht, wenn man da vorankommen will. Das fand ich insgesamt alles sehr, sehr gut. Warum habe ich es trotzdem als Flop aufgeführt? Weil ich mir nur anschließend gedacht habe, Moment mal, seit 3 Jahren oder 4 Jahren sind die da jetzt schon unterwegs länger, oder schon länger. Und kriegen selbst die einfachsten Dinge offensichtlich bis heute nicht umgesetzt.
Ich hab genau über das Thema mit jemandem gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr genau, mit wem das war. Und der hat dann gesagt, na ja, es wurde halt über 20 Jahre oder was gepredigt, das Direktgeschäft, und der ganze Laden wurde daraufhin optimiert. Er wurde sehr dafür gelobt. Er wurde als vorbildlich hingestellt. Man hat versucht, bei HP das Ganze nachzubauen, das ganze Modell. Und den Kulturwandel, der damit verbunden ist und der in den Köpfen stattfinden muss, der Mitarbeiter, den kriegst du nicht mal so eben hin. Hm. Und das ist schon was ich gut nachvollziehen kann.
Ja, ich meine, der Trigger ist natürlich das Geld.
Also, wobei es natürlich so bitter ist, dass man noch so am Anfang steht.
Wenn du als Mitarbeiter von Dell, als Vertriebsmitarbeiter von Dell mehr Geld verdienen kannst, wenn du das direkt verkaufst, bevor du sagst, ich binde einen Partner mit ein und machst das
Projekt darüber. Ja, das kannst du vergessen, das wird nie funktionieren.
Dann wird es einfach nicht funktionieren.
Deswegen hat HP und andere natürlich auch das Modell dementsprechend geändert, um Anreize zu machen, über einen Channel zu verkaufen.
Ja, das bei HP ist es aber einfacher, das Modell zu ändern, weil es war ja früher schon bei HP mal anders und man kehrt ja zu Bekannten zurück. Und bei Dell ist es natürlich auch so, dass nach wie vor das Direktgeschäft für den Hauptumsatzanteil sorgt. Und das ist das, wovon man lebt.
Also man muss auch dazu sagen, warum ich da vorher so begeistert davon geredet ist. Ich habe das für die Channel-Partner bis vor 2-3 Jahren sehr intensiv verfolgt und begleitet und war auch auf den Dell-Partner-Veranstaltungen auf den europäischen paar Mal. Und beziehungsweise es gab damals, die wurden relativ spät erst eingeführt, die Partnerveranstaltung, nachdem man schon ein paar Jahre das gemacht hat. Und da war definitiv ein riesengroßer Andrang da. Da habe ich auch mit einer Menge Partner gesprochen. Und die haben sich halt sehr gefreut, weil sie halt viele Kunden hatten, die halt, Dell ist ja auch oft so eine Glaubensfrage, und dass sie da jetzt endlich auch Geschäft mitmachen konnten. Also sprich, dieses Kompliment gilt für die Anfangszeit, also für die ersten 2-3 Jahre. Offensichtlich hat man, klar, solange es noch am Wachsen ist und so eine Community entsteht, da guckt man dann auch mal vielleicht über Missstände hinweg. Aber man hat es wohl offensichtlich nicht geschafft, das Ganze in die Breite zu tragen.
Er hat übrigens interessanterweise, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, letztes Jahr war ich in Berlin auf der Dell Partnerkonferenz, da hat Robert Laurin da gerade seinen Job angetreten. Das war im.
Aber die haben doch, Markus, die haben doch große Ankündigungen gehabt bezüglich die Marktanteile, die man indirekt erreicht.
Genau, wollte ich ja gerade sagen. Das war was du gesagt hast. Von hat er gesagt, im September 2014, Deutschland ist derzeit 30%.
Genau.
Und er will 60. Mhm. Weltweit ist er bei, ist der Anteil Channel knapp unter 50. Mhm. Also 30 auf 60 ist auch schon ambitioniert.
Ja. Und wenn dann die das kannst du auch nur hinbringen, das kannst du überhaupt nur hinbringen, wenn die Basics stimmen.
Genau, das erinnert mich übrigens an die, gerade wie langwierig und schwierig das ist bei einer Unternehmen, die lange Direktvertrieb gemacht haben, auf den indirekten umzuschwenken, war bei der Telefonsparte von Siemens.
Ach,
der
gute Güte, ja, das
ist Siemens Enterprise. Das war ja ein Krieg, immer Direktvertrieb gegen Partnervertrieb, und Siemens hat gesagt, wir wollen auf den Channel umstellen, weil der Direktvertrieb zu Kunden mit 4 Mitarbeitern gefahren ist.
Ja.
Und aber das war ein Unterfangen, was auch letztendlich, glaube ich, gescheitert ist dann.
Ich weiß gar nicht, was da heute Status ist.
Jetzt sind sie ja Unify und ich weiß auch nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie Status ist. Ja. Die machen ja Distribution über Ingram neuerdings, die Unify.
Die haben einige ja Distis jetzt, ja.
Aber ich weiß nicht, ob da wirklich viel läuft, und das ist ein langer, steiniger Weg, und gerade bei den Siemensern. Und bei Dell ist das natürlich in Potenz, weil die haben ja, also das war ja sehr schwarz-weiß gemalt in der Vergangenheit. Und wenn du je schwarz-weiß in der Vergangenheit malst, desto schwerer fällt es den Leuten jetzt klar, dann auch Grautöne wahrzunehmen, ja klar.
Also es würde sich auf alle Fälle mal anbieten, mit dem Robert Laurin ein Interview zu führen. Ich glaube, der ist da sehr offen, dieses Thema anbelangt. Idee, ja. Startpunkt, Ausgangspunkt wäre eben sein Vortrag auf der IM Top, wo man ihn da ganz gezielt nochmal dazu befragen kann. Also hat er wirklich sehr, sehr offen drüber gesprochen und fand ich sehr bezeichnend.
Ja.
Also da muss schon der Leidensdruck auch ziemlich hoch sein. Also wäre sicherlich mal interessant.
Gab es Applaus?
Man muss die Dinge auch mal ansprechen. Ich war, wie gesagt, nicht bis zum Ende da, aber die Haupttribüne war da doch relativ gut gefüllt. Also scheinen auch etliche Dell-Partner da gewesen zu sein. Aber dass der dort wirklich nicht irgendwie gesagt hat, ja, es gibt noch irgendwie mitunter Friktionen bei der Umsetzung von Projekten oder so, was so typisches Marketing-Blabla irgendwie geäußert hat, sondern da sehr konkret gesagt hat, es tut mir leid, dass Tausende von Servicekarten manuell nachgearbeitet werden mussten, weil wir nicht in der Lage waren, diese zusammen mit den Produkten auszuliefern. Es tut mir leid, dass Sie bei den Bestellsystemen nicht auf ERN-Code zurückgreifen können, so wie Sie es bei anderen Herstellern gewohnt sind und dann wirklich dediziert Punkt für Punkt benannt hat. Das fand ich schon, also fand ich einfach
erstaunlich. Es gibt aber eine Situation, in der man so agieren sollte oder agieren muss und das auch kann, wenn man souverän
das auftritt. Das hat er gemacht.
Und das hat er
laut. Das hat er gemacht.
Das hat er definitiv. Also absolut. Der hat da einfach ein
starkes. Der hat die Größe dazu, ja.
Und, ja.
Der hat die Größe. Also fand ich sehr interessant.
Ich finde es auch gut, das so mal anzusprechen, ja.
Okay, also ich moderiere mal wieder. Also wir hatten wir waren bei den Flops. Flop 1 war eben jetzt genau dieses Channel Business bei Dell aus besagten Gründen. Nummer 2 habt ihr Instant Ink von HP. Also soweit ich weiß.
Wieder ich.
Genau, das ist ein neues Abo-Modell von HP, wie man abrechnen kann. Da geht es nicht mehr um Patronen, sondern um Seitenanzahl. Das hört sich für mich nach einem Dreisatz an.
Ja, sozusagen. Also ein Beitrag, den der Kollege Weiler geschrieben hat und der das Ding auch mal ausprobiert hat. HP, Seitenpreismodelle sind ja im Businessumfeld schon lange gang und gäbe. Da ist das ja ganz an der Tagesordnung. HP möchte das jetzt auch versuchen, in den Consumer-Markt zu übertragen. Dort kommen ja in der Regel Tintenstrahldrucker zum Einsatz. Die bringen eine Reihe an Druckern heraus, die man ans Netz anschließen muss, das ist zwingende Voraussetzung, und die dann sozusagen automatisch nach Hause telefonieren, merken, aha, Tank schwarz wird langsam leer, ich bestell mal nach, und dann hast du anschließend die Tintenpatrone bei dir im Postfach liegen und kannst sie dann einbauen. Es gibt unterschiedliche Seitenpreismodelle. Das günstigste ist, glaube ich, 2,99 € für 50 Seiten im Monat. Wenn du die Seiten nicht aufbrauchst, kannst du es im nächsten Monat mitnehmen, dann verfällt es aber. Also das heißt, du addierst, was weiß ich, hast 20 übrig, nimmst sie mit rein, hättest dann 70 im Folgemonat, brauchst aber nur 30, dann sind deine restlichen futsch. Ja? So, wer jetzt ein bisschen schlau ist, merkt schon den ersten Knackpunkt. Wenn du nicht tatsächlich, also 50, 100, 200 gibt's, glaube ich, wenn du nicht tatsächlich 50 Seiten druckst im Monat, könnte das mitunter ein doch relativ teures Unterfangen für dich werden, weil du dann in Summe wahrscheinlich mehr Geld ausgibst für das Abo-Modell, als du tatsächlich brauchst, um dir diese Patrone zu kaufen. Das zweite ist, ich glaube, dass von uns, vielleicht könnt ihr einschätzen, aber ich könnte nicht einschätzen, nicht mal ansatzweise einschätzen, wie viele Seiten ich zu Hause mit meinem Tintenstrahler drucke. Ich wüsste es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ist das
müsste ich mal mitzählen.
10 in der Woche?
Ja. In der Woche.
Oder im Monat?
Also ich drucke nicht sonderlich viel.
Naja, 10 in der Woche ist jetzt auch nicht extrem viel.
Also ich drucke keine 10 Seiten
in der Woche. 10 wird wahrscheinlich auch bei mir nicht sein. 5.
Ich drucke vielleicht in der Arbeit 10.
Ah, 5, ja.
So, das ist das eine. Dann habe ich aber also Momente, was weiß ich, mein Sohn hat Geburtstag oder muss ein Referat in der Schule halten oder sonst irgendwas, dann kann es mal sein, dass ich 30, 40 Seiten auf einmal drucken muss und auch mehrfach, weil er noch ein Handout machen muss oder sonst irgendwas. Was mache ich denn dann? So, jetzt geht mir da zwischendrin auch noch die Tinte leer, ja, weil ich so ein ganzes Ding, so eine ganze Patrone hier irgendwie, oder die war dreiviertel voll und ich drücke jetzt wie ein Irrer, jetzt geht die leer, jetzt bestellt dieses System nach, was super ist, aber ad hoc kann ich nicht weiter drucken. Ich stehe da. Es passt nämlich keine andere Patrone rein. Es muss diesen Patronen sein, die dafür speziell vorgesehen sind. Das heißt, dann bin ich irgendwie darauf angewiesen, zur Nachbarin zu gehen und zu sagen, kann ich bei Ihnen mal bitte weiter ausdrucken. Und. Also das muss ich mal durchlesen. Das Konzept erscheint mir nicht schwierig. Wirklich ausgereift zu sein und sehr schwierig. Also ob HP da wirklich Fuß fassen kann in dem Bereich mit einem Seitenpreismodell im Consumer-Umfeld.
Ja, ich meine, ich weiß
gar nicht, was zumindest nicht so, wie es im Moment ist.
Nee, was drucken denn die Leute auch immer? Ich meine, wir haben gerade gesagt, 5, mit 10 war ich zu hoch, 5 Seiten in der Woche.
Fotos, keine Ahnung.
Also ich glaube, es wäre ein Stück weit was anderes. Ja, ich glaube,
Foto ist schon
Foto ist nicht zu unterschätzen wahrscheinlich.
Wobei das so billig geworden ist, die irgendwo.
Ja. bei Rossmann oder sonst irgendwo, keine Ahnung.
Drucken die Menschen Fotos aus, ja?
Ja. Ja. Ich glaube schon, dass da nach wie vor noch einiges gedruckt wird.
Das glaube ich aber auch.
Also vielleicht würde das sowas eher funktionieren, wenn du wenn du tatsächlich pro Seite bezahlen würdest oder sowas, aber dann auch reell abgerechnet wird. Und ich irgendwie die Gewähr hätte, auch immer eine Ersatzpatrone wenigstens in der Schublade zu haben. Aber so, ich weiß, ich würde das nicht machen, dieses Risiko eingehen.
Nein. Vielleicht rechnet der ja.
Stell dir vor, dein
Data weiß der vorher.
Ist genau, der typische wann das Moment. Ausgeht. Es ist Sonntagabend, kommt dein Sohn um die Ecke und sagt, Papa, ich brauche übrigens noch 40 Seiten, weil ich habe morgens Referat, musste mir noch ausdrucken.
Note 6 für Sohnemann, wenn es nicht
und
da
du
fäng, ist.
Ja. Und du fängst an und dann meldet das System, ihre Patrone ist leer, ich bestelle nach. Und dann denkst du, ja, prima, das war's dann mal. Also, halte ich für schwierig.
Halte ich echt für schwierig.
Genau. Und Punkt 3, Alex, ist?
Wir haben keinen festgelegt.
Oh.
Ja, aha. Was? Wer macht diese Rubrik?
Ja.
Also ich hätte einige anzubieten, so ist nicht.
Aha. Ich hätte einige.
Also
Flops, echt?
Okay.
Ja. Ja, gibt's immer.
BlackBerry
ist auch ein Flop, ne?
Ja, das Flop, die haben jetzt zwar Plus gemacht, soweit ich weiß, in Geschäftszahlen, weil sie irgendwie so viel Software.
Der Umsatz ist wahnsinnig
rückläufig. Nee.
Der Umsatz weiter, aber der Gewinn, sie haben Gewinn gemacht.
Genau,
die
haben
Ergebnis.
Kosten. Aber sie haben, im letzten Quartal,
da hatten sie wieder Gewinn,
Genau. Zahlen. Aber sie hatten nur 1,1 Millionen, so wenig wie noch nie, Geräte verkauft.
Marktanteil bei 0 irgendwas,
oder ist es noch? Vermutlich.
1.
Mit 1,1 Millionen Geräte weltweit bist du, glaube ich.
Aber die können sich ja angeblich auch vorstellen, Android-Telefone zu bauen, ne? Mit Tastatur. Weil ich dafür, halte ich nicht für die allerschlechteste Idee. Ich glaube, es gibt schon immer noch Anhänger von richtigen Tastaturen.
Wenn du richtige Tastatur hast, ich finde das schon nicht so schlimm.
Ja. Also das wäre jetzt mal mein Flop. Habt ihr vielleicht noch einen Flop?
Das haben wir ja 3.
auf Deutsch halt die Klappe, machen wir die nächste Rubrik.
Jetzt können wir ja aufhören, ganz genau. Dann kommen wir zum Abschluss unserer kurzen Sendung. Immer noch gar nicht so lange, oder? 3,25 Stunden ist ja quasi nichts. Können wir noch zu den Picks kommen? Alex, du hast was Schönes eingetragen, sehe ich. Podcast, ja. What the fuck?
Ja, das war eine lustige Geschichte. Also das habe ich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt überhaupt. Mhm. Habt ihr schon mal diesen Podcast gehört von Mark Maron, so heißt er? Und zwar, das ist ein linker, politisch linker Podcast in den USA, ein sehr intellektueller, der sehr beliebt ist, der 400.000 Follower hat. Der nennt sich What the Fuck.
Fast so viel wie wir da.
Ja. Es kam, wie es kommen musste. Barack Obama hat beschlossen, letzte Woche, dass er ihn besucht für eine Stunde. Jetzt sitzt der Mann in einer Garage in, ich glaube, Connecticut oder Pennsylvania, in so einer kleinen Neighborhood, und alle haben Barack Obama, es ist ja auch gerade wirklich heiße Phase, den also gerade auch politisch natürlich, weil ja viele wichtige Entscheidungen anstehen, rund um Healthcare zum Beispiel, oder jetzt ja dieses TTIP, alle wollten Interviews mit dem Obama haben, und der Obama hat beschlossen, sich für eine Stunde reinzusetzen in so eine Garage in Connecticut oder in Pennsylvania. Und das kann man sich so vorstellen, dass das wirklich eins zu eins so auch abgelaufen ist, wie man sich vorstellt. Also erstmal kam dieser ganze Secret Service und hat erstmal alles. Die haben dann Scharfschützen auf die ganzen Häuser außenrum, auf die Dächer. Dieser Mark Maron hatte Katzen. Dann kamen die ganzen Hunde vom Secret Service. Die wurden dann eingesperrt ins Schlafzimmer. Und alles war halt voller Secret Service.
Wenigstens sind sie nicht erschossen worden.
Und der ist natürlich auch noch so ein Messi-Journalist, also wo sich halt die Sachen stapeln. Und dann kam der Barack Obama da rein und setzt sich einfach zu so einem Podcaster und macht eine Stunde lang ein wirklich, also ich habe es mir angehört, sogar zweimal, weil es sehr intellektuell ist und es auch sehr tief reingeht und man sich manche Sachen auch wirklich zweimal anhören muss. Und der Barack Obama, wenn ich mal so sagen darf, scheißt sich da auch um nichts, wie er da spricht. Also schon richtig krass. Also er packt zum Beispiel als erster US-Präsident ever nimmt das Wort Nigger in den Mund.
Aha, genau.
Hast du es auch mitgekriegt?
Ja, ne? Ich habe es mitbekommen.
Ja, und aber auch sonst, es wurde sich daran hochgezogen, aber der eigentlich ist dieser Podcast, hat ja ganz andere Schwerpunkte. Also man erlebt diesen Barack Obama richtig intensiv, emotional und es hat unglaublich Spaß gemacht, ihn kennenzulernen. Es ist keineswegs so, dass dieser McMarion ihn nur mit Samthandschuhen angefasst hat. Die waren auch tatsächlich alleine dann im Raum, also der Secret Service dann draußen geblieben und war außen rum. Da gibt's auch Fotos davon, also von dem, und er hat's ganz normal gepodcastet, also er hat jetzt nichts irgendwie geändert an seinem Moderationsstil, an Moderation, so ein bisschen improvisiert, bisschen chaotisch, charmant, und es ist eine unglaublich witzige Geschichte und man merkt auch, dass der Barack Obama seine komplette Öffentlichkeitsarbeit und auch seine Auftritte, viele Entscheidungen, die er trifft, inzwischen wirklich nicht mehr abhängig macht von dem, was von ihm erwartet wird. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Also er geht da jetzt auf alternative Medien, er sagt seine Meinung ganz anders. Man merkt, gut, er hat natürlich auch erst in der Enge gerade, vielleicht hat er auch keine, also er geht halt in die Offensive statt in die Flucht. Und deswegen macht es auch so Spaß, ihm dazuzuhören. Und er sagt halt auch, dass er als amerikanischer Präsident mal einfach alles umdrehen möchte und nicht immer alles so machen wie alle.
Kann er ja jetzt auch,
50 ne? Vorgänger vor ihm. Und
die Situation, in der er ist.
Also auf jeden Fall, er ist ja auch an vielen Stellen auch aus Sicht unserer, also aus der europäischen Sicht, sehr unbeliebt geworden, weil er einige sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Aber Fakt ist, wenn man ihm da zuhört, natürlich ist er auch ein guter Redner und kann auch Dinge schön darstellen, die vielleicht gar nicht schön sind, aber es hat schon wirklich sehr, sehr, sehr Spaß gemacht und es betrifft natürlich viel auch Weltpolitik und damit ist es natürlich auch für die Europäer bis zum Wissen gerade relevant. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, im Web auch sehr witzig, einfach ganz normal auf dieser wirklich chaotischen, billigen Webseite von diesem What the Fuck Blog Podcast einfach da zum direkt anhören. Also da ist auch kein Hackmack mit registrieren und dann anhören oder irgendwas, sondern kann man halt einfach auf Play klicken und dann spricht er eine Stunde lang.
So wie bei uns.
So wie bei uns. Also es ist eine coole Geschichte. Mark Maron, What the Fuck Blog, Barack Obama war da vor Ort. Hast du auch was dazu gehört? Oder?
Ich habe gelesen darüber. Ich habe ihn aber selber noch nicht angehört.
Also die Berichterstattung,
man aber jetzt mal anhören.
Die Berichterstattung außenrum, die hat sich natürlich genau nur auf dieses Wort Nigger konzentriert und auf ein, zwei, drei extreme Aussagen, die er da getroffen hat, aber
also hörenswert, sagst du?
Hörenswert, absolut, ja.
Ja, also Frau Merkel.
Habe ich mir auch gedacht.
Die Türen sind auf.
Das wäre was.
Wir haben immer noch ein Plätzchen frei. Ne? Kommen Sie ruhig mal vorbei, dann erzähle ich Ihnen mal meine Meinung zum Thema Vorratsdatenspeicherung, zum Thema Routerzwang und so weiter.
Und
dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund.
Und Netzausbau in Deutschland.
Und so weiter. Und Thema digitale Agenda und so, ne? Da können wir uns mal nett austauschen. Vielleicht hört sie ja zu oder vielleicht sagt sie ja irgendjemand, ne? Und dann klingelt sie irgendwann hier, ding dong.
Dann kommt der Geheimdienst.
Dann kommt der Geheimdienst erstmal rein hier, stellt deine Bude auf den Kopf und dann kommt Angie.
Und tötet deine Katze.
Redet mit uns.
Ja, allerdings.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Markus, hast du was?
Ja, ich habe ein Produkt gekauft, Christian. Oh. Das kommt ja bei mir nicht so oft vor. Und zwar bin ich einer Empfehlung von Emanuel Dacke gefolgt. Der ist Kontextanalyst für Deutschland und Österreich-Schweiz zuständig, also von dem Marktforschungsinstitut. Und den habe ich im Zug zufällig mal getroffen. Und da hat er mir gesagt, Markus, guck mal, was ich mir hier gekauft habe. Ich so, ja, was hast du denn da gekauft, Emanuel? Und hat er so ein Noise-Canceling-Kopfhörer rausgeholt, in dem Fall von Bose. Und ist für alle Leute, die viel reisen, man fragt sich, erst brauche ich sowas, Noise-Canceling-Kopfhörer? Ich bin dann der Empfehlung gefolgt und habe mir den gekauft. Es ist schon erstaunlich, wie angenehm Reisen im Flugzeug oder im Zug mit so einem Kopfhörer
ist wird. Ist das der geschlossene genau, oder die
In-Ear? Nein. Ist natürlich geschlossen, ist ein On-Ear.
Gibt's auch In-Ear mittlerweile.
Mit Noise Cancelling?
Ja, ist vielleicht nicht so
effektiv.
Von Sennheiser und Bose.
Genau, du hast das in dem Fall von Bose kenne ich es nur, oder in Tests wurde das Noise Cancelling gelobt, nicht der Klang. Also es ist jetzt kein Kopfhörer, den du zu Hause aufsetzt, um mal schön Musik zu hören. Es erzeugt einen leichten Unterdruck auf dem Ohr, wenn du das Ding aufhast und das Noise-Canceling anschaltet. Es ist auch eine Batterie im Kopfhörer drin. Aber die Umgebungsgeräusche im Zug oder Flugzeug werden fast komplett ausgeblendet. Ne? Also gerade die Motorengeräusche oder sowas hörst du gar nicht mehr. Oder auch Gespräche von den Nachbarn nicht. Man kann sehr effektiv und entspannt arbeiten, wenn man ihn aufhat. Ich habe den jetzt seit 2 Wochen in Gebrauch und muss sagen, es ist schon produktiver und nicht mehr abgelenkt. Perfekt.
Kostenpunkt? Nicht ganz billig.
Nein, die sind, der EVPler, glaube ich, bei 300 und der beim Retail dann mal auf 240 reduziert. Also deswegen überlegt man schon, muss ich jetzt so 300 Euro für so ein Produkt ausgeben, brauche ich es denn? In meinem Fall kann ich sagen, ja, es lohnt sich schon. Also Noise Cancelling sich an, wenn man viel reist, ein neues...
Echter Komfort, ne?
Ja, man ist erstaunt, wenn man dann absetzt, kurz, wie laut die Umgebung eigentlich ist, ne, und wie viel der rausfiltert. Der misst mit Mikrofonen die Umgebungsgeräusche und steuert eine Art Gegengeräusch rein. Man hat, deshalb ist es nicht so ganz angenehm, man hat einen leichten Unterdruck immer auf dem Ohr, ne? Also das wie zu Hause, wenn nicht Not am Mann ist, in einer leisen Umgebung würde ich ihn nicht benutzen, ne? Sondern um eine laute Umgebung auszuschalten, aber du hast so einen leichten Unterdruck auf dem Ohr. Mhm. Aber wirklich entspannt und man kann ganz, ganz in Ruhe arbeiten.
Wie heißt das Gerät? Wie heißt das nochmal?
Wie das Gerät.
Such
das
mal raus die genaue Bezeichnung unter dessen Markus, ja. Weil der eine oder andere Hörer möchte es dann doch wissen oder ein Amazon-Link oder was auch immer. Oder
ich Produktseite. Hab das Modell gleich. Ich habe es mir damals notiert.
Als der Amazon-Link lautet amazon.de/7QLKQM3.
Ich habe es mir hier notiert, als mir der Emanuel empfohlen hat. Nee. Es gibt verschiedene Noise-Canceling-Geräte. Dieses, was ich gekauft habe, was auch immer genannt wird, ist von Bose der Quiet Comfort 25. Das ist das Nachfolgemodell von dem ersten Quiet Comfort, was den Vorteil hat, dass man jetzt auch ohne die Batterie zumindest Musik hören kann. Die Batterie ist für das Noise Cancelling wichtig, aber wenn die alle ist, dann kannst du zumindest Musik hören in schlechterer Qualität und ohne Noise Cancelling, aber du kannst noch deine Musik hören. Das konnte man vorher nicht. Da war Batterie alle, dann konntest du nicht mal mehr Musik hören.
Wenn du jetzt sagst, schlechte Qualität, ist die so mies, die Musikqualität da drüber?
Das Noise Cancelling hat auch Equalizer-Funktionen, sprich, wenn Noise Cancelling ausfällt, nimmt auch die Qualität der Musik ab, also die Klangqualität.
Ah, okay.
Die Klangqualität ist schlechter und kein Noise Cancelling mehr. Sprich, du hörst viel mehr Umgebungsgeräusche und die Musik in schlechterer Qualität.
Wie lange hält so eine Batterie?
30 Stunden wurde angegeben. Das kommt auch hin. Also ich habe bislang einmal gewechselt.
Kannst du aber einen Akku auch verwenden?
Nein.
Oder musst du eine spezielle...
Diese AAA, diese ganz normalen, diese...
Echt?
Ja, kleineren Standardbatterien kommen rein.
Ja, aber da kann ich doch
auch... Ein Akku natürlich, ein Akku.
Klar. Auch geht auch ein Akku.
Das Ding hat aber keinen Akku, wo du es dann auflädst, kommt eine Batterie rein in die Kopfhörermuschel. Die hat so eine kleine Klappe, die machst du auf und kippst die Batterie rein.
Ist der zusammenfaltbar irgendwie?
Genau.
Oder?
Okay. Der ist
mit einer hübschen Tasse wahrscheinlich, wie man Bose kennt.
Ja, die Tasche sieht so ein bisschen, es ist ja kein Produkt für, was besonders cool rüberkommt, ne, von Design und Tasche. Ist halt so eine Mitnehmetasche, da ist so eine Bastelanleitung drin, wie der zusammengelegt wird und hat es dann schnell raus, klappt die so klein zusammen und ist auch ein Einschub für eine Ersatzbatterie drin. Dass du immer da noch eine parat hast.
Aber ist mit Kabel oder geht es dann über Bluetooth
zum Handy? Ich glaube, es gibt auch neues Canceling mit Bluetooth, aber das ist mit Kabel und hat auch Kompatibilität für Annehmen von Gesprächen.
Mhm, okay.
Also kannst du auch drüber telefonieren. Als Headset nutzen.
Mhm. Okay, sehr gut. Stand jetzt hier irgendwie beim Andreas drin, gell? Das müssen wir mal ändern.
Hast du es auch schon gekauft?
Ich habe mir den
mal angehört von Sennheiser. Mhm. Auf einer Veranstaltung fand ich total eindrucksvoll. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Also wenn man viel unterwegs ist, wie gesagt, denke ich, wird man sehen, was ein Noise Cancelling für einen Effekt hat.
Ja, meine Frau, die arbeitet da in einem Unternehmen, wo es diese Großraumbüros gibt, also so Cubicles und so, die hatte sich das auch schon ernsthaft überlegt, weil da doch die Lautstärke, obwohl man einiges dafür tut, mit Schallschutzdecke und so Zwischenwänden und so, aber dennoch immer ein gewisser Pegel ganz einfach da ist, der dich dann einfach auch ein Stück weit in Stress versetzt. Und daher vielleicht nicht ganz uninteressant. Hast du eine Empfehlung,
Andreas? Ich hab was
ganz... Pfälzer Leberwurst oder
sowas? Pfälzer Leberwurst habe ich jetzt total, und Pfälzer Bratwurst habe ich jetzt intensiv genossen und überhaupt die Pfalz als grüne Landschaft.
Irgendeine gute Sendung, schönen Film, gutes Buch, tolles Produkt.
Also was ich mir auf einem Top angeschaut habe und wirklich tendenziell immer lustiger finde, sind ja diese ganzen 3D-Printing und 3D-Scanning-Geschichten, auch aus künstlerischer Sicht. Und also das fand ich schon gut. Ich habe mir dann angeschaut, wie die so ein bisschen drucken und das gut ist mir zu teuer im Moment noch.
Bei was fangen die an? Bei über 1000, ne?
Ja. Und das geht dann hoch bis.
Ja. Na, es gibt schon so 300-400 Euro Klasse, gibt's schon auch so kleine.
Und es ist doch vergleichsweise langsam, aber die Ergebnisse, die rauskommen, sind schon sehr gut. Ich habe mir das interessanterweise angeschaut am Stand von Werberteam, und Werberteam wird ja gar nicht mit 3D-Drucken in Verbindung gebracht, aber es gibt anscheinend schon einen relativ florierenden Markt für Supplies. Das heißt, die bringen Filament, heißt das.
Filamente,
das sind dann so Filament, das sind so Rollen mit so Plastikfäden.
Ja.
Genau.
So
und dann
Heißlötpistole.
Ja, genau. Und da hatten die eins, da konntest du flexible Teile mitmachen, die konntest du so zusammendrücken. Fand ich total witzig, und Filament kostet echt nicht viel. Die Maschine kostet tierisch viel. Die kostet ein paar tausend. Filament kostet dann so eine fette Rolle, ich glaube 36 Euro. Und dann sag ich, und was kommt dabei raus? Und ja, das haben wir schon alles gedruckt, und wir drucken jetzt hier und schau, was von der Rolle runter ist. Paar Zentimeter.
Du kannst also, dir den aber gegenfinanzieren.
Das finde ich irgendwie schon eine witzige Geschichte. Und das ist auch was, wo ich das Thema Drucken dann wieder für mich daheim irgendwie spannender finde als im Moment.
Du kannst auch 3D-Selfie,
die 3D-Miniatur. Genau. Du hast das schöne Ernesto.
Ja, der Ernesto Schmutter hat sich als 3D-Miniatur ausgedruckt und sah total realistisch aus.
Gibt's hier also in München einen Laden übrigens, wo du reingehst.
Mediamarkt hat das auch in einigen Märkten schon in dem Flagship in Ingolstadt. So Stationen, wo du dich selber ausdrucken kannst.
Ja.
Ich finde das schon gut. Ich finde das echt klasse.
Na, du kannst dann deinen Drucker auch gegenfinanzieren. Also einer der bekannteren Marken, ich glaube, das ist MakerBot. Ich möchte mich jetzt aber nicht darauf festlegen. Da kannst du den Drucker ans Netz nehmen, so dass der quasi von außen auf für andere erreichbar ist. Und die steuern den Drucker an, kriegen dann ein Portal, und in diesem Portal können sie ihre Druckdaten hochladen, das bei dir ausdrucken lassen, und du sagst dann, okay, packe ich dir noch in ein Schächtelchen rein, ne?
Sehr cooles
nimmst dann das entsprechende Porto dazu und ein bisschen Geld halt,
ja,
und kannst es denjenigen dann zuschicken. Und da kannst du dann sozusagen auch gegenfinanzieren. Da ist die komplette Software und so weiter, ist da alles mit dabei. Und was ja ganz interessant ist bei diesem 3D-Druck, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, ich tue es gerade aus einem anderen Aspekt, komme ich aber gleich noch dazu, diese ganzen Zubehör- und Ersatzteilkisten, da wird ja unheimlich viel gemacht, und da gibt es ja Portale, so Maker-Portale und so weiter, wo die Leute ja dann ihre Druckdaten auch hochladen und anderen zur Verfügung stellen.
Ja.
Das heißt, du brauchst für ein Bügeleisen eine neue Klappe, weil dir die kaputt gegangen ist. Dann kannst du auf dieses Portal draufgehen, suchst nach dem Bügeleisen, schaust, ob es das schon gibt, nimmst diese Klappe und lässt es dann einfach in einem 3D-Shop ausdrucken beispielsweise. Ja. Oder kennst du irgendjemanden, der einen 3D-Drucker hat?
Ich habe das Zeit lang nicht beobachtet gehabt, und das war dann wirklich schon schön zu sehen.
Mhm. Naja, also das ist schon durchaus interessant.
Und die Ergebnisse sind deutlich überzeugender als noch vor ein paar Jahren.
Genau. Also ich bin in Berührung gekommen mit diesem Thema, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte das letzte Mal, ich habe mir ja einen Quadcopter gekauft. Manche sagen auch Drohne dazu. Ich mag dieses Wort nicht so gerne, es hört sich immer so bedrohlich für viele an.
Militärisch.
Oder militärisch, genau. Also ein Quadcopter von DJI. DJI ist ein Chinese, der in Amerika allerdings drüben sitzt. Die sind so der Marktführer im Bereich der semi-professionellen Quadcopter. Da ist eine Kamera drunter. Die haben die im Phantom 3 vorgestellt. Ist eine HD-Kamera, die an so einem Gimbal hängt, der also in alle Richtungen kardanisch quasi aufgehängt ist. Mit dem kann man wunderschön fliegen, mit dem Teil. Und die macht halt einfach sensationell gute Aufnahmen, Luftaufnahmen, Videos. Du kannst Fotos machen. Es ist viel Software mittlerweile mit dabei, die dich unterstützt bei dem ganzen Fliegen. Also wer schon mal versucht hat, ein rotorgesteuertes Fluggerät in der Luft zu halten, weiß, wie schwierig das ist. Also weil die immer in irgendeine Seite wegkippen und du ständig am Nachjustieren bist. Bei den Quadcoptern ist es so, die haben Gyroskop natürlich drin. Da, wenn du die Knüppel loslässt, dann bleibt der einfach in der Luft stehen und absolut stabil. Ist mit GPS unterstützt natürlich, also nutzt die normalen GPS-Satelliten, auch Glasnost, die russischen Satelliten dazu. Der ist so intelligent, wenn die Funkverbindung abreißen sollte, weil du beispielsweise hinter ein Gebäude fliegst, wenn die länger als 3 Sekunden abreißt, steigt die in die Höhe. Die Höhe kannst du vorher definieren. Der fliegt zu dir zurück und landet direkt neben dir, plus minus 10, 15 Zentimeter. Wenn der merkt, dass er weit genug, zu weit weg ist, um mit seiner Akkuladung wieder zurückzukommen zu dir, bricht er den Flug auch ab und fliegt nach oben und kommt automatisch zurück. Du kannst in demnächst auf Google Maps Waypoints eingeben. Das heißt, du sagst, flieg mir die bestimmte Strecke ab. Ich habe hier eine Burg, die möchte ich mal von außen filmen. Mhm. Die und die Höhen, die und die Punkte bitte abfliegen und dann zurück zu mir. Das kannst du auch mittlerweile machen. Point-of-Interest-Flüge, eins der schwierigsten Manöver ist, ein Quadrocopter um ein Objekt kreisförmig umfliegen zu lassen, mhm, mit Blick der Kamera immer auf das Objekt. Das ist so vom Steuern her nicht ganz einfach. Auch das wird softwaregestützt möglich sein. Reichweite von den Dinger wird man immer noch gefragt. Also man kann mit dem 1,2, 1,6 Kilometer weit fliegen. Sollte man allerdings nicht zwingend tun, weil Sichtflug schon eine ganz wichtige Sache ist. Und ja, es macht riesen Spaß, mit dem Ding rumzufliegen. Und im Moment ist es zumindest noch so, dass man, wenn man irgendwo fliegt, eigentlich von den Leuten immer angesprochen wird, was das für ein cooles Ding sei und was man damit machen kann. Zusehends aber auch Leute, die natürlich als erstes fragen, ist da eine Kamera drin? Also wo dann auch sofort kommt, können Sie denn da auch filmen und über Privatgrundstücke drüber fliegen und filmen? Ja, natürlich kann man das machen. Da muss man sich natürlich da schon an die Gesetze auch halten. Und dann gibt es auch völlig unterschiedliche Ansichten darüber unter den Leuten, wie hoch man fliegen darf, wie weit man fliegen darf, wo man auch fliegen darf. Und da habe ich mal nimm ruhig, ich habe genug Strom. Da habe ich mal so ein paar Daten zusammengetragen für alle, die sich da mal ein bisschen schlau machen wollen. Nämlich der Frage nachzugehen, was ist so ein Quadcopter überhaupt? Und das ist tatsächlich geregelt natürlich wie nicht anders in einem Gesetz, und zwar im Luftverkehrsgesetz und im Luftverkehrsgesetz im Paragraph 1, Punkt 9 steht also drin, oder in dem Paragraph steht drin, was sind eigentlich alles Luftfahrzeuge? Und da gibt es unter anderem eben Flugzeuge, das ist sicherlich bekannt. Es gibt Drehflügler, das sind dann Hubschrauber, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballone sind Luftfahrzeuge, Rettungsfallschirme sind Luftfahrzeuge, dann neuntens sind Flugmodelle, zehntens Luftsportgeräte und elftens sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Meter über Grund oder Wasser betrieben werden können. Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper gelten als Luftfahrzeuge, solange sie sich im Luftraum befinden. Ebenfalls als Luftfahrzeuge gelten unbemannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden. Unbemannte Luftfahrtsysteme. So. Da ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ist eine Quadcopter ein Flugmodell oder ist es ein unbemanntes Luftfahrtsystem? Mhm. Hier ist die Unterscheidung ganz, ganz wichtig, wie wir nachher noch merken werden. Da gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, eine kleine Anfrage, um dieses Thema mal zu klären. Und das Bundesinnenministerium hat auch darauf geantwortet. Eine Quadcopter ist ein Flugmodell. Und zwar solange sie zum Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben wird. Und damit auch braucht man für dieses Gerät, also für diesen Quadcopter, auch keine Aufstiegsgenehmigung. Also man muss sich keine Genehmigung einholen. Wenn man das nämlich zum gewerblichen Zweck macht, also wenn man beispielsweise sagt, ich filme hier für irgendjemanden und verkaufe dem anschließendes Video, dann braucht man in der Tat eine Aufstiegsgenehmigung. Die kriegt man in Deutschland natürlich sinnigerweise nur für ein Bundesland. Das heißt, wenn du die für Bayern hast, um dort zu fliegen, und du fährst im Urlaub nach in die Pfalz,
nach Rheinland-Pfalz, dann hast du verloren,
dann müsstest du die da auch erst wieder besorgen. Was gibt's noch zu beachten? Ja, Flugmodelle mit einer höchstzulässigen Startmasse über 25 Kilogramm, die in Sichtweite des Steuerers ausschließlich zum Zweck des Sports und Freizeit betrieben werden, die sind dann zulassungspflichtig. Also die Dinger wiegen aber ein Kilo oder sowas oder 1,2 Kilo, mehr nicht. Also da gibt's auch nichts zu machen. Was man zwingend dazu braucht, das sei noch angemerkt, ist eine Haftpflichtversicherung. Auch das ist geregelt. Auch in welcher Höhe man die haben muss. die muss man im Übrigen auch mitführen. Hier lohnt sich aber mal, einen Blick in die eigene Haftpflicht reinzuwerfen, ob mitunter Flugmodelle da nicht schon prinzipiell mitversichert sind. Also in einigen Haftpflichtversicherungen ist es der Fall. Mhm. Ansonsten Zusatzversicherung, die kosten 50 Euro etwa im Jahr. Und dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Das sollte man auf alle Fälle mitführen, weil man das auch vorlegen muss. Ja, genau. Ja, ich habe da mal so allerlei noch zusammengeschrieben rund um das Thema, also rechtliche Vorschriften. Wer sich dafür interessiert, der kann da Kontakt mit mir aufnehmen. Da muss er sich das nicht alles mühsam zusammensuchen. Auch was Flughöhen anbelangt und so weiter, ist das ja so ziemlich geregelt. Ja, ansonsten habe ich schon jede Menge Videos gedreht und wer sich dafür interessiert, auf meinem YouTube-Kanal kann sich die dann auch anschauen. Ich schalte die demnächst mal frei. Ja, natürlich, ich habe einen YouTube-Kanal.
Wie heißt der? Ganz bei Trost YouTube.
Das dürfte wahrscheinlich entweder so oder Channelcast. Weiß gar nicht, was ich da nutze. Schau mal schnell.
Nee, ganz bei Trost.
Meinen eigenen.
Christian Meyer, Erwachen, der Weg der inneren Erfahrung.
Nee, ich glaube, das hat hier gar keinen Namen, wie man mich...
Wie jetzt, das keinen Namen?
Wie man mich findet, weiß gar nicht. Ich mache da irgendwie in unsere Shownotes, also ich verlinke das und mache da einen Link rein bei uns, dann kann man sich das, kann man da mal draufschauen und sich das anschauen, ganz genau. Übrigens, ganz interessant mal, by the way, ich habe mal wieder Statistik ausgewertet. Rund ein Drittel unserer Hörer hören uns direkt über die Webseite, über den Player.
Nach wie vor.
Hätte ich nicht gedacht. Finde ich echt
erstaunlich. Dass die meisten hören es über die App.
Ja, über die Podcast-App. Von Apple. Und manche, aber doch ein Drittel, die das direkt über die Webseite macht, die sich da offensichtlich von Rechner sitzt und das sich anhört, finde ich schon erstaunlich. Also, liebe Leute, nutzt auch euer Smartphone. Es gibt tolle Podcast-Apps. Bei Apple ist sie mit dabei. Ansonsten kann ich da noch Podcat empfehlen für das iPhone. Das ist eine super tolle Podcast-App. Und für Android gibt es auch einige. Also auf channelcast.de habe ich auch eine Rubrik mal eingerichtet, wo ich ein paar vorstelle. Kann ich nur empfehlen. Also das ist heute kein Problem mehr, ist sein Smartphone mit seinem Autoradio beispielsweise zu koppeln. Und dann, wenn man unterwegs ist im Auto... Nee. Oder in der U-Bahn Podcast zu hören, empfiehlt sich durch. Und es gibt einfach, wie gesagt, neben dem Channelcast auch viele andere tolle Podcasts, die sich lohnen zu hören. Ich habe den Günter Schissel auch getroffen dabei, der
EM Talk. Hört zum Auto, ne, hat er gesagt, glaube ich.
Der hört zum Auto immer.
Portionsweise. Und,
der hat zumindest alle Podcasts abonniert, die ich damals schon so der Reihe nach empfohlen habe. Die hat er damit dabei. Und ich werde auch heute wieder einen Podcast empfehlen, noch zum Abschluss der Sendung. Dem packe ich dann jetzt an die Sendung auch dran, so die eine Viertelstunde. Der Podcast, den ich diesmal empfehle, heißt Methodisch Inkorrekt. Und der ist super lustig. Und zwar sind es zwei Physiker. Ich habe die auch mal in Berlin kennengelernt beim Podcaster-Treffen. Zwei Physiker an der Uni Essen-Duisburg. Die machen einen Podcast, wie der Name schon sagt, Methodisch Inkorrekt. Äußerst lustig, denen zuzuhören. Die vermitteln einem so ein bisschen Wissen, aber auf eine lustige Art und Weise und sehr unterhaltsame Art und Weise. Überhaupt nicht oberlehrerhaft, auch nicht irgendwie die Sendung mit der Maus, sondern die haben natürlich Zugriff auf diese ganzen Papers, die diese Wissenschaftler immer rausbringen und so bestimmte Kuriositäten oder spannende Themen bringen die da immer zum Besten. Also beispielsweise, warum es für einen Vogel wichtig ist oder warum dieser Satz, der frühe Vogel frisst den Wurm, ganz, ganz wichtig ist und auch tatsächlich eine Begründung hat.
Echt?
Beispielsweise, ja, das ist hochinteressant, wie es beispielsweise eine bestimmte Ameisenart schafft, in der Wüste bei 70 Grad Celsius unterwegs zu sein, wo sich ansonsten kein anderes Lebewesen blicken lässt und sofort zerschmelzen würde. Welche Mechanismen da so ein Viech an den Start bringt, erklären die dort beispielsweise. Und ist immer gut dafür, wenn man dann anschließend ein bisschen schlau daherreden möchte. Und wirklich ganz unterhaltsames Format und für Leute, die gerne Podcasts hören, kann ich nur empfehlen, Methodisch Inkorrekt unbedingt zu abonnieren. Gut, jetzt habe ich wieder noch 20 Minuten Redezeit gehabt
und ja, Wahnsinn.
Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Haben wir noch irgendwie was? Ansonsten, wir haben Ein Amazon-Wunschliste übrigens, wollen wir mal dran erinnern. Wir können nicht nur immer diese weißen Mäuse essen, da stehen noch andere Sachen drauf. Zu trinken haben wir schon lange nichts mehr.
Letztes Mal hattet ihr was, da konnte ich euch bei per Skype dabei zusehen.
Heute ja, genau. Gibt's nichts. Ja, da hatte der Alex ja Weißwurstfrühstück noch arrangiert. Also, falls uns ja jemand mal was zukommen lassen möchte, sehr, sehr gerne. In jeglicher Form kann man das dann tun. Genau. Ansonsten hoffen wir, dass wir uns in einem Monat wiederhören.
Ja, ich bin ja bei Microsoft in Orlando.
Ah ja.
Freue ich mich schon sehr.
Wann bist du da jetzt? Demnächst, oder?
Es ist ab dem 12. beginnt die Konferenz. Mhm. Und ich spreche unter anderem mit Floris van Heist, also dem deutschen Mittelstandschef. Ich habe sogar auch mit dem Interimschef, wenn ich das richtig sehe, im Deutschland Geschäftsführer ein Interview. Mhm. Der ist ja momentan Interimsgeschäftsführer dran. Und ich treffe ja da auch immer den ein oder anderen wirklich namhaften aus allen möglichen Geschäftsbereichen von Microsoft. Also wenn auch vielleicht der ein oder andere Hörer eine interessante Frage hat.
Her damit. Können wir das noch mit reinnehmen, ja. Und links war übrigens Richtfest jetzt bei Microsoft hier in der Parkstadt-Schwabe.
Hier auf dem neuen.
Mhm. Ja. Waren ganz schön viele Leute da. Und da habe ich natürlich auch mit dem Quadcopter einen Überflug gemacht. Also kann sich dann den Rohbau, Rohbau ist es nicht mehr wirklich, ich glaube Fenster sind ja schon großartig schon drin, kann man sich dann auch mal anschauen. War natürlich gleich mitgefilmt. Okay, dann sagen wir auf Wiedersehen. Vielen Dank bei euch dreien. Vielen Dank, Andreas,
aber Markus, gerne.
Alex und an die Hörer, die heute direkt wieder mal live am Empfangsgerät waren. Und jetzt muss ich hier meinen Einspieler noch irgendwie suchen, den wir dann noch abspielen können. Haben wir hier. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.
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 Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Kommen wir zum Thema 2 aus der Biologie. Was? Also, ja, ich bin immer verwirrt, wenn du da rumtippst.
Ich kann doch jetzt Kapitelmarken, während du redest, kann ich schon, super. Kann ich hier schreiben, rausschneiden.
Er redet
schon.
Ja, ja, genau. Bio. Der frühe Vogel ist unmoralisch.
Okay.
Ein alternativer Titel wäre übrigens, wäre gewesen, Immoral Great Tits.
Seriously.
Ja, wirklich.
Ich übersetze es lieber nicht.
Was denn? Übersetzen wir es bitte mal.
Nein.
Doch, bitte.
Unmoralisch große sekundäre Geschlechtsmerkmale, weibliche.
Da sehen wir mal, wie einseitig du direkt denkst dabei.
Was, gibt's noch andere Bedeutung für
Great Tits? Ja. Was sind denn Great Tits?
Ich weiß es nicht. Ich werde hier keine Fragen mehr beantworten.
Okay, ich mach mal weiter und kläre das im Laufe. Du kannst auch Google Translate fragen.
Dann lieber Google Bilder. Ja. Was soll ich googeln? Great.
Wobei, Google Bilder könntest du das würde mich echt mal interessieren. Das habe ich noch nicht gemacht.
Ich soll jetzt hier Great Tits
googeln? Ja, google mal.
Was glaubst du denn, was da kommt?
Jetzt die Frage.
Ernsthaft jetzt?
Ja, ernsthaft.
Also du sagst mir jetzt noch, wie ich das schreiben soll, ne?
Ganz normal. Also so wie man es spricht.
Ich weiß gar nicht, Doppel-T, ne?
Great. Was? Nein. Nein, ohne Doppel-T.
Ah ja. Hm, wenn man's.
Ja. Siehst du?
Das ist aber das Problem, ne? Weil jetzt gucke ich nochmal kurz mit Doppel-T. Ja, da geht's ab. Also ich stelle fest, ich meinte natürlich den mit Doppel-T.
Ah, okay.
Der ohne Doppel-T ist wohl offensichtlich die Kohlmeise. Sehe ich das richtig?
Richtig.
The Great Tit.
The Great Tit ist die Kohlmeise.
Okay, ich glaube, das wäre das bessere Thema oder der bessere Name gewesen.
Ja. Immoral Great Tit.
Obwohl, dann hätten wir bei iTunes den Flag for Explicit setzen müssen.
Ja, wahrscheinlich schon. Okay, kommen wir zurück zum Thema.
Aber ganz schnöselig und arrogant wirfst du mir hier vor, typisch an was du wieder denkst.
Ne? Hallo?
Du denkst natürlich sofort an die Kohlmeise.
Natürlich. Deshalb bin ich auch noch Single. Okay, man kennt ja das Sprichwort, achso, eine andere Alternative, alternativer Titel wäre übrigens noch gewesen, der frühe Vogel versteckt den Wurm. Das, es geht um Sex.
Apropos, wo wir gerade so schlüpfrig sind.
Ja.
Darf ich dir euch die einzige Geschichte erzählen? Eigentlich ist es, ich wurde zweimal sexuell belästigt bei der Arbeit. Einmal habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie die Putzfrau mir hinten auf den Popo gehauen hat und gesagt hat, der Nikolas mit seinem kleinen Brötchen.
Was?
Das habe ich nie erzählt.
Nein.
Und die war alt, die Putzfrau. Also die war irgendwo so, ich fand das unglaublich lustig, muss ich sagen. Die hat mir hinten auf den Hintern
dass sie dich kannte?
Ja, wir hatten gut, also das war so ein Jugendheim und wir kannten alle, die da gearbeitet haben. Also
ich dachte hier in der Uni.
Nein, beim Zivildienst.
Ah, okay.
Knallte mir so hinten auf den Hintern und sagte, du und dein kleines Brötchen.
Oh Gott.
Das war die eine Geschichte, wo ich sexuell beim Zivildienst belästigt wurde. Und die zweite war, an meinem ersten Tag, an meinem allerersten Arbeitstag, unschuldig wie sonst was.
Ach, bei der Firma, an die ich denke?
Bei dem Chef, an den ich denke?
Ach so, nein, ich dachte, du redest gerade von deinem...
Nein, Zivildienst.
Okay. Du warst zweimal beim Zivildienst.
Ja. Da ging's ab. Da wurde ich, ich war in so einem Jugendheim, aber auch so einem Bauspielplatz und wir hatten da Tiere, also viele Tiere, Ziegen, Schweine, aber auch so eine Voliere mit Vögeln. Und ich habe diese Vögel gefüttert und diese Voliere sauber gemacht. Da kam die Chefin zu mir und sagte, also das war meine Vorgesetzte und ich war noch wirklich, ich kam gerade von der Schule und war wirklich sowas von unschuldig. Kommt die zu mir und sagt, bist du gut zu Vögeln? Ich hab da nicht mal kapiert.
Oh.
Das waren meine zwei schrecklichen.
Also ich teile die Zeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ja in zwei Teile auf. Die, bevor ich für dich angefangen habe zu arbeiten und nachdem ich für dich angefangen habe zu arbeiten.
Ja, ich erwarte halt eine gewisse Loyalität. Hingabe.
Hingabe, genau.
Okay.
Weil welche Zeit tat denn mehr weh?
Ich möchte darüber nicht reden.
Okay. Man kennt ja das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Studie, die ich dir heute zeigen möchte, die zeigt dir, dass der frühe Vogel viel, viel mehr macht, als nur den Wurm zu fangen.
Okay.
Bist du eigentlich eher Frühaufsteher oder Langschläfer?
Das ist schwer zu sagen. Das ist
auch so eine Standardfrage in Singlebörsen.
Ehrlich?
Ja.
Ja, wahrscheinlich kann man darüber Menschen einigermaßen, also wahrscheinlich wird es schwierig haben mit jemandem zusammen, also wenn du ein Frühaufsteher bist und du hast jemanden, der wird vor 14 Uhr nicht wach und feiert dafür die Nacht durch, sind wahrscheinlich tatsächlich nicht besonders kompatible Menschen.
Wahrscheinlich schon, habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Wobei ich auch glaube, das ist immer so eine, ist glaube ich eine ziemliche Gewöhnungsgeschichte, glaube ich. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich schwer aus dem Bett kam, damals als ich noch Rockstar werden wollte. Da haben wir halt die ganze Nacht Musik gemacht, so. Und mittlerweile bin ich gezwungenermaßen halt ein Frühaufsteher, ne? Ich stehe um 6.30 Uhr auf. Da würde man vermutlich sagen, das ist einigermaßen früh.
Ja. Also ich,
Von daher würde ich sagen, ehrlich gesagt mag ich auch früh aufstehen mittlerweile. Du schaffst halt, kannst du morgens ein bisschen was schaffen, bevor hier, bevor zu wuselig wird im Institut.
Ich muss auch sagen, ich bin auch eher Frühaufsteher, tatsächlich. Weil ich es, also ich mag das morgens meine Ruhe zu haben. Mhm. Also auch die in Ruhe Zeit zu haben.
Ja,
nicht irgendwie so gehetzt und wenn ich dann irgendwie also natürlich penne ich am Wochenende, bleibe ich dann auch mal bis irgendwie 11 oder 12 im Bett liegen und gammel vor mich hin oder guck noch eine Serie oder so. Aber meistens sind die Tage dann so halb vorbei und irgendwie doof.
Ja.
Okay. Hat mit dem Paper zu tun. Und zwar geht es um das Schlafverhalten eines Vogels, das sich hier angeguckt wurde. Und zwar des Singvogels Parus major, zu Deutsch die Kohlmeise, auch bekannt als Great Tit. Schön, ne? Die Kohlmeise zählt zu den Vögeln, die soziale Paare bilden und diese sozialen Paare dann die Nachkommenschaft, also die Jungen, gemeinsam aufziehen. Also findet man im Tierreich ja häufiger, Wobei jüngere Studien auch herausgefunden haben, also anhand von DNA-Untersuchungen halt Stammbäume aufzuzeichnen, dass das wohl bei vielen Tieren, bei denen man das vermutet hat, dass sie halt diese sozialen Paare bis ans Lebensende bilden, gar nicht so ist, sondern die zwischendurch schon mal so fremdgehen.
Mhm. Okay.
Also es ist gar nicht so verbreitet. Die meisten dieser ja monogamen Partnerschaften sind gar nicht so monogam. Ist halt auch so ein Stück weit so eine romantische Vorstellung.
Ne? Ja gut, so von der Evolution her kann man sich das ja auch ganz gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, möglichst die genetischen Informationen zu streuen, oder?
Ja, natürlich.
Also man fragt sich halt eher, wofür, also wo ist der Zweck einer monogamen Beziehung aus evolutionärer Sicht? Ich meine, klar, wenn du dich lange um deine Nachkommen kümmern musst, macht es vielleicht Sinn, dass Männchen und Weibchen länger zusammenbleiben und irgendwie so ein Team bilden.
Ja, zumindest so lange, bis die Jungen alt genug sind, also die der Nachwuchs, um halt selber wieder Kinder zu kriegen.
Ja.
Ne? Ja. Das heißt, ne, mit Anfang der Pubertät raus. Okay. Diese Techtelmechtel, also diese außerehelichen Techtelmechtel passieren bei Singvögeln wohl häufig in den Morgenstunden.
Ach.
Das heißt, die Männchen, die lange schlafen, haben ein erhöhtes Risiko, Nachwuchs großzuziehen, der nicht von ihnen ist.
Wie, das heißt, die Weibchen fliegen los, um
ja, oder bekommen Besuch.
Und der Macker pennt daneben.
Ja, wenn wer zu lange. Also
das wird ja immer schlimmer. Ich dachte, der Tiefpunkt war mit dem Titel schon erreicht.
Nein, es kommt noch ein alternativer Titel übrigens. Und zwar, das Paper heißt Costs of Sleeping in Circadian Rhythms Influence Cuckoldry Risk in a Songbird. Oder einfacher ausgedrückt, you snooze, you lose. Den fand ich auch sehr schön.
Das hast du dir ausgedacht?
You snooze, you lose. Ich glaube, es war in der Pressemitteilung der Uni stand drin. Alternativ you snooze, you lose. Fand ich auch sehr schön.
Das ist sehr gut, ja.
Diese Studie ist von Timothy J. Graves und anderen vom Biologicals. Ist das erschienen? Im Moment. Biological Science, North Dakota State University und halt noch diverse andere. 9 andere Institute, unter anderem Konstanz.
Ah.
Ja.
Unser schönen Gruß an Konstanz, die beschäftigen sich da sogar mit...
Mit Vögeln?
Mit Vögeln, ja.
Echt?
Hast du da mal geguckt? Ja gut, da werden ja nicht die einzigen sein, die da...
An dieser Stelle möchte ich nichts weiter zu dem Thema sagen.
Ja, genau.
Verdammt, das könnte jemand zuhören, der Ahnung hat. erschienen ist das Ganze in Functional Ecology am 4.6. diesen Jahres. Also relativ aktuell. Um jetzt zu untersuchen, wie das bei der Kohlmeise ist, also ob das da auch so ist, dass die Männchen, die länger schlafen, ein erhöhtes Risiko haben, halt Nachwuchs großzuziehen, der nicht von ihnen ist, haben die sich zugegeben, das sagen sie in ihrem Paper unten auch, die Studiengröße ist sehr, sehr klein, 9 Vögel genommen. Die ist wirklich sehr klein. Aber die wollten halt generell erstmal gucken, ob es irgendwie was Signifikantes gibt, was man eventuell sich weiter angucken könnte, und sagen auch, dass sie die Studie gerne nochmal mit mehr Vögeln machen würden. Die haben sich erstmal 9 männliche Vögel genommen und denen kleine Implantate verpasst mit Melatonin drin.
Okay.
Melatonin, du erinnerst dich vielleicht noch.
Das macht ja auch so irgendwie so, steuert so ein bisschen deine innere Uhr. Ne?
Richtig, nicht nur ein bisschen, sondern das ist das, was die innere Uhr steuert. Das heißt, wenn es Nacht wird und es dämmert, dann fährt der Melatoninspiegel hoch und du wirst müde. Mhm. Und die haben diesen 9 Vögeln halt kleine Implantate mit so einem Melatoninvorrat verpasst, dass die kontinuierlich auf einem Melatonin-Niveau waren, das so Nachtniveau entspricht. Also die haben damit quasi die innere Uhr dieser Vögel komplett weggekickt. Als Kontrollgruppe 10 andere Vögel genommen, die auch Implantate bekommen haben, allerdings ohne Melatonin, die waren leer. Mhm. Die innere Uhr der Vögel wurde, wie gesagt, komplett dadurch durcheinander gebracht und die haben länger geschlafen als die anderen. Ja. Also sind halt später gesteuert sozusagen, später wach geworden. Ansonsten haben sich keinerlei Nachteile gezeigt bei den Implantaten. Also wenn die einmal wach waren, waren die genauso leistungsfähig wie die anderen. Also nicht, dass sie jetzt durchgehend träge, müde in der Ecke gehangen haben oder so, was man ja annehmen könnte. Alles vollkommen okay. Die Jungen gefüttert, genau wie die mit den Kontrollimplantaten. Was sich aber gezeigt hat, war, dass diese Vögel, diese neun Vögel, die später aufgewacht sind, tatsächlich unter ihren Nachkommen im Nest häufiger Junge hatten, die ihnen untergeschoben wurden. Also signifikanter Vorteil beziehungsweise Nachteil jetzt in der also auf die Gesamtzahl der Nachkommen gerechnet, hat sich nicht gezeigt. Mhm. Wird aber wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit daran liegen, dass die Studie so klein war. Ja, ja. Also dass so wenige Vögel waren. Dadurch, dass es sich jetzt schon gezeigt hat, dass halt man gesehen hat, dass da mehr fremde Nachkommen waren, kann man halt darauf, also man könnte darauf schließen, dass es bei größeren Gruppen dann in der freien Natur halt einen signifikanten Vorteil hat, früher aufzustehen. Was man sich an dieser Stelle jetzt fragen könnte, ist, oder was ich mich gefragt habe an der Stelle, ist, wenn dieses Frühaufstehen so, also relativ wichtig ist, um sich genetisch weiter fortzupflanzen, warum gibt es überhaupt noch Spätaufsteher? Sozusagen.
Ja, gut, mit dem Argument, was ich gerade gesagt habe, ist ja für die Evolution jetzt nicht so schlecht, wenn die genetische Information breit gestreut wird.
Richtig, ne? Aber das sind ja die Frühaufsteher, die fremdpoppen.
Ach so, stimmt, ja. Mhm. Ja, ja, gut. Die können ja nur Erfolg haben, wenn es auch Spätaufsteher gibt.
Das stimmt auch wieder.
Also du müsstest ja eigentlich...
Das müsste sich irgendwann so die Waage halten.
Ja,
ne?
Ja, schwierig. Ja, aber du hast... Die Jungs haben eine Erklärung?
Nee, die haben tatsächlich keine
Erklärung. Sorry, nicht also, die Jungs, sondern die Forscher. Die sowohl weiblich als auch...
Nee, denen ging es in dieser Studie eigentlich nur darum, sich halt mal anzugucken, ob es tatsächlich... ob es eine Auswirkung hat, wenn die... Also ob diese Langschläfer wirklich ein erhöhtes Risiko haben, halt Fremdbrut sozusagen und also Fremdvögel untergeschoben zu bekommen. Und soweit man das in dieser kleinen Gruppe beurteilen kann, kann man sagen, ja, haben sie. Also die haben, also wer länger pennt, hat ein erhöhtes Risiko, dass er fremde Kinder untergeschoben bekommt.
Ich sag's ja immer, bei dieser Sendung lernt man was fürs
Leben. Ja, ne? Also, das ist,
macht, was ihr wollt, schlaft gerne länger. Ja. Liebe,
und die Quintessenz aus dieser Studie ist, die Kohlmeise ist ein verdammt unmoralischer Vogel.
Ja. Naja.
Fand ich ganz nett.
Ich find's auch gut. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich glaube, ab morgen werden signifikant Wecker früher gestellt.
Der frühe Vogel steckt einen weg. So. Kommen wir zu...
Das ist kein Ende.
Ja, schlimm, ne? Das ist... Aber ich bitte dich auch. Also wenn man schon so eine Studie macht, ne, dann noch mit einem Vogel, der Great Tit heißt. Also.
Ich bin völlig irritiert, dass mein Google gerade nicht geschrieben hat, meinten sie Great Tit? Also Doppel-T.
Ja.
Naja, okay. Spricht für mich. Ich google offensichtlich nach sowas nicht. Mein Computer glaubt, dass mich...
Würdest du das bitte nochmal auf deinem Arbeitsrechner wiederholen?
Ja, stimmt.